Shh, just quiet quickly, please.
Mai jos prea mă firi. З Мюнхенської філії «Наука Спорт Київ» в районі Хазенбегель. Представляємо. Big Show від Спорт Радіо 360. Позашлюбну дитину Андрія Шевченка та Еліни Світоліної.
That Elina Svitolina is back. And in a little over an hour and a half, it's 6-2-6-3 in the final.
Тут стрибають вище за Ярославу Магучих. Тут б'ють сильніше за Віталія Кличка. Тут ще більше косметики, ніж в Марини Бех-Романчук. Big Show. Зараз.
Big Show 698, Sportradio 360. Wenigstens mir geht's in dieser Woche wieder ein kleines bisschen besser. Leider nicht so, und das hat natürlich unser heutiges Programm beeinflusst. Götzi, gute Besserung. Oder auch Eddie Milke, Eddie, gute Besserung. Aber egal. Trotzdem, nicht egal, weil man durch jede Sendung mit den beiden besser ist, aber wir haben trotzdem, glaube ich, ein recht feines Programm zusammengestellt. Es geht los mit Martin Konrad, ja, zum österreichischen Fußball, mit Recht, absolut. Danach Hannes Herrmann und Andreas Renner. Bisschen zweite Liga, bisschen Champions League in einem langen Fußballteil. Apropos Renners, der nimmt dann mit Nicola sich auch nochmal Super Bowl 49 vor. Nicola Martin selbstredend. Motorsport heute nur mit The Voice. Da geht es um die MotoGP, um die DTM und überhaupt. Danach ein sehr lauschiger Einzelteil. Alle Teile sind lauschig. Aber der mit Axel Goldmann Teil 5. Den kann man auf jeden Fall anhören. Baseball, Fußball und sogar ein kleines bisschen Skifahren. Apropos Teil 6, dann heute der am stärksten Besetzte mit Corbinian Eisenberger von der SZ, mit Tom Heberlein vom SID und mit einem sich auf dem Weg der Genesung befindenden Lukas Zara vom Standard, live aus Saalbach quasi. Apropos live aus, Saskia Aleite ist schon in Lenzerheide bei der Biathlon-WM. Da gab es ja auch gestern schon ein Rennen und die Saskia hat alles genau gesehen. André Vogt ist in dieser Woche auch wieder mit am Start, freue ich mich immer sehr. Geht's naturgemäß um die NBA. Danach noch ein Blick zu den Seven Nations, hätte ich fast gesagt. Es sind deren immer noch Six, auch wenn ich gerne die Georgier rein reklamieren würde. Aber da sagt Jan Lüdecke nein. Warum er das sagt, Teil 9. Und hinten raus noch Stefan Hempel von Sky. In dieser Woche kommentiert er querbeet durch alle Tennisturniere, so auch zum Beispiel in Buenos Aires. Und darüber sprechen wir mit dem Stefan. Das alles in der Big Show 698. Und bitte. So, los geht's in der Big Show 698. Es geht los, weil wir es können, mit österreichischem Fußball und mit Martin Konrad. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen, lieber Jens.
Ich muss zunächst mal Abbitte leisten. Ich möchte öffentlich um Entschuldigung bitten, weil ich am vergangenen Freitag in der Steiermark war. Meine Eltern, das ist meine einzige Erklärung, nicht mal eine Entschuldigung. Meine Eltern hatten den Commander in der Hand, die Fernbedienung. Wir haben also die erste Halbzeit zwischen Sturm Graz und dem FK Austria Wien im ORF gesehen, wo sich Michael Lindl sehr, sehr offensiv beworben hat um das Amt des Pressesprechers bei Austria, bei der Austria. Und dann bin ich draufgekommen, Moment, das läuft ja bei Sky auch. Dann bin ich zu dir rübergekommen, Martin, und ich habe mich extrem gut abgeholt gefühlt. Und herzlichen Glückwunsch dazu. Das wollte ich dir nur sagen.
Danke. Du musst jetzt Abbitte leisten. Bei wem?
Bei dir, weil ich die erste Halbzeit im ORF geschaut habe. Okay, ja, das ist gut. Tut mir leid.
Ja. Es ist immer gut, wenn man, also jetzt nicht wegen mir, sondern es ist immer gut, wenn man bei dem Fernsehsender vorbeisieht, der alle Spiele zeigt. Ja. Das auch noch. Das ist kein Nachteil.
Ja, jetzt ganz ehrlich, ich habe in den ersten 3 Minuten der zweiten Hälfte mehr gelernt als in den 50 Minuten inklusive Nach- und Vorklapp. Aber ist egal. Ich möchte mit einem Lob beginnen und wir loben gleich die Wiener Austria auch. Aber Martin, es war ja das Spitzenspiel, 3 Punkte sind es immer noch zwischen Sturm und der Austria. 2-2 ist es ausgegangen. Aber ich möchte schon auch Sturm Graz ein kleines bisschen loben, weil ich meine, Mika Bierreth, am Ende des Tages war er nicht nur als Torschütze, aber halt als jemand auch wichtig, der vorne die Bälle festgemacht hat, der wirklich gekämpft, gerackert hat wie ein Irrer. Und den zu ersetzen ist fast unmöglich. Aber mir hat Sturm eigentlich gar nicht so schlecht gefallen, Martin, an diesem Freitagabend.
Ich finde, du hast das sehr gut analysiert. Kann ich nur zustimmen. Bei Bierreth muss ich vielleicht noch einschränken. Gekämpft und gearbeitet haben, glaube ich, alle, die auf dem Spielfeld waren, aber auch beim SK Sturm. Bierreth hat eben Qualitäten, die die aktuellen Sturmspieler oder Sturmoffensivspieler vielleicht im Team gemeinsam haben, aber sicherlich nicht in einer Person. Aber ansonsten hast du es, finde ich, genauso gesehen. Sturm hat in beiden Spielen gegen die Wiener Austria, es gab ja eine Woche davor das Pokalviertelfinale, bei dem wir aus dem 2:0 in Graz gewonnen haben. Sturm hat in beiden Spielen, finde ich, vieles sehr gut gemacht. Hohe Intensität, teilweise die Austria auch bestimmt oder das Spiel und auch die Austria. Aber das spricht eben für die Wiener Austria, die erstens sehr gut defensiv gestanden ist und zweitens es immer wieder verstanden hat, in einzelnen Phasen des Spiels aufgrund auch einer hohen Ballsicherheit und einer gewissen Robustheit auch im Offensivspiel Akzente zu setzen. Und das Zweite, was man bei der Austria auch noch anmerken muss, ist, trotz des Rückstandes in diesem Bundesligaspiel, denn in der Cup-Begegnung gab es ja ein 1:0 relativ früh und dann eben am Ende das 2:0. Und diesmal aber ist man zweimal zurückgekommen, noch dazu beim 1:2, wo ich der Meinung bin, zu einem Zeitpunkt, wo die Austria zu Beginn der zweiten Spielhälfte die tonangebende Mannschaft war. Also alles in allem, finde ich, war es ein gutes Spiel zweier Mannschaften, die auf Augenhöhe agiert haben.
Ja, absolut. Also die Austria hätte ich ohnehin auch gleich gelobt, ohne in den Michael Lindl-Tonus zu verfallen. Aber ich finde auch, dass du das wunderbar angesprochen hast in deiner Live-Übertragung, dass das zweite Tor, das Sturm geschossen hat, ein Weitschuss, wo ich jetzt übrigens auf der Sturm-Website lese, ungefähr aus 30 Metern. Da würde ich gerne nochmal das Lineal anlegen. Ja, 30 Meter, so weit kommt der Böwing gar nicht, aber egal. Du hast das richtig analysiert, dass das auch ein Torwartfehler war. Es war eine sehr unterhaltsame Partie. Und was mir bei der Austria halt aufgefallen ist, ich glaube, wenn du im großen Fußballlexikon kompakt aufschlägst und homogen, dann würdest du im Moment wahrscheinlich ein Mannschaftsbild der Wiener Austria finden. Und kann man das zu 100% dem Coach der Wiener Austria zuschreiben. Diese Entwicklung, die Mannschaft genommen hat, die ja vor der Spielzeit so nicht absehbar war.
Ja, der aktuelle Erfolg hat natürlich viele Väter, wie überall. Der Trainer ist ein Mosaikstein, es ist aber auch der Sportvorstand. Jürgen Werner, der ja nicht nur als Vorstand, sondern auch als Investor vor 3 Jahren die Austria, ich will fast sagen, mit seinen Investorenkollegen am Leben erhalten hat. Oder wie es er bezeichnet hat, wir sind auf der Intensivstation. Und trotzdem mittlerweile, sage ich einmal, in die Normalstation schon längst gebracht. Gibt ja noch immer das ein oder andere finanzielle Detail zu klären, deshalb auch Stadionverkauf und eben Rückmiete. Aber das nur am Rande. Die Spieler sind davon unbeeindruckt und eben er hat auch eine Mannschaft zusammengestellt mit einem Trainer, der offensichtlich ein junger Trainer ist, der aber an Erfahrung, insgesamt ist er 41, aber der doch schon einiges auch gesehen hat. Kein Spieler auf hohem Niveau, er war in der Regionalliga, also dritte Liga, aber er hat eben danach Videoanalyse gemacht, ist von Thorsten Fink zu Wiener Austria geholt worden, mit Thorsten Fink nach Zürich zu Grasshoppers Zürich gegangen, Stefan Helm, hätte dann mit Thorsten Fink auch nach Japan gehen können, hat sich aber entschieden, in Zürich zu bleiben, ist dann nach Linz gegangen zum LASK, er hat dort immer Co-Trainer-Aktivitäten übernommen und hat dann das Angebot bekommen, vor 3 Jahren St. Pölten zu trainieren, gemeinsam mit Emanuel Bogatetz. Damals ja auch noch Wolfsburg als Kooperationspartner bei St. Pölten. Der Aufstieg ist nie gelungen, auch wo ich der Meinung bin, es gab halt eben immer mit Blau-Weiß Linz, mit GAK bessere Gegner und hat jetzt dann über die zweite Mannschaft der Wiener Austria im Sommer eben die Chance bekommen, die Nummer 1 zu sein. Und zum Spielersektor muss man ganz einfach sagen, das ist eine interessante Mannschaft. Ich sehe in vielen Mannschaftsteilen in der österreichischen Bundesliga kein besseres Team. Also nehmen wir nur die Defensive her. Da gibt es 5 zentrale Abwehrspieler, angeführt von Alexander Dragovic, den wir auch aus Leverkusen kennen. Der ist 33, der ist der absolute Chef. Das war ein ganz wichtiger Baustein, den zu überreden, von Roter Stern Belgrad im Sommer nochmals zurückzuholen. Denn er hat ja bei der Austria seine Karriere gestartet, die ihn dann eben über Basel, Kiew, Leverkusen, ich glaube Leicester war auch noch in der Premier League. Also der hat sehr viel gesehen, hat 17 Titel geholt und führt diese Mannschaft. Und ich höre es auch von allen, er ist der absolute Profi und das absolute Vorbild in allen Bereichen, in der Kabine, außerhalb des Spielfeldes. Der verlängerte Arm des Trainers, der sagt, er muss gar nicht so viele Dinge sagen, weil der Dragovic übernimmt das. Ja. Und der Rest ist eine Mannschaft, alle Spieler zusammen einen einzigen Titel gewonnen haben, nämlich Potsmann, der Mittelfeldspieler mit Sturm Graz 2018 und auf der anderen Seite hast du 17 Titel. Ich will damit nur sagen, das ist eben eine Einheit, eine hungrige Mannschaft und ich würde mal sagen, der allergefährlichste Herausforderer für den Titelverteidiger, Sturm Graz.
Ja, also der Dragovic, ist da nicht was in Unfrieden geschehen mit der Nationalmannschaft? Dragovic hat ja, glaube ich, mehr als 100 Länderspiele gemacht.
Exakt 100.
Exakt 100. Und wurde dann einfach nicht mehr eingeladen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder hat Ralf Rangnick...
Ja, Ralf Rangnick war eine seiner ersten Tätigkeiten und ihn als Nationalteamchef in Österreich war, dass er Dragovic nicht mehr eingeladen hat. Dann hat ja manche vermutet, er macht das auch mit Arnautovic, der allerdings ist noch immer im Team. Und hat damit auch dieses Triumvirat, das ja, sage ich einmal, auch für die gute Stimmung, aber auch sonst natürlich das Leading in der Nationalmannschaft gemacht hat, Alaba, Arnautovic, Dragovic, da ist dann auch noch Sabitzer dazugestoßen, hat das eigentlich gesprengt, ja, und hat ihm nie offiziell gesagt, aber ihm sicherlich auch ja, letztlich als Erklärung auch gegeben, dass er vielleicht bei Roter Stern Belgrad nicht auf dem allerhöchsten Niveau ist, dass er vielleicht auch nicht der schnellste ist. Und das muss man schon sagen, also ich sehe es nicht ganz so, aber was man schon fairerweise dazu sagen muss, Österreich hat gerade auf dieser Position sehr viele Alternativen, auch wenn nicht immer alle fit sind. Aber ich sage nur Alaba, Linhardt, Posch, Danzo, Wöber, und jetzt habe ich sicher noch jemanden vergessen. Trauner.
Trauner.
Genau, also es ist, und jetzt gibt's, also ich will mal sagen, das ist jetzt nicht gerade die Position, wo wir dringend jemanden suchen. Ne? Das ist natürlich das Pech für Alexander Dragovic.
Jetzt bin ich schon ein ganz alter Sack, Martin, und bin aber natürlich in den 1980er Jahren vor allen Dingen mit diesen Derbys zwischen der Austria und Rapid groß geworden, wo auf der einen Seite Antonin Panenka, Christian Keglewitz, Hans Kranke, auf der anderen Seite Herbert Prohaska, Toni Polster, gar nicht so lange. Aber das waren einfach... Ich meine, darauf hat man sich gefreut. Man hat es natürlich nicht live sehen können, weil sowas wie Sky gab es damals nicht. Man hat es im Radio bei Ö3 gehört. Sport und Musik hieß das damals übrigens, Samstagnachmittag. Das waren hohe Festtage. Und jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, geht's am Wochenende wieder. Und zwar um 17 Uhr am Sonntag zwischen der Austria und zwischen dem SCR, bei der Austria eben, geht's rund, also vielleicht ist für Rapid sogar ein kleines bisschen mehr, na, wobei die sind ja auch relativ sicher qualifiziert, wenn es nicht sogar schon ganz sicher ist.
Nee, ganz sicher ist eigentlich erst der SK Sturm, die Austria kann es an diesem Wochenende sein. Es sind ja noch 5 Spiele zu absolvieren bis zum Finaldurchgang, aber natürlich hat Rapid eine große Chance, sich für die Meistergruppe zu qualifizieren, aber also sie bräuchten wahrscheinlich schon noch den einen oder anderen Punkt, sind ja nicht wirklich gut gestartet mit der Heimniederlage gegen Wolfsburg.
Ja, und gut, auch wegen Didi Kübauer, auf den wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, aber dieses Derby muss man da jetzt leider wieder, sind wir wieder in einer Zeit, wo das waren ja auch die 80er Jahre, man ist ja mit seiner Familie nicht gerne ins Stadion gegangen bei einem Wiener Derby, oder, das muss ich auch sagen, wenn die Austria nach Graz gekommen ist, obwohl natürlich nie was passiert ist, das ist vieles sicherlich aufgebauscht worden, aber ich erinnere mich zum Beispiel, ist ja noch gar nicht so lang her, dass die Rapid-Fans im Austria-Stadion da, glaube ich, über mehrere Minuten, manche sagen Stunden, eingekesselt waren. Dürfen wir uns, glaubst du, auf ein rein sportliches Derby freuen oder sind da wieder so viele Nebengeräusche zu erwarten, die einem den Fußball dann halt doch ein kleines bisschen madig machen?
Ja, es gab ja im Herbst und im letzten Jahr wieder viele Vorfälle, unter anderem dann auch im Allianzstadion bei Rapid, wo ja auch Fans auf dem Spielfeld waren danach und Leuchtkörper in die jeweils gegenseitigen oder anderen Ränge geschossen wurden, mit dem Ergebnis, dass sich ja die Vereine auch mit der Bundesliga dafür entschieden haben, dass keine Auswärtsfans dabei sind. Das heißt, am Sonntag in der Generali Arena, im Heimspiel in der Austria gegen Rapid, gibt's keine Rapid-Fans im Sinne von dem harten Kern im Auswärtssektor. Natürlich ist es unbenommen, dass jemand sich über Kontakte eine Karte erwirbt und dann dort auch auf der Tribüne Platz nimmt, aber wahrscheinlich nicht im grün-weißen Outfit. Das heißt, diese Gefahr, sage ich einmal, versucht man dadurch zu bannen. Insofern, um deine Frage aufzuwerfen, ich glaube, es ist am kommenden Sonntag im Stadion durchaus sicher, insofern auch, dass man mit Familie gehen kann zu diesem David, das meines Wissens ohnehin schon ausverkauft ist. Und weil es eben auch bei der Austria ganz gut lag, muss man dazu sagen.
Ich war erst einmal in diesem Stadion, das war irgendwie ein Novembertag, oder ein Oktobertag, war gleichzeitig mit dem Wiener Turnier. Das Stadion war nicht voll, das war, glaube ich, ein 1-1 zwischen der Austria und Sturm. Das hat mich jetzt noch nicht so begeistert, aber ich glaube, wenn das Stadion voll ist, dann macht das schon Spaß. Wirst du denn dort sein dann? Oder machst du Tag und Tore?
Am Sonntag, Tag des Herrn, genieße ich vor dem Fernseher und sehe mir es gerne. Ich darf am Tag davor deinen SK Sturm wieder mal betreuen.
Bei Didi Küber
an einem wichtigen Spiel gegen Wolfsburg. Also ich würde mal sagen, ein neben dem Wiener Derby ein vielversprechendes Highlight an diesem Wochenende in der österreichischen Bundesliga.
Jetzt muss ich natürlich noch den Chronisten des österreichischen Fußballs fragen, Martin Konrad. Am Sonntag hatte ich meinen Toralarm eingeschaltet für die österreichische Fußball-Bundesliga. Und er hat nicht gebimmelt, Martin. Gab's das schon einmal, dass wirklich ein ganzer Sonntag mit drei Spielen kein einziges Tor gebracht hat? Schon erstaunlich.
Also natürlich wurde das sofort überprüft. Es gab's tatsächlich vor 15 Jahren, dass an einem Tag alle Spiele 0-0 geendet haben, dass drei Spiele an einer Runde, also an einem Spieltag insgesamt, an einem Wochenende 0-0 geendet haben, das ist noch gar nicht so lange, ja, glaube ich, vor zwei Saisonen. Also dass das schon, aber eben, dass an einem Wochentag alle Spiele der Bundesliga, in dem Fall drei, 0-0 ausgegangen sind, ist, glaube ich, 2011 gewesen zuletzt oder 2013, also über 10 Jahre. Und ja, soll vorkommen, wobei Chancen waren da, aber man sieht es vielleicht auch, eben, es ist das Ende des Grunddurchgangs, es geht darum, für die einen Punkte zu machen im Kampf um den Klassenerhalt, im Idealfall natürlich noch Sechster zu werden, zum Beispiel Blau-Weiß-Linz, weil dann hat man die Klasse gehalten vor dem Finaldurchgang und oder eben eine höhere Punktezahl zu haben, die nach Teilung dann trotzdem den Kampf gegen den Abstieg ein wenig ruhiger gestalten lässt und auf der anderen Seite jene Mannschaften, die natürlich ganz andere Ziele haben. Und da könnte es ja auch noch sehr spannend werden in der Meistergruppe. Davon gehen wir ja alle aus. Den Stand jetzt, wenn ich die Teams hernehme, hat man einfach 6-7 Punkte maximal Unterschied zwischen dem ersten und dem siebten, und dem sechsten. Das bedeutet, bei 10 Runden ist dann wirklich eine hochspannende Meistergruppe garantiert. Und das gab es ja bisher nicht. Und Salzburg ist das erste Mal die Mannschaft, die auch davon profitiert. Eigentlich wurde das eingeführt, damit Salzburg nicht immer davon zieht. Jetzt kann Salzburg, weil sie so wenig Punkte haben, die Salzburger wirklich daraus Profit erlangen, um wirklich vielleicht auch noch einzugreifen. Allerdings, da muss auch besser Fußball gespielt werden. Also nur die Punkteteilung allein ist zu wenig.
Wahnsinn eigentlich. Ja. Man denkt sich immer, oder ich dachte mir, na, irgendwann werden sie schon kommen. Jetzt sind sie Fünfte, sind hinter Sturm, der Austria, hinter Rapid, hinter dem WAC. Das ist erstaunlich. Und jetzt eben auch nur 0-0 in Klagenfurt.
Gegen Martin Hinteregger und
Hinteregger bei Debüt souverän, lese ich hier. Zum Beispiel. Ich habe nichts anderes erwartet.
Sehr stark. Alle sagen ja, was macht er erst, wenn er wirklich nach 2,5 Jahren so richtig wieder im Geschäft ist, denn das ist schon ein Unterschied, das haben wir auch er selbst betont, im Unterhaus in Kärnten zu spielen, noch dazu in der Offensivposition und nicht dieses tägliche Training zu haben, da musst du erst wieder zurückkommen. Das schaffen nicht viele, aber er war natürlich sehr stolz, sind auch viele Fans wegen ihm gekommen und es hat ihm natürlich gerade gegen seinen Ex-Club auch Spaß gemacht. Aber es ist trotzdem eine schwierige Herausforderung für ihn und vor allem für Klagenfurt, denn ich sage mal, Klagenfurt kämpft heuer tatsächlich gegen den Abstieg. In den letzten Jahren ist man ja dreimal in Folge immer in der Meistergruppe gewesen. Also war man schon sehr früh gerettet. Davon ist in dieser Saison aufgrund der vielen Abgänge absolut nicht die Rede.
Und dann ein Wort noch, weil der GAK hat bei Alltag gewonnen, aber auch da gibt es ja eine Punkteteilung. War das dann mehr der Sieg fürs Gemüt oder ist der GAK mittlerweile so gut, dass er das verschmerzen kann, dass sich der Vorsprung auf Alltag dann eben nicht mehr auf 5 Punkte beläuft, sondern im Zweifel vielleicht sogar nur auf 2?
Aber in erster Linie war es eine Niederlage, die Alltag schmerzt, denn man war in der ersten Spielhälfte besser. Jetzt ist man 5 Punkte zurück, auch wenn es nach einer Teilung nur 2 sein sollten. Die Mannschaft aus dem Ländle hat seit gefühlt 4 Monaten trotz Trainerwechsels nur ganz wenige Punkte gemacht. Ich glaube, jetzt haben sie 10-mal in Folge nicht gewinnen können. Das heißt, das ist schon schmerzhaft, trotz Veränderungen. Beim GAK muss man sagen, gibt es eben auch personelle Veränderungen und das war ein wichtiger Erfolg. Da sind jetzt auch einige Spieler gekommen, die der Trainer haben wollte. Große Spieler, auch mit Fofana, ein Junger von Leverkusen aus der zweiten Mannschaft, ein Sechser, der macht das sehr gut. Wiegele, sehr guter Torhüter, der auch wirklich beteiligt war in der ersten Spielhälfte, dass es zu Null gestanden ist. Der GAK wirkt insgesamt homogener. Und wenn wir diese Frage mit Abstiegskampf und Klassenhalt beantworten wollen, dann sehe ich Stand heute neben Altach in Klagenfurt als die beiden Teams, die, was die Form betrifft, den Kader betrifft, wo die größten Probleme haben werden. Aber das kann sich natürlich schnell ändern, Punkteteilung, Verletzungen, Sperren. Aber jetzt rein vom Kader her wirkt Klagenfurt und natürlich vor allem Altach schwer gefährdet.
Gut, dann lass uns schließen mit dieser Frage. Du bist ja auch öfter in Wien, also natürlich gebürtiger Grazer und wohnst auch in Graz, aber Götzi, der heute leider krank ist, aber Götzi ist ja öfter in Wien und hat mir das Café Korb nahegelegt und jeden, dem ich gesagt habe, sagen natürlich Café Korb kenne ich. Hast du Erfahrungen mit dem Café Korb schon gemacht? Meine war gar nicht schlecht letztens, wie ich dann wirklich erstmals dort war.
Ja, ich habe schon Erfahrungen gemacht, indem man ganz einfach in einen Café ausgeht, sich niedersetzt und dann einen Kaffee bestellt. Das hat also funktioniert. Also du hast ist ja auch im Café Korb möglich. Aber es liegt eben sehr zentral. Ne? Man ist dann gleich in der Innenstadt. Ich kann nur sagen, es ist jahrelang war das auch, dort waren dort auch die Redaktionskonferenzen der Wiener Stadtzeitung Falter und ist auch im Sommer sehr beliebt, weil es den großen Gastgarten gibt. Und ich muss sagen, gute Wahl von Götzi, dem ich auf diesem Wege alles Gute wünsche, dass er bald wieder topfit ist.
Götzi, nimm dir eine extra Zitrone heute noch. Danke dir, Martin. Kurze Pause in der Big Show 698.
Hallo, hier spricht Robert Weber und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 698, weiter geht's mit Fußball und weiter geht's zum einen mit Andreas Renner von der Zone. Guten Morgen, Andreas.
Guten Morgen.
Und wir haben letztes Jahr in Wimbledon erstmals mit ihm gesprochen. Jetzt ist ein Zeitl vergangen und ich freue mich umso mehr, dass er in dieser Woche wieder dabei ist. Hannes Herrmann von Sky. Servus, Hannes.
Schönen guten Morgen. Hallo.
Hannes, du hast am vergangenen Sonntag, wenn ich das richtig im Ohr war, wo ich noch ein bisschen marode vorm Fernseher gelegen bin, hast du die Zweitliga, es war ja keine Konferenz, aber du hast doch mehr oder weniger alles geschupft in der zweiten Liga. Würdest du, und ich weiß, Andreas würde das, aber würdest du auch das jetzige Tabellenbild unterschreiben und sagen, okay, sign me up, Hamburg, Köln, Kaiserslautern in der Relegation, bring it on.
Ja, es ist, glaube ich, schon eine schöne Momentaufnahme, auch für viele Fans der Bundesliga, wenn sie sich dann vorstellen, wie das Ganze vereinsmäßig dann in der nächsten Saison aussehen könnte. Ich glaube schon, dass viele in der oberen Etage auch hoffen, dass Vereine wie Köln oder HSV wieder hochkommen. Ob ich das jetzt glaube, dass das so bleibt, boah, da bin ich irgendwie auch ein bisschen geschädigt von den letzten Jahren. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das wäre ja völlig unnormal, wenn die zweite Liga mit den mit Favoritensiegen jetzt einfach so durchläuft. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Andreas, die ersten beiden, okay, Köln, Hamburg haben wir jedes Jahr auf dem Zettel, aber was ist in Kaiserslautern passiert, unter Anführungszeichen? Warum ist Kaiserslautern so stark? Du bist eben auch ein veritabler Kritiker gewesen, dass dort die Ansprüche nicht ganz mit den Möglichkeiten übereingehen. Hat man die Ansprüche gesenkt? Funktioniert es deshalb besser? Was ist da in Kaiserslautern los?
Ja, also man muss nur eins dazu sagen, um das Ganze ein bisschen zu relativieren. Also erstens, es läuft natürlich richtig gut beim ersten FC Kaiserslautern, aber wenn man sich anschaut, wie der Kader zurzeit wieder aussieht, wie viele Veränderungen es im Winter gegeben hat, wo neue Spieler dazugekommen sind und andere gegangen sind, man sieht, dass da noch größere Umbauarbeiten stattfinden. Und ja, die Mannschaft hat aber trotzdem unter Markus Anfang einen eigenen Stil gefunden und sie hat vor allen Dingen jetzt dann im Lauf der Saison auch ein bisschen mehr defensive Stabilität gefunden. Und dann muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, so eng wie es in der zweiten Fußball-Bundesliga zugeht, hat man natürlich dann auch nicht so die Also Lautern hat 11 Siege und 10-mal unentschieden gespielt oder verloren. Also man sieht, das ist jetzt nicht eine Mannschaft, die marschiert da durch und vorne weg und hat keine Probleme mit den Gegnern und gewinnt jede Woche deutlich. Das ist jede Woche hart erkämpft, aber sie gewinnen halt ein paar von den knappen Dingern. Und was jetzt die Tabelle unterschreiben angeht am Ende der Saison, wenn das so bleiben sollte, sind halt zwei Dinge, die ich anmerken würde. Das erste ist, ich bin mir nicht sicher, ob das Fundament dieser Mannschaft schon stabil genug ist, um in der ersten Liga mithalten zu können. Und dann kommt halt auch noch dazu, wenn man Dritter wird, spielt man Relegation. Und da hat der FCK in den letzten 10 Jahren auch ein paar Mal schlechte Erfahrungen gemacht, was das angeht. Da waren sie jeweils chancenlos. Also wenn man da was unterschreiben wollte und sagt, der FCK kann sich in der ersten Liga behaupten, dann wäre Platz 2 schon ein bisschen besser.
Aber Hannes, was Andreas jetzt sagt, und das gilt ja auch für den ersten FC Köln, der permanent Spiele mit 1-0 gewinnt, gilt es in der zweiten Liga umso mehr. Defense wins championships. Offense wins maybe a few games, aber Defense wins championships.
Ja. Es ist, glaube ich, schon so. Also im Falle von Köln finde ich das wirklich bemerkenswert. Das ist einfach, also es ist natürlich eine Momentaufnahme, dass sie da ganz oben stehen. Aber es ist schon was Besonderes, was der Gerhard Struber da gemacht hat. Und vor allem, wie er auch mit sich hat reden lassen. Ich meine, der kam nach Köln und hat so ja RB-Fußball gespielt. Extrem Hurra nach vorne. Mit großem, großem Risiko. Und dafür haben sie bezahlt an den ersten Spieltagen. Sie haben zwar fantastischen Offensivfußball gespielt, aber sie haben halt oftmals auch hinten 3 oder 4 Gegentore bekommen. Und dann wackelte der ja schon in der Mitte der Hinrunde, ich würde so sagen nach 10 Spieltagen, und hat sich dann nach der Niederlage in Paderborn dafür entschieden, ey Leute, ich lasse jetzt mal mit mir reden, und entgegen meiner ursprünglichen Auffassung stelle ich um auf Dreierkette hinten. Und seitdem sind weitere 11 Spiele vergangen und Köln hat 7-mal mit 1-0 gewonnen, hat seitdem nur 5 Gegentore kassiert. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass Marvin Schwäbe ins Tor geholt wurde, der eine überragende Saison gerade spielt. Aber seitdem gewinnen sie die Spiele knapp zu Lasten dieses Spektakels, dass sie nicht mehr offensiv ganz so weit vorne und ganz so attraktiv anzuschauen sind wie zu Beginn der Saison. Aber es ist halt erfolgreich. Und das ist dann ein Beispiel dafür, dass ein Trainer ja dann auch während einer Saison erkennt, mit sich sprechen lässt und es realisiert, hey, ich muss etwas ändern, ich muss umstellen. Und das kann am Ende von Erfolg gekrönt sein. Das kriegt nicht jeder Trainer hin.
Andreas, wer war nochmal? Wir hatten vor vielen, vielen Jahren, es war glaube ich nicht Achim Bayerlorz, der hier bei Sportradar 360, ich weiß nur, du hast das Interview geführt, der uns diesen Zweitliga-Fußball genau erklärt hat. Und das ist halt nicht pretty in der zweiten Liga. Pretty gewinnt gar nichts im Grunde genommen. Und wer war der letzte pretty Aufsteiger? Ich kann mich gar nicht erinnern, der war Paderborn vielleicht, die mit begeisterndem Fußball in die erste Liga gekommen sind.
Das werde ich jetzt noch nicht mal unbedingt so sagen. Das große Problem hast du immer, wenn eine Mannschaft, die in der zweiten Liga tatsächlich offensiv sehr gut ist, dann in der Bundesliga versucht, das in der Bundesliga weiter so umzusetzen. Dann wird es häufig schwierig, weil die Qualität der Gegner dann doch so viel höher ist, dass dann die Balance nicht stimmt und man zu viele Gegentore kassiert. Aber ich meine, wir haben ja jetzt, wenn ich mir anschaue, was da so in der Tabelle alles steht, es gibt ja kaum Mannschaften, auch von denen, die ganz vorne mit dabei sind, die tatsächlich wirklich defensiv richtig gut sind. Hannes hat ja gerade schon erklärt, bei Köln war das am Anfang auch nicht so. Die haben jetzt es geschafft, da die Zügel zu straffen. Beim FCK gibt es diese Tendenz auch ein bisschen, dass die Spiele nicht mehr so torreich sind, was dann die Ergebnisse besser lassen wird. Ja, und grundsätzlich ist es ja immer man gewinnt ja nicht mit Offensive oder mit Defensive allein irgendwelche Meisterschaften oder holt irgendwelche Aufstiege. Es ist ja der beste Mix aus beidem, der am Ende funktioniert. Und ja, da sind Köln und Kaiserslautern im Moment so ein bisschen auf dem richtigen Weg.
Was, und das muss aber nicht die abschließende Frage zur zweiten Liga sein, aber Hannes, was ist mit Fortuna Düsseldorf, die ja eigentlich sich täglich in den Arsch beißen müssen, dass sie nicht in der ersten Liga spielen, nach dem, was da gegen Bochum passiert ist? Ich meine, die sind nicht weit hinten. Ja, sie sind nicht weit hinten. Es sind noch 13 Spieltage. Sie sind 4 Punkte hinter Hamburg und hinter Kaiserslautern. Und ich denke mir immer, die verschenken jetzt noch Punkte. Aber wenn die mal normal spielen würden, wären die eigentlich ein natürlicher Aufsteiger irgendwo, mit dem, was sie können.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also das ist für mich auch die Mannschaft, die da eigentlich in die Top 3 reingehört von der Entwicklung der letzten Jahre einfach. Also ich finde, das gehört auch belohnt, was Daniel Thune da aufgebaut hat, sukzessive. Und ich fand das durchaus bemerkenswert, wie Düsseldorf auch in diese Saison gestartet ist, nach echt diesem Drama da gegen Bochum in der Relegation. Da musste erst mal so zurückkommen. Ich erinnere mich an eine Saison, da hat, ich glaube, das war noch mit Ole Werner in Kiel, als die dramatisch in der Relegation gescheitert waren. Und dann haben die Köpfe nicht mehr hochbekommen und irgendwie den Start in die Zweitligasaison so verhauen, dass es dann für Ole Werner irgendwann auch nicht weiterging. Das hat Daniel Thune schon mal echt gut hinbekommen. Jetzt hatten sie diesen Leistungsdip kurz vor Weihnachten und sind ein bisschen abgerutscht, aber die Abstände sind so gering und ich glaube auch, dass sich Düsseldorf weiter stabilisieren wird. Haben jetzt auch ein paar interessante Begegnungen. Hertha, das nächste Spiel, da läuft auch nur so semi, danach gegen Köln und dann kann sich schon wieder alles sowas von zusammenstauchen. Also ich rechne ehrlich gesagt auch mit den Düsseldorfern.
Mag noch jemand was Positives zu Schalke sagen oder gibt's nichts Positives zu Schalke zu sagen, Andreas? Weil ich sehe 14. und ich folge immer noch ein paar Schalke-Leuten. Ich weiß, man soll bei Ex niemandem mehr folgen, aber ich bin einer von denjenigen und Optimismus spüre ich da nicht.
Ja, ist halt auch immer ein Verein, der gefangen ist irgendwo zwischen den Erwartungen und der glorreichen Vergangenheit und der nicht so schönen Realität. Also der
Weg weiter zur Champions League.
Ja, genau. Der Weg nach oben. Der Weg nach oben ist halt sehr weit, ja. Und aber das ist halt auch das Problem, wenn die im Kopf der Champions League sind und der Realität im Abstiegskampf zweite Liga, dann, und ich rede jetzt vom Umfeld, nicht von dem, was um die Mannschaft stattfindet. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, da ist Hannes sicher mehr im Thema, weil von Schalke habe ich in letzter Zeit eher mal ein paar Highlights gesehen, aber keine ganzen Spiele.
Ja, also ich sehe das ganz genauso, dieses Anspruch- und Wirklichkeitsthema bei Schalke ist ja ein ewig junges, aber ich würde gerne da einfach einen Appell mal raushauen, weil ich finde, es macht total Sinn, jetzt einfach zu sagen, ruhig bleiben, Freunde, wir steigen dieses Jahr auf keinen Fall auf. Es wäre gut, wenn wir frühzeitig den Klassenerhalt sichern und dann bleiben wir alle einfach mal cool, machen unsere Arbeit. Und dann geht's in der nächsten Saison weiter. Schauen wir mal, wie stabil dann da das Fundament ist. Weil es kann ja nicht sein, dass alle 4 Wochen, alle 6 Wochen über den Trainer diskutiert wird. Und im Falle von Kees van Wonderen, ja, das ging wackelig los. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, das kann mittelfristig auch noch einigermaßen funktionieren. Auch auf der menschlichen Ebene, da scheint er ja bei den Fans ganz gut anzukommen mit seiner Art. Ich fand das in den letzten Wochen war so kleine positive Zeichen, dass sie jetzt nicht durchdrehen, weil sie mal wieder gegen Magdeburg 2-5 verlieren. Das haben wir auch schon anders gehabt. Also dafür war die Woche vor dem Köln-Spiel dann relativ ruhig, auch medial. Also insofern mal abwarten, wie sie das machen. Sie haben aktuell 6 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz und da kommen dann auch wieder Gegner, die eher schlagbar sind als Köln oder eben, wenn Magdeburg auswärts spielt, da gewinnen die ja momentan auch alles. Insofern ist das große Motto oder der Appell, ruhig bleiben, das wird schon wieder.
Ich hatte es ganz kurz gerissen, wie Hannes gesagt hat, Schalke-Fans, wir steigen in diesem Jahr auf keinen Fall und zum Glück hast du aufgesagt und nicht ab, weil dass sie auf keinen Fall absteigen, das ist natürlich noch nicht ganz gegessen, wie du sagst, Klassenerhalt zunächst mal sichern. So, jetzt gibt's an diesem Wochenende, Andreas, ich weiß gar nicht, ist es überhaupt noch ein Topspiel mit dem, natürlich ist es ein Topspiel von der Besetzung her, der regierende Meister beim kommenden, nein umgekehrt, der kommende Meister beim regierenden Meister. Leverkusen verliert einfach in diesem Jahr dann zu viele Punkte, sei es zu Hause gegen Kiel, sei es dann auswärts in Wolfsburg, wo rotiert wird. Darf man sich trotzdem auf dieses Spiel freuen? Geht's überhaupt um irgendwas?
Also, wenn der Zweite gegen den Ersten spielt in der Fußball-Bundesliga, hoffe ich, dass man sich wenigstens da drauf noch freuen kann.
Okay, immerhin.
Das wär schon gut, ganz abgesehen davon. Ja, die Tabellensituation für Bayern ist vergleichsweise luxuriös mit 8 Punkten Vorsprung. Das heißt, wenn das unentschieden ausgeht, dann ist es für Bayern letzten Endes vollkommen okay. Für Leverkusen ist ganz klar, ne? Wenn es nochmal eine Chance geben sollte, eine Aufholjagd zu starten, dann müssen da 3 Punkte her. was natürlich eine hohe Hürde ist gegen FC Bayern, aber Leverkusen hat ja unter Xabi Alonso gegen Bayern sehr gute Ergebnisse erzielt. Er hat noch nicht verloren gegen Bayern München. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas, was Hoffnung gibt. Und was natürlich auch dazu kommt, ist, es ist ein Trainerduell und Xabi Alonso vor allen Dingen, der ist ein bisschen anders als Vincent Kompany. Kompany hat eine relativ klar umrissene Spielidee und macht auch mit seiner Mannschaft ziemlich regelmäßig das Gleiche, während Xabi Alonso zumindest in den Spielen gegen Bayern jedes Mal einen anderen Plan hatte. Und wie der diesmal aussieht, allein deswegen finde ich, lohnt es sich schon darauf zu gucken. Und ja, wenn die zwei besten Fußballmannschaften des Landes gegeneinander spielen, dann hoffe ich, dass wir uns darauf weiterhin freuen können.
Es klingt ein bisschen so jetzt aber, Hannes, als ob Andreas gerade Pep Guardiola zitiert hätte oder vielmehr beschrieben hätte, weil der ja auch sogar für die Pokalpartie gegen Plymouth, ich weiß schon, Liverpool hat gegen Plymouth gespielt, aber nur sinnbildlich, Pep Guardiola hat ja auch immer viele, viele Ideen. Aber mich dünkt, dass bis jetzt in Leverkusen die zumindest ganz gut angenommen wurden.
Ja, total. Und ich glaube, was das Meisterschaftsthema angeht, da sind wir tatsächlich zum Ende dieses Monats wesentlich schlauer. Also nicht nur, was das direkte Duell zwischen Leverkusen und den Bayern angeht, sondern wenn wir mal auf den Spielplan der Münchner schauen. Also die haben das Rückspiel gegen Glasgow und dann spielen sie hintereinander in der Bundesliga nach dem Leverkusen-Spiel gegen Frankfurt und Stuttgart. Und ich glaube, ab Ende Februar wissen wir dann ziemlich genau, wohin der Hase gelaufen ist und vor allem wie. Und Leverkusen ist auch klar, Andreas hat es gesagt, die verlieren unter Xabi Alonso eher nicht gegen die Bayern, aber es kann auch gut sein, dass es wieder ein Unentschieden wird und das wäre halt zu wenig für Leverkusen bei 8 Punkten Rückstand. Also die müssen schon gewinnen, das ist ganz klar. Und womit die Leverkusener in dieser Saison auf jeden Fall mehr Probleme haben als in der letzten, ist schon auch mit dem Umgang mit Führungen. Da bin ich gespannt, ob sie das am Wochenende, sollten sie in Führung gehen, dann mal besser hinbekommen. So ein Spiel dann kontrollieren. Ist ihnen schon das ein oder andere Mal passiert, dass sie es dann zumindest nicht in einen Sieg halten konnten, sondern dann nur unentschieden gespielt haben. Das ist ja eigentlich tabellarisch auch der Unterschied. Also Leverkusen hat nur einmal verloren, die Bayern auch, aber Leverkusen hat halt häufiger unentschieden gespielt.
Und ich möchte jetzt dann nochmal was auf die Frage nach den Trainern zu Pep Guardiola und Trainern, die eine Idee haben, nur nochmal das sagen, was ich an dieser Stelle immer sage, nämlich: Ich würde mir mehr Sorgen um meinen Trainer machen, wenn der sagt, egal gegen wen wir spielen immer den gleichen Stiefel.
Geht's raus und spielt Fußball, ja.
Das kann man sich vielleicht leisten, wenn man die mit Abstand beste Mannschaft der Liga ist. Wenn man dann aber gegen Gegner auf Augenhöhe spielt, wäre schon ganz gut, wenn man sich mal anschaut, was der Gegner macht und sich überlegt, wie man die vielleicht packen und überraschen könnte. Und bei Xabi Alonso ist das natürlich auch noch nicht tatsächlich kritisiert worden, diese taktischen Wechsel, die er dann in den Topspiel gegen Bayern gemacht hat, weil die Ergebnisse immer gestimmt haben. Aber in Deutschland sind wir, also ich weiß nicht, ob das, ich glaube, in England ist es auch so, dass man dann immer eher skeptisch ist, wenn ein Trainer zu viele Ideen hat. Ich würde mir Sorgen machen, wenn der Trainer keine Ideen hat.
Naja. Ja, da fand ich das Hinspiel übrigens total interessant. Das ging ja auch fast so ein bisschen unter. Oder ich fand das irgendwie mutig von Xabi Alonso. Wenn ihr euch erinnert, dieses 1:1, da hat ja Leverkusen nur gemauert. Die haben sich komplett hinten reingestellt, eigentlich entgegen des Konzepts der Saisons zuvor unter Xabi Alonso. Das fand ich ehrlich gesagt gut, weil Alonso in dem Moment realisiert hat, dass die Bayern super drauf sind und die Leverkusener nicht mithalten können, wenn sie hinten aufmachen. Und so war das irgendwie ein Spiel, das guckte sich nicht gut weg, weil Leverkusen so ungewöhnlich destruktiv gespielt hat. Und da bin ich echt mal gespannt, ob das nicht ganz anders wird am Samstag.
Tja, und das ist jetzt fast die abschließende Frage, Andreas. Mit Blick auf das, was am Mittwochabend im Celtic Park passiert ist, sind die Bayern denn so gut drauf? Also sie waren so gut drauf, dass es mich nach einer Halbzeit gelangweilt hat und ich mir Tennis in Marseille angeschaut habe. Ein ganz, ganz trauriges Match, weil ich es nicht ertragen habe, wie schlecht Celtic ist. Und dann gewinnen sie aber trotzdem nur mit 2:1. Hinten raus wird es vielleicht sogar mal spannend. Mhm. Ist Bayern so gut, wie sie damals, wie es Hannes gerade beschrieben hat, gegen Leverkusen waren? Also so gut drauf jetzt?
Dazu würde ich Nein sagen, auch wenn die Ergebnisse zuletzt stimmen. Aber diese diese Phase, die sie zu Saisonbeginn hatten, wo sie ja teilweise 5, 6, 7 Tore geschossen haben pro Spiel und in jedem Spiel absolut souverän aufgetreten sind, die ist nicht mehr da. Und beim Celtic-Spiel, von dem ich auch zugegebenermaßen nur die Highlights gesehen habe, habe ich genau das Gleiche gedacht. Sie haben das so lange unter Kontrolle, bis es ein Gegentor gibt und am Ende ist offensiv nach vorne nicht mehr so viel passiert und stattdessen haben sie hinten zittern müssen und da gab es tatsächlich ein, zwei schwierige Momente noch, dass sie den Sieg dann über die Zeit bringen. Und klar ist, gegen Celtic sind sie damit davongekommen. Leverkusen ist ein anderes Kaliber, da sind wir uns alle einig. Deswegen, die Bayern haben auch schon innerhalb der Spiele identifizierbare Schwächeperioden, wo es mal nicht so gut läuft. Und Leverkusen ist möglicherweise der Gegner, der das ausnutzen kann.
Das schauen wir uns an. Wo werden wir Hannes Herrmann an diesem Wochenende hören? Andreas, hören wir gleich noch in der NFL und am Sonntag dann beim Musikradio 360. Hat irgendwie Hannes Herrmann keine Einladung bekommen. Aber Hannes, du hast natürlich hoffentlich viel zu tun an diesem Wochenende.
Ja, ich habe ein bisschen was zu tun mit der zweiten Liga. Also ich mache am Freitagmorgen die Konferenz bei Sky mit Magdeburg gegen Köln, das Fokusspiel, auf das ich mich da konzentrieren werde. Schönes Ding. Köln auswärts in Magdeburg und dann am Samstag Kaiserslautern gegen Hannover. Auch erweitertes Aufstiegsrennen.
Entschuldigung, Hannover mit, wenn ich es richtig gesehen habe, sogar der besten Abwehr der zweiten Liga. Herrlich. Wie gesagt, Andreas ist gleich bei der NFL auch noch dabei. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 698.
Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
So, Herrschaften, weiter geht es mit dem Football. Andreas Renner ist dazugekommen und, ist da geblieben, wohlgemerkt. Und Nicola Martin ist dazugekommen. Guten Morgen, lieber Nicola.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, Nicola, im Nachklang dieses Super Bowls 59 höre ich immer, die Analysen beziehen sich zu sehr darauf, wie schlecht Patrick Mahomes war und zu wenig darauf, wie gut Jalen Hurts eigentlich war. Ist das auch dein Eindruck im Nachgang dieses eindeutigen 40-22?
Ich glaube, es geht einfach daran, der Eindruck, der blieb. Ja, wir haben halt eine Offense der Chiefs gesehen, die entzaubert, übermannt, ich weiß nicht, wie man das formulieren soll, was da geschehen ist. Also das war gefühlt noch schlimmer als Manning gegen Seahawks. Ich musste tatsächlich so ein bisschen in mich gehen, weil ich irgendwie das letzte Mal so eine Offense so gedemütigt gesehen habe auf großer Bühne. Ja, wir reden hier die ganze Zeit von, ja, das wird ein ausgeglichenes Spiel und dann wurden sie einfach überfahren und dann ist es nicht mehr Taylor Swift, sondern dann ist es eher Miley Cyrus, Wrecking Ball. Ja, das war halt schwierig. Die Defense der Eagles, die nicht blitzt und irgendwie trotzdem die ganze Zeit diese absolutes Chaos im Chiefs Backfield verursacht mit 6 Sacks und ich glaube, das waren 11 Hits. Wenn wir im dritten Quarter bei 34-0 stehen, die Chiefs haben da, glaube ich, 2 First Downs und gefühlt 20 Yards an Offense. Ja, also wie gesagt, also so ein Desaster. Also ich habe schon sehr viele solche Spiele gesehen, ja. Nur das war dann halt irgendwie, keine Ahnung, Braunschweig gegen Plattling und nicht Kansas City gegen Philadelphia.
Ich würde ja jetzt einwerfen, Carolina gegen Denver war so ein Super Bowl, in dem es ähnlich gelaufen ist, als viele dachten, die Carolina Panthers wären der große Favorit. Das war, glaube ich, 2015 und dann hat Carolina kein Bein auf den Boden gebracht. Aber ich glaube, wo die Diskussion tatsächlich fehlgeleitet ist, ist, dass sie sich hauptsächlich um Patrick Mahomes dreht. Patrick Mahomes ist der beste Spieler der NFL und ein schlechter Super Bowl ändert daran nichts. Worüber wir tatsächlich reden müssen, ist das eine Problem, das die Kansas City Chiefs im kompletten Verlauf der Saison hatten, nämlich mit ihrer Offensive Line.
O-Line, ja.
Sie hatten 2 schlechte Tackles, die die Erwartungen nicht erfüllt haben, haben Notlösungen gefunden dafür, zum Beispiel indem sie ihren Guard Joe Tooney, einer der besten der Liga auf der Position, auf linken Tackle geschoben haben, was er dann in den letzten Wochen relativ gut gemacht hatte, aber im Super Bowl ist ihm das voll auf die Füße gefallen. Und es gilt halt grundsätzlich eigentlich fast immer für die NFL Playoffs und für den Super Bowl im Allgemeinen, wenn man Schwachpunkte hat, die klar identifizierbar sind, werden sie einem irgendwann in den Playoffs auf die Füße fallen. Wir haben gedacht, den Chiefs passiert das nicht, weil die sich um alles drumherum gearbeitet hatten, was so problematisch war in ihrem Team, da immer irgendeine Lösung gefunden haben, diesmal halt nicht. Und der Leidtragende ist natürlich der Quarterback, der hat sicher nicht alles richtig gemacht in diesem Spiel, aber ganz grundsätzlich gilt, sie hatten keine Basis durch ihr Laufspiel, die Pass Protection hat nicht funktioniert. Nicola hat zu Recht gesagt, die Eagles haben nicht geblitzt, das machen die nie. Die Eagles haben eine sehr talentierte Defensive Line und das ist der große Vorteil davon. Je besser die Defensive Line ist, umso weniger muss man blitzen. Es ist also ein Zeichen von Stärke, dass man nicht blitzt und dass man das nicht braucht. Und dann haben sie hinten dran Coverage gespielt und die Chiefs hatten tatsächlich dafür keine Antwort. Ist halt auch schwierig. Und was uns auch allen klar war vorher, und das ist dann wirklich zum Tragen gekommen, wenn es rein um das individuelle Talent geht, ist diese Eagles-Mannschaft deutlich besser besetzt als die Chiefs. Das ist jetzt auch also wir reden jetzt hier über, wenn es da Kritik gibt, dann eher am Drafting und an der Zusammenstellung der Mannschaft. Was die Trainer halt in den letzten Wochen hinbekommen haben, ist mit diesem nicht mehr so guten Talent wie vor 3-4 Jahren, trotzdem immer noch eine funktionierende Top-Mannschaft auf den Platz zu stellen, die einen Super Bowl erreicht hat. Aber gegen Philadelphia war es dann halt zu viel. Die Eagles waren halt auf zu vielen Positionen besser besetzt und gerade halt in diesem Duell Offensive Line, Defensive Line und umgekehrt war es ja auch so. Also die Offensive Line der Philadelphia Eagles hat ja auch einen guten Job gemacht gegen die Verteidigungslinie der Chiefs und letzten Endes war das dann in den, wie die Amerikaner sagen, Trenches, also an der Line of Scrimmage, wo die Entscheidung gefallen ist und da war Philadelphia halt klar besser.
Tja, die O-Line von Philadelphia, das sind ja keine kleinen Kerle. Das habe ich auch noch mitbekommen. Ja, die wiegen ja, und ich glaube, da gab es sogar den Vergleich zu Super Bowl One, den man natürlich niemals ziehen darf, aber das habe ich noch mitbekommen. Und was mir natürlich gut gefallen hat, Andreas, ich habe es dann im Real Life am nächsten Tag geschaut, da war ihm auch die Halftime-Analyse von Fox in den USA und da sitzt Terry Bradshaw und da sitzt Jimmy Johnson, keine Ahnung, warum die immer noch da sitzen, die waren vor 100 Jahren Coaches, aber egal. Und jeder sucht nach einem Strohhalm. Ja, da könnt ihr doch noch, das braucht nur ein Turnover, es braucht nur ein Big Play und Kansas City ist wieder da. Also ich habe keine Sekunde dran geglaubt. Natürlich müssen die das machen, weil ihnen sonst die Leute vielleicht vom Fernseher weggehen. Hast du irgendein Anzeichen in der ersten Halbzeit gesehen, wo du dir dann gedacht hast, da komm, das könnte vielleicht nochmal spannend werden?
Also das Anzeichen war tatsächlich nicht da, nur wir haben halt schon viele Super Bowls erlebt, auch mehrere schon mit den Chiefs. Also ich als Anhänger der San Francisco 49ers habe zwei Super Bowls erlebt, in denen die 49ers die ersten drei Quarter dominiert haben und Kansas City hat es am Ende doch noch gewonnen. Das heißt, dass man da dann sagt, es wäre nicht das erste Mal, wenn die Chiefs sich nach der Pause sortieren und auf einmal ganz anders spielen. Also das war so der Ansatz zur Hoffnung, was halt bitter war für die Chiefs. Ihre Defense hat sie ja in der ersten Halbzeit eigentlich ziemlich gut gemacht. Da war ja ein Pick Six dabei, dann haben sie irgendwann einen Ball bekommen, glaube ich, an der 10-Yard-Linie. Also das waren ja Resultate von Turnovers, sonst hat die Defense der Chiefs ja einen soliden Job gemacht. Und dann gab es halt ganz kurz vor der Halbzeitpause haben sie halt noch einen Touchdown kassiert. Da habe ich dann schon gedacht, ich glaube, es war 28-0, da habe ich schon gedacht, wow, das ist jetzt aber ein sehr tiefes Loch. Mhm. Bei drei Touchdowns hätte ich nicht ausgeschlossen. Und klar, nachdem dann im vierten Quarter dann auch noch 34-0 steht, dann ja, also das war ja eh klar, dass dann da nichts mehr geht.
Das war der Punkt. Also bei 10-0 denkst du, puh, das geht aber ganz schön einseitig. Direkt hinterher kommt dieser Interception-Return-Touchdown von Cooper DeJean. Dann ist es 17-0. Vor der Halbzeit ist 24-0. Irgendwie hat man das Gefühl, die können noch froh sein, dass mit den ganzen Fehlern das nicht noch 31-0 in die Halbzeit geht. Also diese letzten 2-3 Minuten der ersten Halbzeit waren wirklich für mich so, die schaufeln sich gerade selbst ihr Grab. Die Halbzeit kann nicht früh genug kommen.
Und ja, dann war auch bei mir irgendwie so, naja, gucken wir mal, was am Anfang des dritten Quarters passiert. Und dann ging es ja genau in die gleiche Richtung weiter. Und also ich glaube, beim 34-0 waren wir dann alle beim Punkt, wo wir alle dachten, okay, jetzt das ist jetzt vorbei. Ich meine, das war ein wunderschöner Pass auf Devonta Smith. Da müssen wir Jalen Hurts tatsächlich loben. Da waren ja auch da waren auch super Plays dabei von der Offense, die wirklich ja zusätzlich zu dem Job, der die Defense gemacht hat, irgendwie immer auch dann nochmal so selber ihre Sargnägel da reingehauen haben. Mhm. Aber also, zur Halbzeit würde ich auch sagen, es fühlte sich in dem Moment schwierig an und für Analysten in dem Sinne natürlich auch schwierig, weil wann müssen die mal schon mal eine Halbzeit analysieren, die wirklich so einseitig lief? Ja, es passiert halt. Es passiert auf der ganz großen Bühne, ist halt so.
Und da sitzt übrigens auch, oder saß Rob Gronkowski da. Und jetzt kenne ich mich im Football nicht aus, aber mich dünkt, dass Rob Gronkowski doch auf derselben Position gespielt hat wie Travis Kelce. Und was ich nicht ganz verstehe, egal wer sich bemüßigt fühlt, das zu beantworten, Nicola oder Andreas, dann hieß es ja, Travis Kelce ist der beste Tight End, den die NFL jemals gesehen hat. Da sage ich, hoppla, was ist mit Gronkowski? Warum wird Kelce da höher bewertet, Andreas?
Also wenn ich ja kurz, also ja. Bei Gronkowski muss man halt auch sagen, da fehlen ein paar Jahre. Der hat ja zwischendurch, also der war viel verletzt, der hat zwischenzeitlich auch mal eine Pause eingelegt und so weiter und so fort. Als Gronkowski in absoluter Topform war, für eine Phase von 3, 4, 5 Jahren, war er der Beste der Liga und da hat auch keiner dran gezweifelt, aber Travis Kelce macht das halt schon verdammt lange und auf verdammt hohem Niveau. Und letzten Endes, ich meine, wir haben diverse Tight Ends gesehen, die Leistungen auf Tight End gerade als Receiver sind in den letzten Jahren immer weiter nach oben gegangen, sind da wurden nochmal neue Maßstäbe gesetzt, weil die halt immer mehr ins Passspiel eingebunden werden, als das früher der Fall war. Da kommt vielleicht sogar noch mehr und letzten Endes, ich meine, die Diskussion, wer ist jetzt der Größte aller Zeiten? Also ich meine, die kann man immer führen, ja, aber vorm Spiel hieß es, wenn Patrick Mahomes jetzt seinen dritten Super Bowl hintereinander gewinnt, überholt er dann Tom Brady in der Rangliste der besten Quarterbacks aller Zeiten. Jetzt hat er verloren, jetzt ist die Diskussion, ist jetzt sein Ruf so stark beschädigt, dass es ernsthafte Folgen haben wird? Der Mann hat noch 10 Jahre vor sich, also da reden wir vielleicht in 10 Jahren drüber, aber nicht jetzt.
Ja. Beide sind halt für Tight Ends sehr massiv eingebunden in ihre Offense und ein wichtiger Teil davon, ja. Das ist, das eint beide auf jeden Fall. Und beide gehören halt zu super erfolgreichen Teams. Also,
ja. Ja, bisschen bigger picture noch, Nicola, der MVP ist nicht Lamar Jackson, sondern ist Josh Allen geworden. Ist das ein Konsensus in der Football-Bubble oder hätte Lamar eher diese Auszeichnung bekommen sollen, wenn nicht sogar müssen in diesem Jahr?
Das ist immer, also ich glaube, einer hat tatsächlich Josh Allen dritten Platz gegeben, weil ich so dachte, okay, du hast wirklich zwei über Josh Allen. Ja. Das fand ich spannend. Der Konsens schien dann tatsächlich zu sein, dass alle Lamar Jackson ganz vorne sehen. Ich habe es als Rennen zwischen den beiden wahrgenommen. Ich muss sagen, also ich bin jetzt nicht schockiert. Überrascht ein bisschen, schockiert nicht, weil Josh Allen hat eine super Saison gespielt. Mit den Buffalo Bills, wir dürfen nicht vergessen, also das Voting findet immer vor den Playoffs statt, ja, also okay, Playoff-Leistungen laufen da nicht rein. Von daher ist es wirklich nur die 17 Wochen Regular Season. Ich werde mich nicht empören, ich bin nicht schockiert, ich nehme es wahr. Also diese Ehrung MVP sowieso immer. Ja, das ist halt ein Preis, der von Journalisten vergeben wird. Was da für Mechanismen funktionieren, da blicke ich eh nicht dahinter. Von daher, ja, Gratulation Josh Allen. Also er ist definitiv einer der besten Quarterbacks der Liga und ist halt einer, der im Gegensatz zu Mahomes oder jetzt halt Jalen Hurts, genauso wie Joe Burrow oder Lamar Jackson halt sich noch keinen Titel geholt hat. Hätte er es verdient, auf jeden Fall, aber im Augenblick muss er sich halt mit MVP begnügen.
Ich denke, das war halt auch tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden und ich habe während der regulären Saison gedacht, egal was dabei rauskommt, der es kriegt, hat es auf jeden Fall verdient Und natürlich kann man dann immer sagen, ja, der arme Kerl hätte jetzt aber auch, also Lamar Jackson, der hätte das jetzt auch verdient gehabt, würde ich auch unterschreiben. Vielleicht hat eine Rolle gespielt, dass der schon zwei MVPs gewonnen hat und Allen noch keinen, obwohl Josh Allen vielleicht in der Wahrnehmung des Publikums im Schnitt der bessere Quarterback war in seiner Karriere als Lamar Jackson. Ein bisschen besser, muss man dazu sagen. Soll jetzt die Leistung von Jackson nicht eintrüben. Und was jetzt die Geschichte mit den Playoffs angeht, ich glaube, dass die Ravens in den Playoffs relativ früh rausgegangen sind und Josh Allen dann auch wieder ein gutes Spiel im Halbfinale gemacht hat, eigentlich gegen die Chiefs, und es wieder eine knappe Niederlage war, glaube ich, hätten die Playoffs, wenn die mitgezählt hätten, auch eher noch den Ausschlag für Josh Allen gegeben.
Tja. So, nicht in diesem Race, und das ist die abschließende Football-Frage, aber ich habe es nicht ganz verstanden, Nicola. Haben die Jets zu Aaron Rodgers jetzt gesagt, danke, thanks, but no thanks, wir wollen dich nicht? Oder hat es da danach noch eine kleine Wolte gegeben und hieß es dann plötzlich, unter bestimmten Voraussetzungen wollen wir dich doch wieder? Ich hab's wirklich nicht verstanden.
Ja, ich bin auch nicht ganz so durch. Ich kam ja am Sonntag raus vom Super Bowl. Also irgendwie hat man Aaron Rodgers zum Gespräch eingeladen. Und also bei dem Gespräch hat Aaron Rodgers anscheinend auch gar nicht gesagt, ob er überhaupt weiterspielen möchte oder nicht. Der junge Mann ist ja auch schon 41, 42. Auf jeden Fall, also so wie ich es jetzt verstehe, wurde irgendwie von den Jets gesagt, ja, also wenn es hier weitergehen soll, dann zum Beispiel nicht mehr mit deinen Pat McAfee-Interviews und du bist beim Trainingscamp und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, inwiefern da jetzt der Wille überhaupt da war, weiterzugehen. Auf jeden Fall, man wird sich jetzt trennen. Die Jets fressen die Kröte, ja, also die ganz große, was sind das, 39 Millionen Kröte, 45 Millionen Salary Cap, die weggehen. Und Aaron Rodgers, wie gesagt, muss sich erstmal entscheiden, spielt er überhaupt weiter oder spielt er nicht? Und wenn ja, ja, wo geht er hin? Und die Antwort auf die Frage könnte dich verunsichern, Jens.
Ich ahne es, wenn du sowas sagst, dass Gold und Schwarz hier in Frage kommen könnten. Aber da muss ich erstmal ein paar Nächte drüber schlafen. So, Nicola wird noch bei uns bleiben. Nicola kommt später mit dem Rugby um die Ecke. Andreas hingegen hat sein Tagwerk erledigt. Aber Andreas, am Sonntag gibt es einen so bewegten wie bewegenden Nachruf bei Musikradio 360.
Ja, diesmal geht's um die Sängerin Marian Faithfull, die leider in der vorletzten Woche gestorben ist, und die hat eine sehr interessante Lebensgeschichte, da ist alles mit dabei. Insofern allein deswegen lohnt sich schon zuzuhören, aber sie hat halt auch eine außergewöhnliche Stimme gehabt und außergewöhnliche Musik gemacht, also das ist das Thema am Sonntag.
In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, es gibt ein wunderbares Video von Peter Schmeichel mit Rod Stewart, zu dem sicherlich auch bald eine Sendung geben wird von Andreas vor dem Spiel. Die gab's schon, ja, ich habe es geahnt, genau. und Rod Stewart hält auch nicht damit zurück, dass er da vielleicht schon ein Fanta zu viel getrunken hat vor diesem Spiel, gestern Abend gegen die Bayern. Er ist ein großer Celtic-Fan. Sehr unterhaltsam, man findet es bei Twitter, wer möchte. Kurze Pause in der Big Show.
Oh ja, das habe ich auch gesehen, ja.
Ist großartig.
Ja.
Kurze Pause in der Big Show 698.
Ja, grüß euch, da ist der Oliver Glasner und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 698. Es geht weiter mit dem Motorsport mit Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, 698 ist natürlich schon mal wirklich eine eindrucksvolle Zahl, lieber Jens. Wir arbeiten weiter dran, um das Jubiläum zu feiern.
Das sollte man auch schaffen. Die Frage ist, welches? Ob wir noch vierstellig werden, ich weiß es nicht.
Ja!
Da breche ich zusammen. Eddie Milke wollte auch dabei sein und wollte uns heute, The Voice, heute wäre Video so wichtig wie nie gewesen, denn Eddie wollte uns per Video zeigen, wie es im Sky-Studio ausschaut. Es ist ja leider krank geworden. Wir wünschen gute Besserung. Aber Anlass sind natürlich die MotoGP-Testfahrten, die in diesen Minuten noch stattfinden. Ich glaube, Zeit von unserer Aufgabe noch eine Stunde. Was hast vor allen Dingen du gelernt, The Voice?
Also wir haben vor allem gelernt, dass tatsächlich glaube ich, Eddie eine tolle Saison vor sich hat. Das war, sagen wir mal, in den Eckdaten von den vielen Wechseln, die wir hatten, von Fahrern zu neuen Teams. Das war vorher schon so ein bisschen abzusehen. Aber jetzt auf der Rennstrecke, da gibt es keine Ausreden mehr. Und nach den Tests in Sepang ist man ja jetzt in Buriram, also tatsächlich dort, wo dann in 14 Tagen die Motorrad-Weltmeisterschaft ihren Auftakt 2025 hat, auf der gleichen Rennstrecke. Und da sind natürlich dann, ist gar keine Zeit mehr, die Karten noch zu verdecken und irgendwelche Spielchen zu machen, nur so tun, als ob. Jetzt kommt die Wahrheit langsam ans Licht. Man muss sagen, Marc Márquez hat sich wunderbar eingeschossen und hat sowohl jetzt in Sepang wie jetzt auch in Buriram Bestzeiten erzielt. Das heißt, der Wechsel dann vom Kunden ins Werksteam scheint ihn tatsächlich nochmal beflügelt zu haben. Und ich glaube, Pecco Bagnaia hat vielleicht noch nicht alles gezeigt, aber der weiß spätestens jetzt, er muss sich da ziemlich warm anziehen.
Und es gibt ja nicht nur einen Marquez, es gibt ja deren mehrere. Aber dennoch, ich meine, für die MotoGP kann es ja nur gut sein, dass Marc Marquez jetzt wieder da ist, dass man mit Bagnaia einen gestandenen Weltmeister hat. Konkurrenz belebt das Geschäft. Und das gilt auch in der Familie Marquez natürlich.
Absolut, wobei man sagen muss, dass der Alex natürlich immer schon, er ist auch mal, sollte man nicht vergessen, zum Beispiel Moto2-Weltmeister geworden. Okay. Aber natürlich stand er immer im Schatten seines deutlich erfolgreicheren Bruders. Er zeigt jetzt aber, und das auf diesen völlig unterschiedlichen Rennstrecken, die wir gerade schon erwähnt haben, also Malaysia und jetzt Thailand, dass mit ihm ganz offenbar tatsächlich, obwohl er nur eine Vorjahresmaschine, eine Vorjahres-Ducati fährt, wirklich mit ihm zu rechnen sein dürfte. Im letzten Jahr waren die beiden Brüder ja Teamkollegen und ich glaube, dass der Alex da auch noch ein bisschen profitiert hat. Da hat man wirklich vergleichbare Daten gehabt, auf der gleichen Maschine, zur gleichen Zeitpunkt auf der Strecke. Ich glaube, der Alex hat da profitiert, dass sein Bruder Marc Teamkollege und Boxennachbar war. Aber auf jeden Fall müssen wir sagen, Alex ist wirklich eindrucksvoll, das ist beeindruckend. Wer aber auch eindrucksvoll ist, und das ist aus deutschsprachiger oder österreichischer Sicht natürlich erfreulich nach diesen ganzen schlechten Hiobsbotschaften seit November, ist tatsächlich aktuell Platz 3 für Pedro Acosta auf der KTM.
Ja, also wir haben ja letzte Woche Heinz Kinnegartner schon nachträglich zum 65. Geburtstag gratuliert. Also bei der MotoGP, natürlich, ich gehe davon aus, dass alles auf dem Prüfstand war, aber KTM wird der MotoGP erhalten bleiben. Und der Voice, ich glaube, du hast gute Nachrichten für alle Beteiligten. Also nicht nur auf der Strecke, sondern auch neben der Strecke. Es dürfte sich was tun.
Ja, das war jetzt wirklich, es wurde offenbar hinter den Kulissen, was KTM angeht, intensivst gearbeitet. Und wir haben ja auch über diese Schachzüge in der Öffentlichkeit schon darüber diskutiert, dass tatsächlich Stefan Pierer sich jetzt zurückgezogen hat. Das war auf Druck der Banken, die jetzt natürlich unter anderem überbrücken müssen, einspringen müssen. Und da geht es um viele, viele, viele Millionen. Offenbar notwendig, weil er so ein bisschen natürlich als offensiver Firmenboss auch natürlich für die Fehler der letzten Jahre, für Fehlinvestitionen und dergleichen eigentlich verantwortlich gemacht wird. Auf jeden Fall hat er das gemacht, hat das getan. Das hat mich so ein bisschen erinnert an den Rückzug auch von Michael Andretti aus dem Cadillac Formel 1 Team. Also es ist ein Signal. Er wird natürlich trotzdem dabei sein, genau wie die Andretti-Familie mit Mario noch im Vorstand ist vom Cadillac Formel 1 Team. Aber klar ist, in der Öffentlichkeit hat man jetzt reagiert. Es sind Investoren ganz offensichtlich da. Man versucht, Investoren sogar aus Europa zu kriegen. Nicht unbedingt also Geldgeber aus Asien. Denn man möchte gerne, dass das Schicksal von KTM in europäischer Hand bleibt. Ich bin da ziemlich optimistisch, dass das weitergeht. Alles, was man so immer wieder an Zwischensignalen hört, geht absolut in die richtige Richtung. Und du hast ja auch gerade eben schon gesagt, wir hatten bereits vor einer Woche bei dir hier klar gesagt, KTM wird weiter in der Motorrad-Weltmeisterschaft dabei sein. Und zwar nicht nur 2025, es wird die nächsten Jahre weitergehen. Denn das ist das Grundmarketing, die Grundmarketing-Idee. Win on Sunday, sell on Monday. Also durch den Motorsport Ready to Race verkauft man weltweit deutlich mehr Motorräder.
Tja, das möge man mal bitte hier an den Frankfurter Ring in München tragen, denn wie wir durch manche Kanäle hören, schaut es wieder nicht gut aus mit BMW, leider, mit der MotoGP. Das ist, ja, ich weiß schon, alle müssen sparen und natürlich gibt es wichtigere Dinge als Motorsport, aber wenn der Motorsport, ja, bitte.
Es ist ein bisschen kurios, dass insgesamt, also jetzt nicht nur die Motorradindustrie, in diesem Fall ist es ja BMW, sich zurückhält und sparen muss und in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten keine Fragen. Das Kuriose aktuell ist, dass wir aus Amerika genau das Gegenteil mitbekommen. Und zwar dann vor allem auch im Automobilsektor. Also General Motors und Ford, die großen Giganten aus Motown, aus Detroit, die investieren unglaublich in den Motorsport, haben jetzt auch Ford ein Hypercar-Programm auf die Räder gestellt. Ford ist neu in der DTM mit dabei. Sie investieren in den Motorsport, und zwar genau quasi gegenläufig. In der Krise wird investiert, um das Image aufrechtzuerhalten, während auch alle europäischen Hersteller sich vergleichbare Motorsportprogramme absolut verbieten selbst und klar alles zusammenstreichen. Wir haben über Audi ja hier bei dir, Eddie, mit Eddie auch schon drüber gesprochen, mit Christian Nimmervoll, mit Stefan Ehlen und Co. Alles nur alle Jetons auf Formel 1 zu setzen. Schwierig, schwierig. Bei BMW Auto ist es vergleichbar. Auch dort wird ordentlich gespart. Porsche ist da ein bisschen anders noch, aber das ist natürlich auch ein Sportwagenhersteller, der in einer etwas anderen Position ist, in einem etwas anderen Marktsegment. Die gewinnen gerade wieder viel. Aber Fakt ist tatsächlich, KTM ist da jetzt auch gegenläufig. Die sagen auch, in schwierigen Zeiten müssen wir unser Image aufpolieren. Wir investieren in den Motorsport. Und ich glaube, die Zeiten gerade tatsächlich beim MotoGP-Test zeigen, die haben tatsächlich einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und ich bin wirklich gespannt, wie dann im ersten Grand Prix-Wochenende das aussehen wird, wo sie tatsächlich stehen. Auch Yamaha sollte man vielleicht erwähnen. Die haben tatsächlich auch, und das haben wir letztes Jahr schon mehrfach gelobt, an dieser deiner Stelle im Sportradio, dass die tatsächlich sehr viel europäische Techniker eingebaut haben. Sie haben eine Dependance jetzt in Italien, in Europa. Das heißt, diese Vernetzung zwischen der Technik in Japan, dort, also die Zentrale, die Motorsportzentrale von Yamaha und Europa ist sehr viel enger geworden. Und wir haben es auch gesehen, dass tatsächlich die Zeiten von Yamaha gut waren. Auch Honda hat sich ein bisschen geschüttelt über den Winter. Man könnte sagen, da sie letzte in der Konstrukteurs-WM letztes Jahr geworden sind, als größter Motorradhersteller der Welt, kann es ja nur besser werden. Aber auch da sind Signale, dass die in die richtige Richtung gehen, wenn auch noch nicht ganz so erfolgreich wie aktuell Yamaha mit vor allem Fabio Quartararo.
Ja, investieren in der Krise, liebe Volkswirtschaftsstudenten, das hat John Maynard Keynes propagiert, und zwar angesichts der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren. Gerne mal nachlesen, es ist ein größeres Buch, ihr könnt aber bei mir gerne auch die Zusammenfassung haben. Und apropos, es gibt auch in dieser Hinsicht, der Voice, wie ich finde, also ich interpretiere es zumindest so, ordentliche bis gute Nachrichten aus der DTM, weil Mercedes gesagt hat, nein, zwei Werksautos sind uns nicht genug. Wir steigen jetzt mit vier ein. Oder wir erweitern unser, sagen wir so, wir erweitern unser Team auf vier Werks-Mercedes.
Mhm. Genau so ist es. Also so, wir haben ja schon kurz mal bei Bilanz gezogen, dass Abt Sportsline tatsächlich ja bekanntermaßen wegen der Entscheidung von Audi auf Formel 1, alles auf Formel 1 zu setzen, nun mit Lamborghini an den Start gehen wird. Haupt Racing ist das Team, das letztes Jahr noch die Mercedes-Flaggen aus Stuttgart hochgehalten hat, wechseln jetzt zu Ford, und da müssen ordentlich Ressourcen hinter den Kulissen geflossen sein, damit HRT als großes Mercedes-Aushängeschild tatsächlich so einen Wechsel macht. Die werden mit Ford Mustangs, diesen wunderschönen Mustangs, an den Start gehen. Manta Racing mit zwei Porsche, auch Porsche im Übrigen aufgestockt von zwei auf vier Autos für die DTM-Saison 2025. Es ist das 36. Jahr der DTM. Und gute Fahrer haben wir jetzt auch bei den beiden Mercedes-Teams, denn Landgraf, die letztes Jahr ein Jahr DTM-Pause gemacht haben, weil es da nicht genug Unterstützung gab vom Hersteller, sind jetzt wieder zurück und werden neben Winward tatsächlich jetzt auch antreten. Vier Mercedes AMG GT3. Maro Engel, letztes Jahr Dritter in der Gesamtwertung der DTM, will jetzt unbedingt Meister werden. Mercedes will das offenbar auch, denn sie haben auch Lukas Auer jetzt weiter verpflichtet. Der war 2022 der Österreicher schon DTM-Vizemeister und scheint jetzt endgültig seinen Daytona-Crash vor eineinhalb Jahren abgeschüttelt zu haben. Und es kommen zwei neue Neulinge in die DTM. Einer, der ist schon sehr erfahren, GT3-Autos, super schnell, ist Sohn von einem Ex-Formel-1-Fahrer, nämlich Jules Gounon. Jean-Marc Gounon, mit dem war ich ja jahrelang sehr, sehr eng befreundet, als der noch Formel 3000 fuhr. Dessen Sohn ist jetzt richtig schnell, junger Franzose, knapp 30 Jahre alt, mit Lizenz aus Andorra, aber das ist nur, weil es da so landschaftlich schön ist, nicht aus Steuergründen.
Ja, natürlich.
Natürlich. Und wir haben Tom Callender, und das ist wirklich toll, das ist nämlich ein sehr, sehr talentierter, junger deutscher Mann, der kommt aus dem Westerwald, ist 17 Jahre alt und wird tatsächlich jetzt als jüngster DTM-Starter aller Zeiten in einem Werks-Mercedes, ist auch ein Mercedes-Werks-Junior-Fahrer. Also beim Auftakt der Saison Ende April in Oschersleben wird der jüngste DTM-Starter aller Zeiten werden und wird gemanagt von einem nicht ganz Unbekannten, nämlich Mr. DTM Bernd Schneider. Also im letzten Jahr ist er schon mit 16 ADAC GT Masters Champion geworden. Jetzt folgt der Wechsel in die DTM. Von dem ist viel zu erwarten.
Ja, es ist nicht mehr lange hin. Ich meine, wenn ich jetzt natürlich sehe, dass die Formel-1-Saison noch 4 Wochen und 2 Tage, also bis zum ersten freien Training sind es genau 4 Wochen oder relativ genau 4 Wochen dann in Australien. Das schmerzt schon ein bisschen, aber The Voice, die Saison nimmt, oder sagen wir mal so, die Klassen, die uns neben der Rallye-WM am meisten interessieren, ein bisschen was tut sich wenigstens. Das ist die gute Nachricht.
Auf jeden Fall. Ich sitze hier im Übrigen gerade auch mit Schwedenkappe, Schwedenmützchen vor dem Laptop und spreche mit dir, weil wir tatsächlich hier jetzt auch Schneefall in Deutschland hier haben, hier im Süden. Und es ist gerade, ich habe gerade vor einer halben Stunde telefoniert mit einem guten Freund, Rainer Kuhn, ein absoluter Rallye-Experte, der mitten im Herzen von Schweden steht und dort gerade beim Rallye-WM-Lauf Nummer 2 nach der Monte Carlo ist, die einzige reine Eis- und Schweden, Eis- und Schnee-Rallye der Welt. Da wird mit Spikes gefahren und er ist voll der Begeisterung und hat, glaube ich, mit vielen skandinavischen Fans auch, so hatte ich den Eindruck, schon etwas vorgeglüht alkoholtechnisch. Die haben also schon dafür gesorgt, dass sie bei bester Stimmung sind.
Ja, da schließt sich der Kreis wieder zu Rod Stewart und seinem Interview gestern vor dem Spiel zwischen Celtic und Bayern. The Voice, immer eine große Freude. Über die Rallye in Schweden sprechen wir dann einfach kommende Woche. Für diese Woche war's das mit dem Motorsport. Danke dir. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 698.
Hi, hier ist Marathonläufer Philipp Flieger und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
Big Show 698. Und wenn man Axel Goldmann kriegen kann, auch an einem Mittwochabend, dann freue ich mich natürlich ganz besonders, dass Axel Goldmann ein paar Minuten Zeit für mich hat. 390 Just Baseball. Guten Abend, lieber Axel.
Hallo, guten Abend.
Wer jetzt immer noch bei X ist, und ich gestehe es, ich bin's nach wie vor, weil ich einfach zu vielen Leuten folge, die, ja, wo ich einfach Informationen herbekomme. Aber wenn man auch zum Beispiel den Pittsburgh Pirates folgt oder den Boston Red Sox, es kribbelt schon wieder, Axel. Wie sehr kribbelt's denn bei dir? Weil irgendwie passiert doch schon wieder was.
Ja, yeah, es passiert eine ganze Menge. Es kribbelt ein bisschen. Ich muss gestehen, dass ich noch nicht in Preseason-Modus bin. Das hat aber eher private Gründe, weil ich gerade in einem Umzug stecke und mich noch nicht so intensiv mit der MLB beschäftigen konnte, wie ich es gerne möchte. Aber letztlich sind es nur noch 7 Wochen.
Ja.
Und dann geht's wieder los. Dann ist Opening Day. Und lass mich nicht lügen, 3 Wochen sind wir schon im Spring Training.
Pitchers and Catchers Reporting
heißt es dann. Die sind ja schon lange da.
Ja, ja, aber das klingt so großartig. Reporting. hast du den Mets schon gesagt, dass weder Juan Soto noch Pete Alonso pitchen können? Ich glaube, das haben sie ein bisschen übersehen in diesem Winter.
Ich glaube, jedes Wort, was von außen in die Mets reingetragen wird, ist verschenkt.
Ja.
Es spielt keine Rolle.
Es ist so grausam, entschuldige, bitte, ja, mach du.
Nee, du hast vollkommen recht. Die Mets sind im Moment, aber dafür lieben wir doch die Mets eigentlich so ein bisschen halt, oder? Dass sie komplett durchdrehen und jetzt sagen, okay, wir machen noch mal alles ein bisschen anders und the sky is the limit.
Ja, und das wissen natürlich einige, dass eine Stadt, die zwei Teams hat, eines ist immer das Clowns-Team. Und Steve Cohen passt das eben nicht, dem Besitzer der Mets, dass die Mets über viele, viele Jahre im Vergleich zu den Yankees waren. Es hat ihnen Juan Soto geklaut für über 700 Millionen Dollar. Und in den USA gibt's ja, wer es nicht weiß, in der Major League Baseball eine Tax, also eine Steuer. Und da sind die Mets jetzt drüber. Und auch wenn sie Pete Alonso 30 Millionen nur pro Jahr zahlen. Ich glaube, die Steuer ist fast noch mal 30 Millionen, oder?
Ja, aber das spielt ja keine Rolle. Das ist tatsächlich, das ist für die Mets im Moment völlig irrelevant, schweres Wort, was da die Luxury Tax angeht. Du darfst es halt nicht nur auf Juan Soto und Pete Alonso reduzieren, weil die Mets sind ja eigentlich schon so ein bisschen der Gewinner neben den Dodgers dieser Offseason. Sean Manea war nicht hundertprozentig sicher, dass er zurückkommt, haben sie gemacht. Ryan Stanek und Jesse Winker ebenso. Und dann haben sie halt neben Pete Alonso auch noch Frankie Montas und Clay Holmes geholt und haben mit AJ Minter tatsächlich eine Addition im Bullpen, wo du sagst, okay, das geht wirklich schlechter. Und dann hast du halt diesen Blockbuster-Vertrag mit Juan Soto noch, der wahrscheinlich auch so ein bisschen ein sehr stark erhobener Mittelfinger in die Bronx war.
Großartig. Und gemeinsam mit Francisco Lindor, den ich sowieso gerne bei der Arbeit zuschaue, ich mag mehr die kleinen Schnellen. Und Lindor ist so ein richtig kleiner, schneller Shortstop. Das taugt mir viel mehr als jemand wie Aaron Judge. Und Soto ist, sagen alle, ja, generational talent, wie man so schön sagt, und das kann Spaß machen. Es kann aber nach 5 Wochen auch der große Katzenjammer ausbrechen.
Ja.
Weil es halt immer so ist bei den Mets.
Es kann tatsächlich so sein, dass es ein Team ist, was vielleicht ein bisschen zu viele Egos hat.
Ja, ja.
Es kann durchaus sein, aber ich würde ihnen jetzt erstmal Benefit of the Doubt geben, weil das ist schon eine starke Mannschaft, ne? Also die sie sich da zusammengestellt haben, das ist schon in der NL East mein Nummer 1 Tipp. Very early prediction.
Dann gib uns, bevor wir zur Ski-WM kommen, die ja dir eigentlich unter den Nägeln brennt, aber gib mir und Heiko, der ja in Boston wohnt, dem aber Baseball deutlich wurschter ist als mir, hat es irgendwas gegeben, dass dich als Boston Red Sox nicht nur Sympathisanten, sondern natürlich auch Fan, irgendwas, was dir Hoffnung gibt, dass es in der kommenden Saison, in der nun anstehenden Saison, besser wird als in den letzten, gefühlt seit 2018 jeder Saison?
Es ist ein bisschen slow in Boston in dieser Offseason gewesen. Du hast ein paar Pitcher dazu geholt, Cutter Crawford, mit Name Tanner Houck, Garrett Crochet hast du geholt. Es ist dennoch so, dass ich sage, die Boston Red Sox sind im Moment nicht in diesem in diesen Sphären, wo die Yankees, die Mets, die Dodgers, auch die Braves sich bewegen. Und deswegen, es ist noch nicht das Jahr, wo wir sagen, World Series or bust.
Ja. Gut, schaut euch derweil einfach, ich glaube, bei Netflix läuft diese Dokumentation über das Jahr 2004 an. Dann, also wer da nicht zum Red Sox-Fan wird, dann weiß ich es auch nicht.
Tatsächlich, also die Dokumentation, ich weiß den Namen jetzt schon gar nicht mehr, aber es gab ja schon mehrere.
Ja,
also
ja,
es gab,
die von Bill Simmons ist am besten eigentlich, weil dieser persönliche
ESPN,
Bezug. Die 30 for 30.
Four Days in October heißt
die. Ja, genau. Stimmt. Ja, ja.
Four Days in October. Und dann gibt's noch von Nessen eine, Face Rewarded heißt die. Die ist natürlich nur für absolute Feinschmecker und für Leute mit sehr, sehr guten Google-Kenntnissen, wie man an die drankommt. Aber die gibt's auf jeden Fall. Und jetzt die Netflix-Dokumentation. Ja,
ist okay.
Die ist schon schön. Es gibt übrigens auch, bevor sich jetzt hier irgendwelche Yankees-Fans aufregen, es gibt auf Amazon auch eine neue Sportdokumentationsreihe, die heißt Game 7. Mhm. Kann ich auch nur empfehlen. Und dort ist unter anderem das Game 7 der 2003er Playoffs wird da gefeatured.
Aaron Boone.
Was of all people, Aaron Boone, genau. Was Red Sox Nation ja damals wirklich das Herz gebrochen hat. Ne, das war der letzte Auftritt von Saltalamacchia und so weiter.
Und Grady Little, mit Recht übrigens.
Puh, das war schon wild. Und dann gibt's dann halt noch andere Sportarten. Es gibt Spiel 7 der Mavericks mit Dirk in irgendeiner Finalserie. Es gibt Spiel 7 aus der NHL mit Wayne Gretzky. Kann man sich angucken.
Mache ich auf jeden Fall. Und jetzt, ich meine, jetzt kommt eine ganz, ganz üble Überleitung, aber du verzeihst sie mir, Axel. Wenn ich das letztes Wochenende richtig gehört habe, dann war das Kölner 1:0 bereits das siebte Ergebnis dieser Art und Weise in der laufenden zweiten Bundesliga-Saison. Wenn ich höre, zweite Bundesliga, Köln 1:0, da poppt bei mir nicht nur ein Fenster, sondern da poppt ein Peter Stöger in Lebensgröße auf. Sind wir schon wieder so weit, Axel? Sind wir schon wieder so weit?
Ja, schon. Gerhard Struber hat die Saison ja etwas offensiver angefangen als Peter Stöger damals. Peter Stöger übrigens, sollte er hier zuhören, immer noch, mein Herz geht raus an Peter Stöger, immer noch einer der liebsten Trainer, die ich beim ersten FC Köln gehabt habe. Ich mag ihn wirklich unglaublich gerne. Das sollte dann auch mal kurz erwähnt werden. Und Gerhard Struber hat dann aufgrund, ja, ich sag mal, einer Unwucht in der Mannschaft verstanden, dass es nach diesen wirklich schlimmen Niederlagen gegen Darmstadt, gegen Paderborn so nicht weitergeht, und hat dann umgestellt auf eine Dreier- respektive Fünferkette und hat gesagt, okay, dann müssen wir jetzt hier einen Cut machen und müssen unser Gesicht und unsere Spielweise komplett ändern. Dazu gehört ja tatsächlich auch mal ein bisschen Mut, sowas zu machen, ne? Und zu sagen, okay, ich sehe ein, dass meine Spielweise, so wie ich sie haben will und so wie ich den Fußball auch interpretiere, hier mit dieser Mannschaft nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und hat dann gesagt, okay, dann machen wir es jetzt komplett anders. Und hat dann umgestellt auf eine, auf eine deutlich leidenschaftslosere, ist ein böses Wort, auf eine nüchterne Spielweise, auf eine ergebnisorientierte, zielgerichtete Spielweise, die halt nicht immer schön anzusehen ist, das muss man ganz klar sagen, die aber halt die Ergebnisse bringt. Und seitdem das passiert ist, das war tatsächlich, der Cut war im Ende Oktober bei einer Heimniederlage zu Hause gegen den SC Paderborn. Danach kam die zweite Runde im Pokal, wo der FC Holstein Kiel mit 3:0 geschlagen hat. Und das war so ein bisschen das erste Spiel, wo man umgestellt hatte. Da hat dann auch Schwäbe im Tor gestanden und nicht mehr Obig. Und da war dann halt dieser Cut gegeben. Und seitdem tatsächlich 7x1:0. Und ja, Tabellenführer in der zweiten Liga.
Jetzt sprichst du den Pokal an. Ich war da bei meinen Eltern in der Steiermark, habe mir das Spiel angeschaut in Leverkusen. Verstehe ich natürlich völlig, dass das für jeden Köln-Fan gerade gegen Leverkusen extrem schmerzhaft ist, was ich nicht ganz verstanden, aber vielleicht kommt das auch with the territory. Ja, wenn man dann sagt, ja, warum hat er 8 Minuten Nachspielzeit gehabt? Ist es wirklich das, worauf sich die Kölner Fanseele eingeschossen hat, dass es 8 Minuten Nachspielzeit gegeben hat? Weil ich meine, Finkgräfe ist ewig lang dort gelegen. Auswechslung gab es auch.
2:38.
Ach wirklich, nur 2:08 war das. Tatsächlich.
2:38.
Echt? Oh, das ist, alles, ist mir viel länger vorgekommen.
Alles gestoppt. Ja, klar. 2:38 war das Spiel wegen Max Finkgräfe unterbrochen.
Okay, ich dachte, das wäre leicht gewesen, ja, tatsächlich.
Also ich bin am Montag, wir haben am Montag 93 aufgenommen und ich bin am Montag nochmal komplett ausgerastet aufgrund dieses Spiels. Ja, du lachst. Das ist halt wirklich, für mich war das schlimm. Wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich kann dir in einer kurzen Minute erzählen, warum. Erstens, ja, die 8 Minuten müssen wir mit leben. Hm. Ich, ne, mich hat's auch nicht überrascht. Also es war nicht so, dass ich da jetzt saß und gedacht habe, ach du Scheiße, 8 Minuten. Ich habe mit 6, 7 mindestens gerechnet. Dass es dann 8 waren, okay. So, wenn wir jetzt 6 Minuten Nachspielzeit gehabt hätten, hätten wir das Tor wahrscheinlich immer noch kassiert. Dann erklär mir bitte erstens, warum es in der zweiten Hälfte der Nachspielzeit, wo VAR eingegriffen hat, wo ein Tor gefallen ist, wo es auch nochmal Auswechslung gab, warum es da nur 2 Minuten gab, obwohl dort auch sicherlich Potenzial für 4 mindestens gewesen wären. Und dann, und das ist jetzt das für mich wirklich Entscheidende, erklär mir bitte und alle Hörer da draußen und vielleicht hört ja auch ein Schiedsrichter mit, keine Ahnung, man soll mir bitte erklären, mit welcher Rechtfertigung man das 3:3 zurücknimmt, wenn man sich die vergrößerten Bilder anschaut und wenn man sich anschaut, wie die Linie gezogen worden ist, dann halte ich die Rücknahme dieses Tors für absolut falsch, weil erstens haben wir nur 50 Frames in der Kamera. Wir können den Zeitpunkt des Abspiels nicht 100%ig, nicht mit einer absoluten Gewissheit feststellen. Zweitens, die Linie, die angelegt wird, die ist irgendwo am Oberarm, zwischen Schulter und Oberarm angelegt. Dann sagt mir der Schiedsrichter, ja, das ist die T-Shirt-Grenze. Dann sag ich, beweis mir das. Zeig mir, dass das die T-Shirt-Grenze ist. Wenn wir doch nur noch schwarz und weiß haben und wenn du sagst, das ist ein absoluter Beweis, dann fordere ich den Beweis ein und sag mir, ja, genau da ist die T-Shirt-Grenze. Der halbe Arm wird vom Körper verdeckt und hängt herunter. Wenn mir der Videoassistent, der diese Linie gezogen hat, 100% nachweisbar sagen kann, ja, die Linie ist richtig gezogen, dann möge es mir beweisen, weil wenn du auf dem Bild diesen Strich einen Millimeter nach rechts setzt, dann steht der schon wieder nicht im Abseits. Und das ist ein perfektes Beispiel, warum sowas in der NFL oder in jeder anderen Sportart nicht gemacht wird, weil es inconclusive ist, weil du sagst, okay, das ist zu knapp, ich kann die Entscheidung auf dem Feld nicht mit 100%iger Sicherheit umkehren. Und es passiert nur im Fußball, dass wir eine Gilde an Schiedsrichtern haben, die sagen, wir sind unfehlbar, wir müssen diesen Treffer jetzt zurücknehmen, weil einfach mal zu sagen, boah, ich weiß es nicht, lass die Entscheidung mal so, wie sie auf dem Platz gefallen ist, weil nicht vergessen, auf dem Platz ist es als Tor gewertet worden.
Ja.
Und dass wir halt nicht die Möglichkeit haben zu sagen, es ist für uns nicht auflösbar, mit unseren technischen Mitteln zu sagen, Rondic stand im Abseits, das Tor zählt oder zählt nicht. Wir können es nicht sagen. Ich sage damit nicht, dass es aus einer vollkommen technokratischen Sicht, die ich eh für völlig falsch halte im Fußball, weil der Geist der Abseitsregel ist ja, dass man sich keinen Vorteil erschaffen kann, dadurch, dass man einfach vorm Tor stehen bleibt und dann einen Verteidiger bindet. Das ist ja der Geist der Abseitsregel. Das ist ja hier schon lange nicht mehr gegeben. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Dass man sagt, die Entscheidung ist so knapp, ich muss die Entscheidung auf dem Platz respektieren. Und das wird halt nicht gemacht. Und ich sage jetzt nicht als Argument, der war 100%ig nicht im Abseits. Nö, weiß ich nicht. Aus einer technokratischen Sicht kann der auch einen Zentimeter im Abseits gestanden haben. Vielleicht ist es auch richtig so. Aber es ist nicht auflösbar. Und dann muss die Entscheidung auf dem Platz gelten. Und dass das nicht gemacht wird, das halte ich für absolut falsch. Ich halte das nicht für einen Skandal und ich bin nicht und wir sind nicht betrogen worden und wir sind nicht durch irgendwelche Verschwörungstheorien am kleinen Dubel gehindert worden. Das sage ich alles nicht. Ich halte die Entscheidung trotzdem faktisch für absolut falsch. Gerade im Sinne des Spiels für absolut falsch.
Ne? Entschuldigung. Nein, es ist alles
du
gut.
Du hast das. Ich habe mit
Freude auch, und du wiederholst ja auch das Argument, das Michael Körner hier schon vor ein, zwei Jahren gebracht hat, der gesagt hat, genau das, was du gesagt hast. Man wird einen Frame finden, der sagt Abseits, man wird aber genauso einen Frame finden, der sagt nicht Abseits. So. Genau. Und wenn das, und ich meine, das war jetzt eine andere Entscheidung, aber wenn ich mir anschaue, das Tor, das am Wochenende für Kiel gegen Bochum zurückgenommen wurde. Also, ich meine, Felix Zweier ist einfach ein schlechter Schiedsrichter, sorry. Aber trotzdem, das ist doch lächerlich. Das greift so in den Existenz- und Abstiegskampf ein, sowas. Ja. Das ist doch absurd.
Ja. Ja. Aber das ist dann auch tatsächlich eine Sache, wo man sagt, der VAR als Gesamtkonstrukt, als Institution, entlarvt sich damit ja selbst als Oberschiedsrichter. Ja. Und im Prinzip sind die Schiedsrichter auf dem Feld, die sind ja völlig enteiert.
Ja, und wenn das rausgeschickt
man,
wird,
ja, dann und weiß, das ja. merkt man ja auch. Ja. Man merkt es ja in der Entscheidungsfindung. Also Top 2 der Szene des Spieltags, das zurückgepfiffene Foul. Ja. Top 1 muss natürlich an Fabian Nürnberger gehen, oder?
Klär mich auf, warum.
Fabian Nürnberger, der Darmstädter, der gegen Elversberg komplett die Nerven verloren hat.
Ist mir entgangen. Ich war in der Steiermark. Ich habe nichts von Fabian Nürnberger gesehen.
Bitte, mache in deiner nächsten freien Minute Google an und such Fabian Nürnberger faul.
Mach ich sofort.
Du kennst doch bestimmt diese Instagram-Clips, die man dann aus der Sunday League sieht, so aus England.
Natürlich.
Ja, so einer, der um 10 Uhr morgens nach Hause gekommen ist und dann halt, da war der andere schneller, also jetzt drehe ich mir mal die Beine weg. Es ist fantastisch.
Fabian Nürnberger, werde ich gleich suchen. Ja. Übrigens.
SV Darmstadt 98.
Grüße an den großen, den oft kopierten und dennoch unerreichten Axel G., darf ich ausrichten, von Heiko Ulder, der ist gerade aus New Orleans zurückgekommen und braucht jetzt mal ein bisschen Family Time. Völlig, völlig zurecht. So.
Immerhin ist er zurückgekommen.
Er hat auch wirklich, also wir haben eine Gruppe mit Schmieder und mit ihm, und er hat erstaunlich wenige Fotos in diese Gruppe reingeschickt. Man weiß nicht, was er genau getrieben hat an diesem Wochenende. Aber egal. Ja, Axel, und hinten raus muss ich dir natürlich schon noch fragen, diese Ski-WM, ist die komplett an dir vorbei? Hast du ein bisschen was wenigstens von Kitzbühel von vor ein paar Wochen gesehen?
Das war doch Kitzbühel, immer dein Anker. Okay. Hör mal, Jens, ich hatte doch die große Gelegenheit, dass das Streifrennen im ORF zu sehen, im österreichischen Original sozusagen. Und es war ein Traum. Was mich am meisten wirklich, also was mich wirklich abgeholt hat, war diese verachtenden Vorberichte über Schweizer. jetzt müssen wir die halt, das sind halt schon Favoriten, dann müssen wir die auch porträtieren. Und du hast halt diese ganze Verachtung hast du halt mit jedem Satz gespürt. Und es war, an mir war es ein Fest.
Wenn man im Ausland lebt, so wie ich, dann merkt man das erst auch. Wenn du immer in Österreich lebst, dann denkst du, das ist normal. Ja. Aber wenn du im Ausland lebst, dann, und du siehst das dann, ich habe es auch im ORF gesehen, wie sie sich selbst beweihräuchern und wie unbedingt Odermatt auch sagen muss, dass Kitzbühel das Größte ist, obwohl er gerade letzte Woche in Wengern gewonnen hat, was für ihn wahrscheinlich das Größte ist. Es ist echt anstrengend.
Ja. Ah ja, ich hatte das große Glück, es zu sehen, und ich habe es sehr genossen. Okay. Aber tatsächlich die Ski-Weltmeisterschaft, ich kann damit völlig transparent umgehen. Du hast mir geschrieben und hast gesagt, lass uns über die Ski-WM sprechen. Und ich wusste tatsächlich nicht, dass sie stattfindet. Von daher habe ich mich natürlich eingelesen und habe mitbekommen, dass Franjo van Almen die Abfahrt gewonnen hat.
Ja, mittlerweile bin ich
schon wieder die Schweiz.
Schon wieder die Schweiz. Und heute, an diesem Mittwoch, wo wir aufnehmen, 3 Medaillen, alle 3 Medaillen an die Schweiz. Wahnsinn. Darüber sprechen wir gleich mit den Leuten, die in Saalbach sind, mit Lukas Zahrer, mit Corbinian Eisenberger und mit Tom Eberlein. Tom und dich spannen wir dann wieder zusammen, wenn es beim Baseball noch spannender wird. Axel, ich danke dir.
Sehr gerne.
Ich wünsche einen gediegenen Umzug. Und die letzte Frage ist natürlich, musst du deinen Twitter-Handle, so du überhaupt noch bei X bist, musst du Lost in Nippes auf irgendetwas anderes umtunen?
Nee, also ich bin, den Account gibt's noch und es gibt auch so einmal die Woche oder so einen Post, aber es fällt mir mittlerweile schon sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Also es ist schon, ich weiß nicht, ob man es hier sagen darf, ich sag's trotzdem, es ist schon ein Shithole geworden. Twitter, es macht keinen wirklichen Spaß mehr. Ich bin bei Blue Sky mittlerweile.
Ja, ich auch. Ja.
Aber, ach, wirklich?
Ja.
Ja, dann.
Folgst du mir? Wir folgen uns ab sofort beide, Axel. Das nehmen wir uns vor. Aber ich suche jetzt Fabian Nürnberg raus. Pause!
Hallo, hier ist André Ranke. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 698. Jetzt gehen wir endlich nach Saalbach und wir treffen einen kerngesunden Tom Heberlein an. Servus, Tom.
Servus.
Wir treffen einen auf dem Weg der Besserung sich befindlichen Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung an. Servus, Corbinian.
Servus zusammen, hallo.
Und wir treffen einen Lukas Zahrer an, der in seinem Krankenbett mit einem von 8 Helmen wechselnd abwechselnd schläft, die ihn hoffentlich auf den Pfad der Tugend und auf den Pfad der Besserung bringen. Servus, Lukas. Lukas, irgendwie hören wir dich nicht, wir sehen dich.
Hallo, servus.
Ja, so. Also, womit fangen wir an? Fangen wir vielleicht mit den Männern an. Die haben heute diesen kombinierten Wettbewerb gemacht. Tom, ich fange mit dir an. Ich fand das bei den Frauen lässig. Ich fand es bei den Männern lässig. Ich weiß, die FIS möchte so viele Wettbewerbe als möglich haben. Ist dieser Wettbewerb der Weisheit letzter Schluss?
Ich finde ihn super, muss ich sagen. Vor allem, wenn man guckt, was im Slalom alles noch möglich ist. Also bei den Frauen ist ja Holden dann noch von 12 auf 2 gefahren. Heute im Slalom haben sie alle riskiert wie die Wahnsinnigen, um noch eine Medaille zu kriegen. Also ich finde, da haben sie einen guten Einfall gehabt. Das Einzige, was ich vielleicht noch machen würde, ich würde die Zeit zwischen Abfahrt und Slalom verkürzen. Also wenn man das irgendwie hinkriegt, dass die da vielleicht 2 getrennte Strecken haben, dass praktisch der Slalom schon mal neben der Abfahrt gesteckt wird und sobald die Abfahrt durch ist, dass dann die Slalomläufer gucken und dann geht's weiter. Das wäre das Einzige, was ich noch machen würde. Ansonsten ist das, finde ich, echt ein cooler Wettbewerb. Die Läufer und Läuferinnen selber sind auch echt voll dabei. Und ja, also wie schon gesagt, diese Slaloms, die dann hinten drauf auf die Abfahrt kommen, die sind schon echt knackig, muss ich sagen. Also da gibt's kein Zurückhalten, da geben alle Vollgas.
Na, wenn ich es richtig gesehen habe, Christopher Jakobsen heute mit der Bestzeit, 57 Sekunden. Vielleicht habe ich irgendjemand übersehen. Oder war der Rochard schneller?
Nee, der Jakobsen war der schnellste, gefolgt von Herrn Strasser und gefolgt von Herrn Rochard.
Naja, okay, gut. Das macht richtig Laune und ich muss leider sagen, Lukas, nichts geht mir schwerer über die Lippen als wirklich Anerkennung Schweizer Skifahrer und Skifahrerinnen, da noch eher, aber Schweizer Skifahrern zu zollen. Aber ich finde den von Almen Wahnsinn. Den finde ich wahnsinnig geil. Ich finde es überragend, dass sich der Odermatt einen Mittelscheitel hat rasieren lassen, abgesehen davon, dass er auch sonst ein richtig geiler Typ zu sein scheint. Bist du auch schon ein bisschen schockverliebt in die Schweizer, Lukas, als mein Co-Österreicher hier?
Schockverliebt? Naja, ich verstehe deine Begeisterung für dieses Team natürlich. Die haben die kommen sehr sympathisch rüber in ihrer Art. Ein Kollege von mir sagt gern, ich würde ich suche, würde auch gern was suchen, was ich an dem Odermatt nicht mag, aber mir gelingt es nicht. Also er kommt ja extrem sympathisch rüber, lässt sich da auch die mit Abstand hässlichste Frisur von allen streiten noch. In dem Moment, wo er auch keine Medaille holt, ist er voll dabei. Er ist jetzt auch quasi angreifbar. Ja, ich meine, in Super-G legt er die perfekte Fahrt hin und dann in der Abfahrt, ist er nicht da. Jetzt konzentriert er sich auf den Riesenslalom. Die machen schon Spaß und blickt man nach wie vor ein bisschen neidisch auf die Schweiz mit der österreichischen Brille, würde ich schon sagen, wenn auch es bei dieser WM sehr gut gelaufen ist bis jetzt. Vielleicht auch ein bisschen das Glück, das bis jetzt gefehlt hat in diesem Winter, ist jetzt ausgerechnet bei der WM daheim zurückgekommen. Also es ist schon sehr gut gelaufen und es gab schon einige Highlights aus österreichischer Sicht auch.
Ja, also wenn man mich vor der WM gefragt hätte, wie viel Medaillen, Achtung, wir machen, hätte ich gesagt, zwei wären schon viel, jetzt sind es dann deutlich mehr, aber wie ist denn, Corbinian, die Stimmung im deutschen Team? Also gestern bei dieser Kombination der Frauen, da war ich mir hundertprozentig sicher, dass zumindest Lena Dürr unter die Top 3 dann fährt, nach dieser Vorlage von Emma Eicher. Linus ist heute gut gefahren, aber das Team ist sehr, sehr klein. Ist das Team auch sehr, sehr deprimiert oder hoffen alle jetzt eben auf die Slaloms am Samstag und Sonntag?
Ja, ich habe jetzt die letzten 20 Stunden eher Fernbetreuung gemacht, aber zwangsläufig. Ich bin schon ziemlich flach gelegen. Aber von dem, was ich so mitbekommen habe, auch was die Stimmen, also was man hört von den Deutschen, jetzt auch von heute, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass sie mega geknickt sind, sondern dass denen schon auch bewusst ist, dass sie mit einer absoluten Rumpfmannschaft hier angereist sind. Auch die Frauen, vor allem natürlich die Männer. Also wenn man sich die Verletztenliste, ich habe sie gerade mal aufgeschrieben, bei den Deutschen anschaut, das ist schon Wahnsinn. Ich versuche sie ja gerade mal kurz zu finden. Da haben wir Andreas Sander, Alexander Schmid, Jakob Schramm, Nico Vinzenz Palmara, Sebastian Holzmann, das sind ja allesamt irgendwie WM-Kandidaten wären das gewesen. Und wenn du halt so eine lange und muss man noch dazu sagen, das deutsche Team hat ja auch nicht irgendwie eine Basis wie die Österreicher oder erst recht nicht wie die Schweizer. Insofern jetzt dieser achte Platz heute, diese ein oder andere achtbare Fahrt von Romit Baumann in den Speed-Wettbewerben oder auch von Jocher, der immerhin, glaube ich, auch einmal auf Platz 18 gefahren ist. Da ist es eigentlich, finde ich, fast schon, also Tom, korrigier mich, wenn du es anders siehst, aber fast schon das Optimum, was sie da jetzt im Moment rausgeholt haben. Hinzu kommt, dass Emma Eicher, finde ich, überragende Fahrten bis jetzt gezeigt hat, sowohl im Super-G als auch in der Abfahrt, als auch gestern in der Teamkombi. Die mit etwas mehr Losglück sicherlich oder einfach grundsätzlich etwas mehr Glück sicherlich schon eine Medaille gewinnen hätte können. Insofern weiß ich nicht, warum man da jetzt zu Tode betrübt sein müsste, auch wenn der deutsche Cheftrainer Schweiger ja schon irgendwie anklingen hat lassen, dass er, ich glaube, was nach dem Super-G oder was nach der Abfahrt, dass er mega unzufrieden ist.
Ja, nach der Abfahrt, ja.
Ich sehe da gar nicht so den Anlass, ehrlich gesagt.
Ja. Nein, er hat halt gesagt, dass er findet, dass die richtig schlecht gefahren ist. Dem Jocher hat er vorgeworfen, dass der den Berg nicht angenommen hat. Ich glaube, dass schon ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Also die Eicher hast du ja schon angesprochen, Corbinian. Also ja, wenn die ein bisschen eine bessere Startnummer gehabt hätte, dann würden wir jetzt nicht darüber diskutieren, ob die Deutschen noch eine Medaille brauchen. Dass die Dürr den Slalom da verhaut, ich will ja nicht irgendwie blöd dastehen, aber ich war mir eigentlich fast sicher, dass sie den verhaut. weil immer, wenn sie was zu gewinnen hat, dann zappelt sie im zweiten ein bisschen rum und wenn man sie ein bisschen so kennt, dann kindelt sie immer ein bisschen so nervös an ihren Fingern da rum. Und wenn sie nichts zu verlieren hat, dann ist sie ja eigentlich immer ganz gut. Und wenn sie was zu gewinnen hat, dann schwächelt sie immer bis im zweiten Lauf. Ja, und über Emma Eicher braucht man eigentlich nicht mehr viel sagen, außer dass das echt bemerkenswert ist, was die hier fährt. Und wenn man jetzt noch weitergehen will, ich wäre mal gespannt gewesen, wenn Herr Jocher heute nicht diese Umleitung da im oberen Abschnitt der Abfahrt genommen hätte und vielleicht die von ihm erwünschten 1,3 Sekunden Rückstand auf die Spitze nur gehabt hätte, dann hätte es vielleicht heute auch klappen können.
Das
aber gut.
Tom, das kann man auch zu den Schweden sagen und das kann man auch zu den Norwegern sagen, wo der Möller.
Selbstverständlich.
Also der Möller war es, glaube ich, der wieder aufgestanden ist. Oder das war doch oder war das der Schwede, der wieder aufgestanden ist? Jedenfalls absolut der sensationell, Schwede.
Stimmt nicht. Der Möller war es, Entschuldigung. Der ist immer noch Norweger.
Ja, ja, schaut euch das mal bitte an. Das ist einfach unglaublich. So. Mein Lieblingsthema ist natürlich das amerikanische Team und ich weiß, es ganz tief drinnen ist auch das Lieblingsthema vom Lukas. ich stelle mir vor, oder ich habe ein komisches Gefühl bei Michaela Schifrin. Erstens war sie komplett bleich im Gesicht, soweit ich das im Fernseher feststellen konnte. Sie scheint mir noch dünner geworden zu sein und sie schien mir ein kleines bisschen, ich meine, ihr seid vor Ort, aber Lukas, sie schien mir ein kleines bisschen sogar out of place, als ob sie da fast nicht dazugehört, auch wenn sie jetzt da im Team gewonnen hat. Ich finde, Lindsey Vonn hat die ersten 10 Tage dort dominiert mit ihrer Präsenz, egal ob sie nur aus der Ferne betrachtet, egal ob sie gut gefahren ist oder nicht. Und ich finde, dass Schifrin irgendwie so, als ob sie gar nicht dazugehört. Täuscht dieser Eindruck komplett? Welchen Eindruck hast du von meiner Lieblingsskifahrerin? Ich möchte sagen, aller Zeiten.
Jetzt muss ich sagen, wenn du das US-Ski-Team ansprichst, dann ist für mich die Breezy Johnson die Geschichte der bisherigen WM. Und damit beantworte ich deine Frage überhaupt nicht, so wie das die besten Politiker machen. Ja, weil ich habe auch das Glück gehabt, dass ich sie während den Abfahrtstrainings mal angesprochen habe, weil sie für gleiche Bedingungen quasi auch für Parasportler eingesetzt hat. Ich fand das recht bemerkenswert. Die bereitet sich darauf ihre WM-Rennen vor und macht quasi auf Social Media darauf aufmerksam, dass die Paraski-WM da quasi wortwörtlich den Bach runtergeht, weil es in Maribor einfach keine gescheiten Pisten gibt. Und dann wird die da Weltmeisterin und dann haben irgendwie diese Worte, finde ich, noch mehr Gewicht natürlich irgendwie im Nachhinein betrachtet. Ich habe aber auch, glaube ich, jetzt das gesamte journalistische Glück zumindest für dieses Jahr aufgebraucht, dass ich da davor schon mitgeredet habe. Ja, das passiert mir wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren immer. Ja, und dann wird die da Doppelweltmeisterin und diese Geschichte dann, dass Schifrin und Johnson sich schon lange kennen, ich fand das sehr, sehr liert und dann ging es ja auch darum, dass Schifrin, es ist sehr bemerkenswert, dass die davon spricht, dass sie posttraumatische Stress Disorder hat von diesem Sturz, dass sie sich schwer tut, sich zu überwinden im Riesenslalom, ja, also in einer Disziplin, wo wir Hobby-Skifahrer sagen, ja, das ist ja ein Klacks für diese Heldinnen und Helden, wie sie im ORF permanent genannt werden. aber Wahnsinn, also dass sie da auch das offen anspricht, finde ich schon wieder bemerkenswert. Das trauen sich nicht so viele. Ich habe da auch versucht, einen Text zusammenzustellen. Wie überwinden eigentlich so Skiprofis so schwere Stürze? Da sind manche sehr reserviert, andere reden da durchaus doch offen drüber und dann hat Breezy Johnson genau dasselbe quasi nochmal im Ping-Pong zurückgegeben und gesagt, ja, nach meinem Kreuzbandriss habe ich das Gefühl, eigentlich bis heute, dass ich so ein bisschen Angstzustände habe, vor allem wenn die Schneebedingungen weich sind, da kostet es dann eine ganz große Überwindung. Ich finde das Thema extrem spannend und der Vincent Riechmeier hat nach seiner Silbermedaille in der Abfahrt noch was Bemerkenswertes gesagt. Er hat gemeint, dass er mit zunehmendem Alter das merkt, dass er sich eben nicht mehr so ohne weiteres überwinden kann, dass er nicht mehr am Start steht und sagt, so, ich hau heute alles raus, mir ist alles wurscht. Und da finde ich den Vergleich dann zu Franjo von Almen sehr schön, weil auf der sitzt er ganz anders. Ja, genau. Und jetzt habe ich es geschafft, von der Michaela Schifrin zum Griechmeier bis zum von Almen zu kommen. Aber es hängt alles ein bisschen zusammen, gell? Und ja, so ganz reinschauen kann man nicht. Aber ich finde, Michaela Schifrin gibt eh viel Preis, wie es so in ihr ausschaut. Und ja, sie hat zugegeben, dass es in ihrem Kopf auch arbeitet, dieser Unfall, den sie gehabt hat, diese Verletzung. Und dass sie dann nach wie vor zu knabbern hat, finde ich cool, dass sie es anspricht. Vielleicht hören wir auch noch ein bisschen mehr über diese Woche hinweg. Ja, wie sie da so geht damit.
Ja, Samstag.
Ich glaube zum Beispiel, dass Schifrin gestern auch blau war. Man sollte vielleicht nicht vergessen, dass der Slalom hatte mehr als 60 Tore. Also, das ist schon ja, da kommt schon ein bisschen was dazu. Und dass sie noch nicht auf dem Höhepunkt ihres Schaffens wieder ist, das hat man ja schon in Courchevel ahnen können. Und sie ist gestern, finde ich, auch teilweise ein bisschen so wie auf rohen Eiern da runtergefahren. Also das war nicht so diese von sich überzeugte, dominante Slalomfahrerin Schifrin, die wir alle kennen oder glauben zu kennen. Also das war schon bemerkenswert.
Also in den letzten Toren fand ich, da hat sie schon dann Gas gegeben, wie es nur wenige können. Das war fast Manuel Feller-like, nur dass der halt einfädelt und die Schifrin nicht. Das war dann
da, unten ist, da unten raus ist es eigentlich auch sehr flach, muss man dazu sagen. So die letzten paar Tore. Also da musste sich dann immer anscheißen.
So, jetzt ist es ein paar Mal schon und das ist völlig zu Recht, weil mir ist es ja auch so vorgekommen, mit Ausnahme bei der Männerabfahrt Corbinian, dass die Startnummern schon eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben bei den bisherigen Rennen. Und je tiefer die Startnummer, Breezy Johnson hat die Nummer 1 gehabt, umso besser. Aber in der Frauen, im Frauen-Super-G war, glaube ich, Brignone mit 6 und Venier mit 7. In der Frauenabfahrt, wie gesagt, Johnson. Bei den Männern, okay, das war der Ausreißer, dass Van Almen halt, egal mit welcher Nummer er fährt, solange es unter 15 ist, da gut fahren wird. Und ich höre aber in allen Kanälen, na gut, Guido Heuber wohnt in Saalbach, keine Frage, für Guido ist alles geil, was dort stattfindet. Und im ORF aber auch, ist alles so geil. Ich werde mit diesen Strecken nicht warm, weil ich keine Orientierungspunkte bei den ersten 40 Sekunden der Fahrt habe, weil jede Scheißkurve einen eigenen Namen hat. Aber vielleicht bin ich auch nur ein blöder Wahlkitzbühler, der ein bisschen neidisch auf Saalbach ist. Wie wird die Piste, vor allen Dingen die Abfahrtspisten, jetzt wo sie Geschichte sind, wie werden die kategorisiert werden, wenn in 5 Jahren drüber gesprochen wird, Corbinian?
Ja, also ich sehe es tatsächlich ein Stück weit anders. Mein Eindruck war tatsächlich, dass die Piste schon gut hergehalten hat, also besser als an anderen Skiorten. Also dass es jetzt kein Startnummernrennen war, sondern dass man auch, und das hat man ja an Emma Eicher gesehen, mit einer hohen Startnummer, sie hatte ja die vierthöchste mit Nummer 30 im Abfahrtsrennen, dass man dann trotzdem noch eine Top-Zeit fahren kann. Und es war ja wirklich sehr knapp, weniger als 3/10 haben wir ihr zu einer Medaille gefehlt. Und wenn wir uns über ihre Startnummer quasi geäußert haben oder das debattiert haben, dann ging es ja wirklich darum, was wäre dann noch mehr möglich gewesen. Also insofern, und da gab es auch die ein oder andere Amerikanerin hat auch gezeigt, dass was noch möglich ist. Und ja, ansonsten ist es natürlich richtig, diese Saalbacher Strecke am 12er Kobel, die ist noch nicht so viel beschrieben, die ist nicht so bekannt, die ist nicht so legendär. Einige Athleten hat man drüber schimpfen hören und beziehungsweise man hat es dann denen auch auf der Piste angesehen, dass sie mit diesen Wellen nicht zurechtgekommen sind. Also das war das, was, glaube ich, Emma Eicher von vielen anderen unterschieden hat. Die hat mit diesen Wellen sich richtig gespielt, als ob sie es richtig genossen hätte. Bei anderen hatte man das Gefühl, sie hätten sich den Lauf irgendwie oder die Piste auch 10-mal anschauen können. Die wären immer wieder von irgendeiner dieser Wellen überrascht worden. Nein, wie so oft liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen, ich würde jetzt die Piste per se nicht verteufeln.
Naja, verteufeln ist ein großes Wort. So schlimm, ist es so schlimm rübergekommen, Tom, dass ich die Piste verteufle? Mir wurde sie nur ein bisschen zu sehr gefeiert, das war's.
Ja, sie hat halt jetzt nicht so diese klassischen Schlüsselstellen wie jetzt, was weiß ich, Bormio, San Pedro Sprung da, die Passage darunter oder Hundschopf wie Wengen oder was weiß ich, Kernen-S oder hast du nicht gesehen, Langenthrein, sondern da ging halt relativ zackig dahin. Es gab oben, fand ich, eine Traverse, die hat ein bisschen so an an Hausberg Traverse da in Kitzbühel erinnert. Aber ansonsten, also ja, der Simon Jocher hat es, glaube ich, ganz gut gesagt. Es ist keine Strecke, wo du oben im Starthaus stehst und schlotterst und zitterst oder dich jetzt groß überwinden musst. Du musst halt einfach da sauber runterfahren. Das ist halt einfach eine Strecke, wo du, außer du bist Franjo van Almen, dir keinen Fehler erlauben kannst, weil du den nie mehr wieder gut machen kannst. Also da gibt's halt Passagen, da fahren die 140. Und dann gibt's halt Passagen, da, wenn du nur 135 fährst, dann fehlen dir die halt auf diesen etwas ja, flachere Passagen, das ist immer ein bisschen so blöd dahergesagt, aber die fehlen da dann halt. Also das ist, ja, und was Corbinian sagt, das ist schon richtig. Ich meine, die Kriterien dieser Strecken sind halt ein paar Sprünge, ein paar Kurven und halt dann vor allem diese vielen Wellen. Aber ich würde deswegen jetzt auch nicht hergehen und sagen, das ist keine WM-würdige Strecke. Ganz im Gegenteil, ich finde, wer Weltmeister werden will, Achtung, Phrasenschwein, der muss mit jeder Strecke zurechtkommen. Und ja, also wie gesagt, wenn man nochmal auf Franjo van Eymen zurückkommt, was der in der Abfahrt da gefahren hat, da hast du ja schon gemeint, der ist jetzt draußen. Oder der hat jetzt irgendwie modsmäßig Rückstand, wo er da ein paar Mal gezaubert hat. Und dann kommt er da zur nächsten Zwischenzeit und liegt trotzdem nochmal 2 Zehntel mehr vorne als vorher. Also ja, man kann da schon schnell fahren.
Ja, ich habe echt nicht verstanden, warum er dann dem Kriechmeier in diesem Abschnitt, wo er mal gezaubert hat, und zwar richtig gezaubert, trotzdem noch Zeit abgenommen hat. So, wir kommen zum Schluss und Lukas Zara wurde gefordert in dieser Sendung von einem unserer treuesten Hörer aus Leipzig, weil Lukas eine Mitreisende und ich habe bei Instagram habe natürlich ein paar Bilder gesehen. Ich darf übrigens eines sagen, Lukas, wer auch immer bei euch dafür verantwortlich ist beim Standard.at, es ist gar nicht mal so einfach, ein Abo abzuschließen. Das wollte ich vor Wochen schon sagen. Es ist nicht one click und du bist drin, aber okay, ich hab's jetzt geschafft. Seit längerer Zeit, das immerhin. But anyway, du hast dich mit Helmen auseinandergesetzt. Jetzt nicht mit den allerprominentesten Helmen, aber du hast, glaube ich, 8 echt lässige Geschichten gefunden. Vielleicht magst du ein bisschen anteasern und vielleicht auch dann den Leuten sagen, wo sie, wenn sie das Interesse haben, das auch finden können.
Ja, ich weiß gar nicht, wie das begonnen hat, aber vielleicht eh mit dem Helm von der Federica Brignone, die einen sehr prägnanten Helm hat, dieser Tigerkopf, den man immer wieder sieht. Und dann habe ich mir ein bisschen auf die Suche gemacht, wer eigentlich coole Helme hat. Und dann sind wir halt weg von allen Red Bull-Athleten, die interessieren mich dann schon mal nicht. Ich glaube, der Odermatt hat zwar auch einen Löwen auf seinem Kopf, aber ja, bei aller Liebe, das ist dann weniger spannend. Und dann landet man halt bei bisschen außergewöhnlicheren Fahrern. Ich finde den Armand Marchand, den Slalomläufer aus Belgien, ganz cool. Der fährt mit einem Goppelhahn. Mhm. Und das liegt daran, weil die Eltern ihm, wie er ein kleines Kind war, einfach so einen Gockelaufsatz auf dem, also einen Hahnenkamm auf dem Helm geklebt haben, damit sie ihn dann erkennen. Wenn die Eltern gerade auf der Gondel sind und er auf der Piste mit seinen Freunden, dann wissen sie sofort, da fährt der kleine Armand herum. Und ja, und die Geschichte ging dann weiter, dass irgendwann der Trainer im Skiclub gesagt hat, Armand, hey bitte, das ist pardon my French, aber das ist Bullshit, was du da trägst. Und dann hat er gesagt, du musst das abnehmen. Und just an dem Tag, wo er es abgenommen hat, hat er sich das Bein gebrochen. Und dann hat er sich gesagt, er fährt sein Leben lang immer in irgendeiner Art und Weise mit einem Gockelhahn auf dem Helm. Und das macht er bis heute. Und er hat einen ziemlich böse dreinschauenden Gockelhahn auf der Oberseite vom Helm. Und lauter solche Geschichten bin ich dann irgendwie draufgekommen mit der Zeit. Ja, ich habe vier Frauen, vier Männer gefunden, die da ganz cool reinpassen. Hat mir extrem viel Spaß gemacht, das zu machen. Habe sogar überlegt, ob ich das jetzt noch fortführen soll und vielleicht ein bisschen größer sammeln soll. Vielleicht ist der Skiweltcup aber auch ein bisschen ein zu kleines Becken, um darin zu fischen und diese Geschichten aufzuschreiben. Aber irgendwie hat es mir extrem viel Spaß gemacht, so viel Spaß wie, weiß nicht, selten meine Geschichte zuvor. Und die sind alle sehr offen, darüber zu reden. Und lauter solche Geschichten kommen davor. Ja, kann man sicher noch auf derstandard.at suchen oder finden. Wenn man da Skihelme oder Helme von Skiprofis googelt, dann findet man die Geschichte.
I smell a book right here. Und ich werde einen Fotografen mit auf den Weg geben. Den Hasenkopf Jürgen, der soll eh vom Tennis weg. Der fotografiert schon viel zu lange Tennis, der soll mal einen gescheiten Sport nehmen. Meine Herren, ich wünsche vor allen Dingen dem Lukas und dem Corbinian und dem Lukas gute Besserung. Tom, dir wünsche ich weiterhin stabile Gesundheit. So lang ist er nicht mehr. Ich weiß nur, dass der Corbinian dann ja weiter darf nach Lenzerheide und dort schalten wir nach einer kurzen Pause hin, denn die fantastische Kollegin Saskia Leite ist schon in Bad Ragaz angekommen. Ich musste googeln, wo das ist, aber es dünkt mich nicht allzu weit von Lenzerheide. Kurze Pause in der Big Show 698.
Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, ich habe sie angekündigt, jetzt ist sie tatsächlich in der Leitung und sie, das ist Saskia Leiter von der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Abend nach Lenzerheide, liebe Saskia.
Guten Abend.
Du hast, und so viel darf ich glaube ich sagen, du hast in deinen sozialen Medien gepostet, dass du in Bad Ragaz bist und ich als alter Wes Anderson-Fan dachte mir, das ist irgendwo im Osten, das ist irgendwo im Erzgebirge, aber nein, Bad Ragaz, wie weit ist das denn von Lenzerheide entfernt? Wohnen da alle wichtigen Menschen bei dieser Biathlon-WM?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, je näher man der Arena kommt, also je näher man Lenzerheide kommt, desto wichtiger ist man. Sind wir auch sehr weit weg. Also wir fahren schon eine Dreiviertelstunde mit einem Shuttle jeden Tag hier hoch. Ja, also ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, ehrlich gesagt. Aber ja, Dreiviertelstunde Autopart ist es auf jeden Fall.
Man ist ja dieser Tage froh, dass es überhaupt noch Biathlon gibt, weil ich hatte so die letzten Wochen den Eindruck, wegen Reichtums geschlossen. Es findet einfach kein Biathlon statt. Möchte man der alpinen Ski-WM aus dem Weg gehen oder finden sich keine Veranstaltungsorte? Ist sowas auch Thema bei den Trainern gewesen, bei den Sportlern, bei den Sportlerinnen? Weil der letzte Biathlon war, glaube ich, in Antholz und das ist dann doch schon eine ziemlich lange Zeit her. Oder brauchten die Athletinnen vielleicht sogar diese Pause?
Also Thema ist es bisher nicht, jedenfalls nicht soweit ich die Gespräche hier mitverfolgt habe. Also Antholz war vor 2,5 Wochen, es ist gar nicht so viel Zeit dazwischen gewesen, ehrlich gesagt. Letztes Jahr waren es 2 Wochen, glaube ich, zwischen der letzten Weltcup-Station und der WM. Und ja, ich glaube, für die Athleten war es eher nochmal gut. Teilweise haben sie halt ihre Familien nochmal besucht. Andererseits wurde auch in Antholz tatsächlich nochmal trainiert, um sich auf die Höhe einzustellen. Mhm. Also ich glaube, wenn es tatsächlich jetzt so einen größeren Gap gab, dann wurde der eher positiv wahrgenommen.
Die Schweiz und Biathlon, die Schweizer und Biathlon. Ich meine, mit dem alpinen Skilauf müssen wir nicht reden, da wissen wir, da ist die Passion groß. Skispringen in Engelberg, nicht immer ausverkauft. Ich habe die Bilder heute natürlich gesehen von der Mixed-Staffel. Es dünkt mich gut besucht, aber der Schweizer als solcher, ist das ein Biathlon-Fanat?
Fanat. Das ist sehr, sehr hochgegriffen. Erst ein schönes Wort auf jeden Fall. Also er macht total mit. Also ich bin jetzt positiv, habe erstmal positive Eindrücke gesammeln können von dem ersten Rennen, das wir jetzt hier heute gesehen haben. Also es wurden eigentlich Fahnen verteilt, die werden eigentlich gesprengt und ich habe schon andere, vor allem dann natürlich Olympiastationen erlebt, wo die Leute noch nie Kontakt zu Biathlon hatten und dementsprechend auch überhaupt kein Feedback da war, wenn Leute am Schießstand standen und Fehler geschossen haben oder halt getroffen haben und das ist ja auf jeden Fall anders. Also er hat da schon so ein bisschen Gefühl dafür und das möchte ich ihm jetzt nicht absprechen und ja, ich glaube, da könnte sich auf jeden Fall noch eine Leidenschaft entwickeln.
Ja, es ist heute auch nicht schlecht gelaufen. Liegt denn ganz, ganz viel Gewicht auf den Schultern von Lena Hecki-Groß oder ich glaube, es gibt auch eine zweite Schweizer Frau, deren Name mir natürlich entfallen ist, aber oder ist das wirklich alles bei Frau Hecki-Groß aufgehoben?
Genau, die Emi Baserger, die zweite Frau, die nicht eingefallen ist. Die auch schon gute Ergebnisse dieses Jahr erzielt hat und so ein bisschen auch die Lena aus dem Rampenlicht sozusagen nicht verdrängt hat, aber ihr so ein bisschen den Druck, glaube ich, auch nimmt. Also da liegt jetzt nicht alles nur auf der Lena Hecki-Groß. Dann haben wir noch den Herrn Hartwig, der da eh mit seiner Familie ja großen Anteil hatte, dass diese WM hier überhaupt stattfindet. Also ich glaube, das verteilt sich tatsächlich auf mehrere Fulton und ergibt sich ja auch aus dem, was wir gerade schon gesagt haben, der Schweizer ist halt dann noch nicht mit Medaillen dekoriert, dass da so große, riesige Erwartungen vorhanden wären, aber es ist natürlich für eine Heim-WM immer schön, wenn man vorne mitlaufen kann.
Lass mich noch eine atmosphärische Frage stellen, denn in Lenzerheide ich weiß gar nicht, was das letzte Mal war, aber Lenzerheide war immer so ein klassischer Ort, wo dann das Finale des alpinen Skiweltcups stattgefunden hat. Und egal wo es stattfindet, aber bei Lenzerheide ist es mir dann doch immer in Erinnerung geblieben, dass die Menschen dort in dem T-Shirt gestanden sind, weil es eben schon März war, weil es relativ warm war, der Schnee war sehr sulzig. Jetzt habe ich heute gesehen, zum Beispiel Lou Chaumonot ist kurz gelaufen, ich glaube Emilien Jacquelin auch. Ist es denn immer früher in Lenzerheide? Seit du in Lenzerheide bist, ist da schon früher.
Seit ich in Lenzerheide bin, also seit 3 Tagen, ist hier früher, ja. Also es ist warm, ja, auf jeden Fall. Aber ich kann natürlich jetzt nicht für die anderen Jahre sprechen. Es soll allerdings auch kühler werden. Also es ist auf jeden Fall zu hoffen, dass die Strecken hier in den nächsten Rennen etwas härter sein werden, sagen wir mal.
Okay, gut. Lass uns zum deutschen Team kommen. Heute, man muss es ja sagen, mit Ach und Krach noch die Bronzemedaille ins Ziel gebracht. Also nach dem letzten Schießen dachte man ja, da kann nichts mehr passieren. Ganz sicherlich Silber, dann hat die Tschechische Republik noch überholt und Johannes ist von hinten gekommen. Und wenn das Rennen, dass es mal 300-400 Meter länger gewesen wäre, möglicherweise hätte es dann keine Medaille gegeben. Aber ganz spezifisch auf Franzi Preuß, die hat heute auch zweimal, glaube ich, nachladen müssen, was eigentlich untypisch ist. Und die war ja zu Beginn des Jahres eigentlich die Nummer 1 im Weltcup. Und zwar fast unangefochten. Hat sich Franzi Preuß jetzt auf höchstem Niveau so ein bisschen abgekühlt?
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also sie ist ja noch Weltcup-Führende. Ich finde, man hat ja schon so ein bisschen angemerkt, dass natürlich jetzt auch irgendwie Druck da war. Also ne, du gehst als Führende in so eine WM. Hm. Sie hat ja irgendwie selber nicht gesagt, ich will hier irgendwie 2-3 Medaillen holen deswegen, sondern so gezielt einfach das auch sprachlich ein bisschen ungelassen von den Erwartungen. Aber die hat sie natürlich trotzdem. Und zwei Fehler, natürlich kannst du sagen, muss jetzt nicht sein. Allerdings war sie da ja im deutschen Team fast noch eine der Besten.
Ja.
So kann man es auch wieder drehen.
Es waren 11 Nachlader am Ende, ich glaube 11 waren.
Genau. Ja. Genau. Die Lisa Monod, ihre große Widersacherin aus Frankreich, macht ein super Rennen, hat auch einen Nachlader. Also einer mehr oder weniger jetzt in so einer Mixstaffel würde ich jetzt erstmal noch nicht zu hoch hängen, ehrlich gesagt.
Wie nah ist denn Selina Grotjan dran an Franzi Preuß? Die hat ja heuer, wenn ich das nicht komplett falsch liege, ich glaube einen Massenstart schon gewonnen und die dünkt mich irgendwie wieder so, wie es halt immer ist im deutschen Biathlon, vor allen Dingen bei den Frauen. Wenn eine der ganz Großen da ist, dann gibt's im Schatten schon eine Nächste, die möglicherweise die nächste halb bis ganz Große wird. Wie nah ist Selina Grotjan an Franzi Preuß dran?
Das ist natürlich, da ist alterstechnisch ja schon eine große Range dazwischen.
Ja,
also ja. Man kann die beiden schwer vergleichen, glaube ich. Aber du hast recht, also Selina Grotjan ist ja durch ihre, sie hat glaube ich 2 Podiumsplätze dieses Jahr gefeiert, hat schon ein Rennen gewonnen. Und wird schon seit Jahren eigentlich als großes Talent gehandelt. Und sie sagt auch selber, sie hat so eine innere Ruhe und das merkt man ihr auch immer an. Das kann man jetzt irgendwie natürlich nicht immer so populär verkaufen, indem man irgendwie drüber schreibt oder es im Fernsehen präsentiert, keine Ahnung. Aber es ist, glaube ich, eine gute Grundvoraussetzung, wenn du sich so selbst deiner Sache gewiss bist, was du kannst, kann dir das auf jeden Fall helfen mit dem Talent, mit dem man auch gesegnet ist. Und das hat sie halt vor allem auch im läuferischen Bereich, was auch ein großer Vorteil ist, weil Nerven, also Kopfarbeit, mentales Training kannst du immer machen, kannst du beim Schießen irgendwie noch richtig hinkriegen. Aber wenn dir die Grundlagen beim Laufen fehlen, ist es, glaube ich, schwieriger. Und da geht dann vielleicht auch die Frage bei Franzi Preußen, weil die auch gerade halt, die schießt natürlich gut, aber die schießt auch extrem von ihrem guten Laufsturm, die sie halt auch einfach jetzt hat, weil sie nicht mehr ständig krank ist.
Mhm. So, du hast Lujan Monod schon genannt, heute ein ganz, ganz souverän, wie Julia Simon auch. Und gut, Jacqueline hat hinten raus ein kleines bisschen spannend gemacht, weil er gedacht hat, er schießt jetzt gleich schnell wie Johannes. Nur Johannes hat alles getroffen, Jacqueline nicht, egal. Aber ist Lujan Monod jetzt im französischen Team? Ich meine, vor einem Jahr hatten wir Justine Brissas-Bouchet mit und Julia Simon mit diesem ganzen Mist. Natürlich war Jean Monod auch schon da mit diesem ganzen Kreditkartenmist. Aber aus der Weite dünkt mich jetzt, als ob da wirklich eine, und zwar radikale Wachablöse im französischen Team stattgefunden hat. Ist das auch dein Eindruck?
Es ist auf jeden Fall der Eindruck der letzten Rennen. Es sind ja immer Momentaufnahmen, ne? Also Jean Monod hat, glaube ich, irgendwie in den letzten 5 Rennen vor der WM 4 gewonnen, wenn ich es nicht im Kopf habe. Das ist ja eine super Serie. Also was anderes kann man natürlich gar nicht sagen. Und die ist natürlich auch wahnsinnig souverän, was das Schießen angeht. Läuferisch sowieso, aber die Franzosen profitieren halt auch davon, dass sie einfach große Konkurrenz im Team haben. Ja. Also auch was dann zum Ende nachkommt. Und da kann sich halt auch keiner gewiss sein, seiner Position gewiss sein, sage ich mal. Und Julia Simon und auch Justine Brissas-Bouchet sind ein bisschen, noch nicht ganz, eine andere Generation, sage ich mal, aber die kennen da auch eine andere Situation zumindest, ne? Also, dass du halt nicht diesen Druck von unten hast. Und Jean Monod kennt den. Also, die weiß, dass da sich noch andere viele junge, sehr talentierte Französinnen im Team fahren. Und wenn sie nicht liefert, dann ist man da auch, dann kommen da auch einfach andere wieder hoch. Und das ist vielleicht so ein bisschen, kann auch ein bisschen im Kopf ein anderer, ja, Ansatz, wie soll ich sagen, ein Faktor spielen.
Hm. Ja. So. Johannes Tinnes Bø wird jetzt doch nicht bis zum nächsten Jahr weitermachen, sondern es wird seine letzte Saison sein. Es wird seine letzte WM naturgemäß sein, jetzt eben diese in Lenzerheide. Und Ole Einar Bjørndalen ist ja die Messlatte, an der er sich gerne messen lassen möchte nach seiner Karriere. Was steht für Johannes auf dem Spiel bei dieser WM, wenn überhaupt? Ich meine, der Junge hat alles gewonnen, nicht nur im Weltcup, sondern auch bei der WM. Aber gibt es irgendwelche Rekorde, die er noch zwingend erreichen muss, in Sachen Medaillen zum Beispiel?
Ja, er hat glaube ich, nur noch eine WM-Medaille entfernt, meine ich, von einem Bjørndalen-Rekord. Okay. Aber frag mich jetzt nicht nach Zahlen. Also wenn man irgendwann sagen wird, das war der größte aller Zeiten, dann könnte er jetzt mit einer weiteren Medaille diesen Status vielleicht noch erreichen. Ja, aber ansonsten, ja Gott, was hat er zu verlieren? Also
auch nichts, oder?
Es ist halt in einer Reihe mit Bjørndalen und auch Foucault, finde ich, was die Persönlichkeit anging, ne? Einfach einer der größten Biathleten und wenn nicht sogar der größte Biathlet, weil er hat ja auch, als er in Ruhpolding seinen Abschied angekündigt hat, gesagt, eigentlich muss ich kaum trainieren.
Ja.
Für meine Erfolge, so ungefähr, ne? Bjørndalen war ja einer, der sich unendlich gequält hat. Natürlich trainiert Johannes Tinnes Bø auch, aber also der hat, glaube ich, einfach noch ein größeres Talent einfach für die Sache, die er auch gemacht hat und immer noch macht. Kann er jeder selbst bewerten, was jetzt die größere Leistung ist, sage ich mal.
Ja, und der ist ja am Mittwoch Bestzeit gelaufen in allen seinen Abschnitten und wer die Möglichkeit hat, schaut euch das im Real Life irgendwo an, entweder bei YouTube oder bei Discovery Plus zum Beispiel, wo es diese Möglichkeit gibt. Dieses letzte Stehenschießen, das war irre. Also natürlich hat er alles riskiert, aber es hat halt auch funktioniert und nicht so wie beim letzten Mal, als er alles riskiert hat. In Ruhpolding war es, glaube ich, wo er dann gar nicht fertig laufen wollte. Dieses Mal alles.
Ja, genau.
Ja, dieses Mal hat alles.
Das war ja noch kurz bevor er dann gesagt hat, dass er zutreten will. Ich glaube, das war echt auch so ein Gamechanger. Oder so ein Zeichen auch für ihn selbst. Hm. Gut, wenn ich das nicht mehr in die Schiene, dass ich irgendwie ein Rennen zu Ende laufen will, dann kann ich es irgendwie auch lassen, oder? Also, ja, aber ich finde es auch total spannend, wie er jetzt diese WM bestreiten wird, weil, wie gesagt, er hat nichts mehr zu verlieren und das kann ich nochmal ganz schöne Szenarien fabrizieren, sag ich mal.
Ja, für die Norweger und Norwegerinnen war es heute im Grunde genommen bei der ersten Übergabe schon vorbei und ist hinten raus trotzdem nochmal spannend geworden. Jetzt hat Deutschland im Gegensatz zur alpinen Ski-WM und beim Biathlon wurde natürlich auch viel mehr erwartet, aber ist schon eine Medaille da. Bei den Frauen muss man sich im Grunde genommen keine Sorgen machen. Wo darf man sich andererseits bei den Männern am meisten Hoffnungen machen? Muss da irgendwo auch mal die Natur mitspielen, dass man sagt, eine frühe Startnummer ist gut, weil danach ist die Piste zu tief oder die Loipe zu tief? Oder sind die Deutschen generell, muss man die auf der Rechnung haben, trotz dieser ganz, ganz tollen Franzosen und der ganz, ganz tollen Norweger?
Ja, also ich glaube, Dritt- und Verfolgungen sind Rennen, in denen man nicht großartig mit ihnen rechnen darf, nach dem, was bisher so in der Saison zu sehen war, sage ich mal, weil da einfach die anderen beiden Nationen, die du gerade genannt hast, einfach, ja, sich gegenseitig die Podestplätze streitig machen und einfach mit wahnsinnigen Abständen da auch unterwegs sind. Wenn wir jetzt irgendwie an ein Einzel denken zum Beispiel, das ist natürlich ein Rennen, das kann immer auch für Leute auf einmal total super laufen, die vielleicht sonst nicht so die Serien Podestkandidaten sind, also also da ist, glaube ich, schon was drin, genauso vielleicht wie in einem Massenstart. Da ist man dann ja auch schon in der zweiten Woche. Da muss man auch nochmal gucken, wie die WM bis dahin gelaufen ist. Aber ja, wie du schon sagst, also Philipp Navrat ist ja als Elfter der beste Deutsche in dieser Saison. Und ich glaube, daran sieht man schon, dass man eher gucken muss, dass tatsächlich auch die Konkurrenz platzt, so wie es ja heute auch passiert ist, mit den Strafen von Norwegen, von Schweden, selbst von Frankreich, die immer noch gewinnen.
Ja.
Aber und man muss echt diese Patzer, man ist auf diese Patzer angewiesen und auch auf gutes Wetter, also kaltes Wetter. Weil gerade diese tiefen Bedingungen sind Bedingungen, mit denen die Deutschen dieses Jahr noch nicht so ganz fußrecht gekommen sind.
Wir erinnern uns bitte dran, Anfang nicht dieser, aber der letzten Biathlon-Saison, wo die Deutschen mit überragendem Material, ich glaube, in Östersund gestartet sind. Apropos, Und wenn sie es nicht in Östersund war, aber eine WM in Östersund, wo wir sehr, sehr gerne, also ich zumindest sehr gerne mit dir telefoniert habe, das war jene in Östersund, wo es ein fantastisches kulinarisches Highlight gegeben hat, das einen schwedischen König allerdings ins Grab gebracht hat, weil er zu viel davon verzehrt hatte. Lest das bitte nach, hört das bitte nach in unseren Archiven. Jetzt ist meine Frage natürlich, Marco Odermatt, der bei der WM den Super-G gewonnen hat, bei der Alpine Ski-WM, wurde bei der Siegerehrung, und das ist ein riesiger Frevel, österreichische Schokolade angeboten. Was wurde dir bis jetzt angeboten, wo du sagen würdest, ja, kulinarisch hat sich schon gelohnt, in die Schweiz zu fahren, oder wartest du noch auf irgendein richtiges Achtung Leckerli?
Warten wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ich kann da jetzt keine Spezialität nennen, die ich schon genossen hätte. Wir waren heute mal kurz hier im Fan-Dorf, da roch es schon gut nach Käse, also da gab es Fondue auf jeden Fall.
Okay.
Käsemäßig bin ich auf jeden Fall gespannt, was ich noch erwarte.
Das ist das Mindeste, was wir auch von den Schweizern erwarten. Herrlich. So, wir schauen uns die Biathlon-WM, endlich wieder Biathlon, sag ich als alter alpiner Skifahrer, aber die Tage werden jetzt wieder länger, es gibt wieder mehr Sport, ich freue mich sehr. Saskia, dir weiterhin gutes Wetter, gute Laune, paar deutsche Medaillen. Lisa Hauser wird natürlich den Massenstart gewinnen. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen, damit wir Österreicher auch Freude haben. Und um das sacken zu lassen, machen wir jetzt eine kurze Pause in der Big Show 698.
Servus, das ist der Felix Neureuther und ihr hört das Sportradio 360.
Big Show 698, weiter geht es mit der eigentlich National Basketball Association. Dazu kommen wir gleich. Nein, wir kommen direkt drauf, denn Dre hat gerade etwas bei X gepostet. Servus Dre, grüß dich erstmal.
Mahlzeit Jens.
Und zwar über die Ausgabe des Got Next Magazins über Michael Jordan. Und du sagst, du hast dich in deine Vergangenheit zurückversetzt gefühlt. Ich weiß noch, ich bin damals in den 90er Jahren zu irgendeinem Zeitpunkt herumgelaufen mit einem meiner allerersten Nike-T-Shirts, wo ein Bild vom großen Meister drauf war. Why drive when you can fly? Ja, also vorne war der Kopf, hinten waren die Beine. Vielleicht hast du das auch getragen. Also ich freue mich jetzt schon. Dre, wann ist es soweit? Wann wird das bei mir im Briefkasten sein?
Wir sind jetzt gerade in den letzten Zügen. Ich denke, wir brauchen noch so anderthalb Wochen. Ich denke mal, also ich verspreche mal zu viel, aber ich sag mal, hinterer Teil des Märzes, denke ich. Also ab dem 20. vielleicht. Die Post ist ja dann noch ein bisschen schwierig. Aber ja, sagen wir mal 20 bis 30. März, denke ich. Da wird es dann bei dir sein. Ja.
Also Dre, wie hat sich das Bild, wenn überhaupt, auch durch The Last Dance von Michael Jordan verändert, seit dieser großen Zeit, wo er aktiv war?
Also ich glaube, durch Last Dance hat sich nichts verändert, weil das war natürlich schon ein grandioses Stück von Hofberichterstattung und ist jetzt nicht so, dass wir über Michael Jordan jetzt nicht so viel wussten. Also ich denke mal aus der Zeit, also der 90er, also noch vor Internet oder nur das Ende hat er mit, oder der Anfang Internet hat er mitbekommen zu einem Ende seiner Karriere. Ich glaube, es gab keinen Athleten, der so gut durchleuchtet war, wo so viel bekannt war, wo ja auch noch, sag ich mal, die Medienlandschaft eine andere war, wo man ja durchaus auch was Negatives schreiben durfte. Also heutzutage kommt es manchmal so vor, dass ja negative Sachen sind ja nur noch erlaubt, wenn man irgendwelche Fake-Seiten auf Instagram betreibt und da irgendein hanebüchenden Scheiß in die Welt bläst und Leute lachen sich tot, hi, 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 das müssen die alle aushalten können. Aber so richtig kritisch hinterfragt, vielleicht, ne, was die Beweggründe sind für einen oder anderen Athleten in Zeiten von Sportrechte, Milliarden, wird ja irgendwie dann doch nicht mehr so wirklich. Von daher damals, wenn ich erinnere, ist dann Jordan Rules, das Buch von Sam Smith zum Beispiel, aber auch mein persönlicher Favorite, was das angeht, Playing for Keeps von David Halberstam. Mhm. Da wurde er ja oft halt auch, ne, dann durchaus kritisch auch beäugt. Nicht unfair, muss man ganz klar sagen, sondern eben kritisch. Sicherlich hat es dann auch einige Blüten getrieben, gerade so nach dem Tod seines Vaters mit diesen ganzen Mafia-Gerüchten und so. Das war unschön und sicherlich auch nicht unbedingt journalistisch sauber. Aber nochmal, ich denke, wir haben über ihn eigentlich man kann sich alles über einen Menschen wissen, aber wir haben viel, viel gewusst und Last Dance hat da ja einige Sachen auch so ein bisschen ausgespart. Was wir, glaube ich, am meisten, wenn wir zurückblicken, feiern sollten bei Last Dance, war einfach die Ehrlichkeit, mit der er selber rüberkam in gewissen Situationen, die ihn auch dann stellenweise nicht haben hundertprozentig gut aussehen lassen. Was man aber auch schon wusste eigentlich, was das eigentlich für Psychopathen in den Kulissen war. Aber das fand ich dann, das fand ich schön, dass man das schon jetzt gesehen hat. Aber ich meine, es waren, was ich, 10 Folgen im Endeffekt. Die hatten aber viel, viel mehr Material aus den Trainingseinheiten und so, was ich mir damals versprochen hatte, dass man auch wirklich ein paar unangenehme Szenen aus dem Training sieht. Die hat man halt nicht gesehen. Aber es darf eben auch kein Wunder, das habe ich damals auch gesagt, wenn man weiß, dass eben jede Folge, jede Minute von Jordan oder besagt seinem Team abgesegnet werden musste. Ja, da geht's bis zu einem Punkt und dann auch nicht weiter, aber das war auch okay. Aber richtig viel Neues über den Menschen, glaube ich, habe ich damals nicht gelernt. Ne.
Ich habe nur gelernt, dass er gelb unterlaufene Augen hat und dass er nicht wahnsinnig gesund ausschaut. Zumindest zum Zeitpunkt der damaligen Interviews, die er geführt hat. Ich habe mir eine ganze Latte an Themen heute aufgeschrieben. Die erste Frage, die ich habe, in diesem ganzen Luka Doncic-Gedöns, welchen Vertrag wird denn Luka als nächstes unterschreiben? Also kriegt es ja nicht mehr, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Supermax irgendwas Extension für 350 Millionen, aber wenn er bei den Lakers bleibt, A, wann wird er diesen Vertrag unterschreiben oder unterschreiben müssen? Und B, auf wie viel Kohle weniger bekommt er denn, als wenn er in Dallas geblieben wäre?
Ja, es gibt ja verschiedene Staffelungen. Also Supermax, das ist halt so ein ganz besonderer Vertrag, den hat die Liga und die Spielergewerkschaft haben die mal eingeführt. So ein bisschen als Karotte, damit halt Spieler, die früh in ihrer Karriere sehr gut sind, auch bei ihren Vereinen bleiben, die sie halt mal gedraftet haben. Ne? Also weil das ist so als Schutz gedacht. Da gibt es ja mehrere Mechanismen, dass eben Spieler nicht, wenn sie gut sind, irgendwo hinkommen, da geil abliefern 4 Jahre lang und dann aber sobald es irgendwie geht, sagen, jo, hier Cleveland, ja, oder was weiß ich, New Orleans, Portland, das ist mir ein bisschen zu klein hier, ich möchte gerne nach New York oder LA, tschüss, ich gehe dahin als Free Agent. Und das hat man eingebaut, dass man generell schon, wenn man verlängert, nur über 5 Jahre bei dem Verein verlängern kann, wo man vorher gespielt hat. Und der Supermax ist dann nochmal eine andere Karotte und dann nicht nur für ehemalige Rookies, die sagt, wenn sie eigene Sachen erreicht haben, das sind diese All-NBA-Geschichten, MVP und sowas, dann können sie da nochmal einen besser dotierten Vertrag unterschreiben, aber eben nur bei der Mannschaft, wo sie original gedraftet wurden. Und das ist jetzt nun mal nicht mehr so bei Luka Doncic, bei den Lakers. Da gehen ihm jetzt wohl, wenn er jetzt diesen normalen Maximalvertrag unterschreibt in LA, dann gehen ihm im Vergleich zu dem Ding in Dallas wie 120 Millionen oder 112 Millionen waren es, glaube 15, ich weiß gar nicht genau. Es kommt auch noch mal Steuern hinzu, weil in Kalifornien gibt es ja auch eine Einkommensteuer des Bundesstaats, gibt es in Texas nicht. Mhm. Also eine Menge Geld, das hinter verloren geht. Auf der anderen Seite ist es so, das ist manchmal ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung. Wenn man zum Beispiel dann, manchmal sagt man auch, okay, wenn Spieler den Verein wechseln, dann anstatt eben da zu bleiben, dann verliert er sich, keine Ahnung, 80 Millionen. Aber was oft vergessen wird, ist, dass dieser neue Vertrag dann über 4 Jahre läuft und der alte läuft über 5 Jahre. Und der wird ja nach 4 Jahren dann nicht aufhören mit Basketball, würde hoffentlich noch einen neuen Vertrag unterschreiben, dann ist das dann auch nicht mehr so eine große Diskrepanz. Von daher, ich glaube, sein bloß von Interesse ist, er kann eben, wie gesagt, diesen Supermax nicht unterschreiben, also gibt eine Menge Geld verloren. Aber es wird wohl eh so aussehen. Da gibt es auch Regeln, da muss ich sagen, da steige ich auch nicht komplett durch alles durch. Also ist so, für ihn macht es finanziell mehr Sinn, wenn er jetzt einen kürzeren Vertrag unterschreibt, ich glaube 3 Jahre plus 1 Jahr Option, damit er nach diesen 3 Jahren dann den nächsten Vertrag unterschreiben kann, weil den kann er dann höher dotieren lassen, als wenn er das andersrum macht. Ich sag mal so, ich glaube, er wird zurechtkommen. Wir werden
keine Sammlung.
Genau, wir werden keinen Doncic mehr sehen, der arbeiten muss, denke ich.
Okay, auch Papa Doncic nicht, der neben Dirk gesessen ist im ersten Spiel, wenn ich es richtig gesehen habe. Nächster Punkt auf meiner Liste. Der deutsche Teamchef Alex Mumbro hat es gemeint, ne? Detroit und Dennis Schröder, das könnte passen. Beim gefühlt 48. Team, wo Dennis ist, und ich habe mich ein kleines bisschen geschreckt, dass Detroit in diesem Jahr so gut ist. Kann man davon ausgehen, dass Dennis bis zum Ende der Spielzeit tatsächlich in Detroit bleibt? Und B, wie gut passt's wirklich?
Ja, also wenn. Also ich wüsste jetzt nicht, mir fallen relativ wenig plausible Gründe ein, warum man bis zum Ende der Saison nicht in Detroit bleiben sollte, weil wir haben ja jetzt, es gibt ja keine Trades mehr. Ich glaube kaum, dass sie sich aus einem Vertrag rauskaufen lässt. Oder dass die jetzt sagen, oh nein, wir entlassen den sofort und zahlen ihm sein komplettes Gehalt bis zum Ende des Jahres. Also nein, Dennis ist jetzt in Detroit und wird da halt auch eine recht wichtige Rolle spielen. Weil wie gesagt, die haben ihn ja nicht ohne Grund geholt. Also um es nochmal klarzustellen, also dieser Trade, der ihn nach Utah geschickt hat, das war am Ende so, dass dieser Trade zwar schon draußen war in den Medien, aber noch nicht vollzogen. Und dann hat halt Detroit gedacht, oh, wir brauchen ja noch einen Point Guard. Schröder ist ja echt ganz gut. So, also warum rufen wir nicht nochmal an in Utah und fragen, ob wir den nicht haben können? Und dann haben die diesen Deal einfach erweitert. So, das war ja jetzt nicht so, dass die auf einmal, dass die morgens in die Trainingshalle kamen, da stand aber mal der Dennis Schröder und so, okay, dann, wenn er schon mal hier ist, dann kann er ja auch spielen, sondern die wollten den ja wirklich aktiv haben. Und von daher, nein, der wird da jetzt als Backup von Cade Cunningham, das ist ja deren All-Star, fungieren. Natürlich wird es, wie immer, wenn man mitten in der Saison wechselt, jetzt eine gewisse Zeit brauchen, bis er sich an die neuen Mitspieler und dann doch auch immer die neue Rolle im Sinne von, es ist ja mal eine neue Mannschaft, die auch anders spielen jetzt als Golden State. Golden State spielt sowieso eine ganz eigene Art des Basketballs mit Steph Curry. Also, da muss man erstmal sich akklimatisieren. Natürlich glaube ich auch, dass die Sachen, die so abseits des Feldes passieren, erstmal auch immer dann mit abstrahlen auf die eigene sportliche Leistung. Aber ich denke, er wird eine sehr solide Rolle spielen. Es sieht so aus, als ob die sich vielleicht sogar direkt für die Playoffs qualifizieren, nicht ins Play-in müssen. Muss natürlich nochmal abwarten, aber das sind auf einem guten Weg. Und dann kann er da Playoffs spielen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Und er hat jetzt noch ein paar Wochen Zeit, sich dann auch fürs nächste Jahr zu empfehlen. Und ich hoffe einfach, dass es für ihn da jetzt auch gut läuft. Von den Skills her wissen wir ja, was er kann. So. Nur die Situation war halt in Golden State blöder mit den ganzen Verletzungen und so. Ich habe gute Hoffnung, dass er da zumindest sportlich erstmal glücklich wird bis zum Ende der Saison. Was dann im Sommer passiert, das muss man sowieso erstmal abwarten.
Okay. Sein bester Kumpel, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja Daniel Theis. Und der aber gesagt hat, zumindest in diesem Jahr oder auch für länger, spiele ich dann mal Euroleague in Monaco, es sei denn, es meldet sich nochmal ein NBA-Verein. Kannst du diesen Move nachvollziehen von Daniel?
Ich weiß nicht, ob das den Tatsachen entspricht, was man lesen
okay,
konnte.
Okay.
Bei so ein paar Kollegen, die sich für Euroleague Basketball kümmern. Ich glaube, basketnews.com ist die Website. Die haben reported, dass, naja, also er hatte Angebote aus der NBA und aus der Euroleague. Er hatte auch besser dotierte Angebote aus der Euroleague, angeblich von Panathinaikos. Er hat sich aber für Monaco aktiv entschieden, weil da die Rolle, die er dort spielt, also auch die Spielzeit, die er bekommt, größer ist als bei den anderen Interessenten. Und das kann man durchaus auch plausibel nachvollziehen, denke ich, weil in der NBA, das war natürlich in der letzten Zeit für ihn einfach auch wirklich undankbar. Ne? Also sie haben ihn in New Orleans geholt, da gab es ja eigentlich keinen richtigen Center, diesen Yves Missy, den Rookie, der auch echt gut ist. Und man dachte eigentlich, okay, der spielt vielleicht und er spielt vielleicht Theis, und wenn der dann so aufholt, leistungstechnisch, dann kommt er von der Bank. Aber dann war ja in New Orleans diese Saison ja einfach absolut zum Vergessen. Es war ja so viele Verletzte, dass das von vorne bis hinten nicht gepasst hat und super wild und einfach ein Lazarett ohne Ende. Und jetzt, also zwei Leistungsträger fallen immer noch bis zum Ende der Saison jetzt aus. Also das war wirklich undankbar für ihn. Und gerade im Hinblick auch auf den Sommer, wo wir ja dann wieder eine Europameisterschaft haben. Also nicht nur die Frauen in Hamburg, das ist ja die eine der Vorrunden, sondern die deutsche Männernationalmannschaft spielt ja auch, wenn sie sich qualifizieren, aber ich gehe mal davon aus, spielen die auch in einer Eurobasket. Und da jetzt zu sagen, okay, also dann möchte ich schon noch vor dieser Maßnahme, vor diesem Turnier so viel Spielzeit bekommen, wie es irgendwie geht, das ist ja vollkommen nachvollziehbar. Auch er hat ja eine Familie, die er mitnimmt, und da kann ich mir vorstellen, dass er gesagt hat, also bevor ich mich hier das nochmal zwei Monate auf die Bank setze in den USA, ich glaube Monaco, ich meine, du bist ja eher da immer unterwegs mit deiner Zweitwohnung und so, aber ich glaube, da kann man auch gut leben. Von daher denke ich einfach, dass das für ihn jetzt wirklich so eine Entscheidung war, pro Spielzeit, pro Lebensqualität und pro deutsche Nationalmannschaft. Und ich, wenn er jetzt beim nächsten Fenster auch mitspielen kann, weil die Euroleague meines Wissens da auch Pause macht, dann ist das ja eigentlich der Best Case für alle Beteiligten, denke ich.
Ja, Monaco ist schon toller. Die Fürstenfamilie ist ein bisschen lästig. Weißt du, wenn du jeden Tag eingeladen wirst, mit denen zu essen, einfach weil sie sich langweilen, ja. Das ist ein bisschen mühsam. So, lass uns zurückgehen in die NBA. Kevin Durant hat die 30.000 Punkte überschritten. Ich habe keine Ahnung, wie vom Nichts, aber da erst recht nicht. Früher mal hieß es, okay, 500 Home Runs im Baseball als Offensivspieler, 300 Siege als Pitcher, das ist garantierter Einzug in die Hall of Fame. Bei Kevin Durant müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass er in die Hall of Fame kommt. Hat das irgendeine Signifikanz, diese 30.000 Punkte?
Ich sage ja bei solchen Milestones in der Regel, ja, das ändert ja nicht wirklich irgendwie unser Bild von dem jeweiligen Sportler, weil der ja schon, oder Basketballer, weil der ja schon so gut sein muss über Jahre. Wir wissen, was der kann, ob er jetzt 29.999 Punkte macht oder 30.000, ist zum Beispiel auch egal. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass wenn man schaut, wer schon diese 30.000 Punkte geknackt hat, sind das wirklich nur eine Handvoll Spieler. Und wir hatten das ja vor nicht allzu langer Zeit, dass Dirk Nowitzki in diesen sehr exklusiven Club aufgenommen wurde. Und da wurde einem, glaube ich, dann, zumindest ging es mir nochmal so, also final bewusst, was für eine krasse Karriere das war. Also nochmal, nicht, dass sich irgendwas geändert hat an dem Spieler, wie man den analysiert und dann sagt, was er kann und nicht kann. Aber wenn man dann sieht, Alter, das sind ja wirklich nur, ne, wirklich eine Handvoll Spieler, die in der Geschichte der NBA das überhaupt geschafft haben. Hm. Dann merkt man halt, okay, also wir reden hier über einen Spieler, der wirklich zu den All-Time Greats gehört. So, auf der anderen Seite ist es so, dass ich gespannt bin, inwiefern sich da die Goalposts ein bisschen verschieben in den nächsten, sag ich mal, 10 Jahren. Meinem Baseball, das Beispiel gebracht, ist es ja auch so, dass zum Beispiel 300 Siege, ich denke, da werden wir niemanden sehen, ich weiß nicht, wo Verlander steht, aber ich denke nicht, dass wir irgendjemanden haben werden in den nächsten 10, 20 Jahren, der 300 Siege holt, weil einfach das Spielen anderes ist, die Art und Weise, wie Pitcher gemanagt werden, eben anders ist.
Ja.
Im Basketball haben wir sowas natürlich eher nicht, aber wir haben natürlich diese Dreier-Explosion. Es gibt viel mehr Leute, die 30 Punkte auflegen pro Spiel als früher. Die Leute spielen natürlich in der Regel auch länger. Vielleicht wird sich das ein bisschen abschwächen, aber irgendwie denke ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, 30.000 wird über die nächsten Jahre weiterhin absolutes Weltklasse-All-Time-Prädikat bleiben, einfach weil du über so eine lange Zeit eben exzellent sein musst und eben einfach auch wahnsinnig viele Punkte machen musst. Und das ist nach wie vor extrem schwer. Von daher für Kevin Durant ja, nur noch mal so ein weiterer Ritterschlag. Nicht, dass er noch einen bräuchte, aber das ist einer der besten Basketballer aller Zeiten.
Props. Ja, und gut, weil du diese Offensivgeschichte ansprichst. Ich glaube, gestern Abend oder gestern Nacht haben die Knicks gegen die Hawks irgendwie 148, 146 oder so ähnlich gewonnen. Also das gab es zur Zeit von Michael Jordan eher selten, wenn er nach New York in den Garden gefahren ist. Dass Patrick Ewing gesagt hat, komm, lass uns mal beide über 100 Punkte scoren. So. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, weil ich es wirklich nicht weiß, aber weil ich das heute zusätzlich zufällig gesehen habe im SED Newsfeed. Die Frauen des VfL Wolfsburg haben eine eigentlich unfassbare Serie gehabt, die jetzt zu Ende gegangen ist. Ich glaube, es waren 52 Pokalspiele hintereinander seit 2013, die sie gewonnen haben. Und jetzt haben sie gegen Hoffenheim verloren. Jetzt muss man ganz klar sagen, die Wölfinnen sind deutlich erfolgreicher als die Wölfe. Spürt man das auch in der Stadt Wolfsburg? Gibt's da eine große Followerschaft? Wie schaut das aus?
Es ist schon so, dass sich das in den letzten Jahren so darstellt, dass ich auch genug Leute kenne, die sagen, oh, ich gehe jetzt mal zu den Mädels, sagen die meistens. Jetzt am Sonntag spielt man ja auch gegen Frankfurt, die meines Wissens Eintracht Frankfurt da ja dieses Jahr irgendwie so ein richtiges Feuerwerk abbrennen in der Bundesliga. Das wird auch, wenn ich es richtig gesehen habe, in der großen Volksfang Arena stattfinden. Sonst gibt's ja hier das AOK-Stadion mit 5.000 Plätzen, wo die Frauen normalerweise spielen. Aber ja, im letzten Jahr hatten wir natürlich große Highlights hier. Champions League, Halbfinals etc. Da gibt's schon eine gewisse Followerschaft. Aber natürlich ist es so, dass es meistens so diese Highlights sind, die dann hier in den Vordergrund drücken. Okay. Und es ist relativ selten so ist, dass man, keine Ahnung, jetzt, was man merkt in der Stadt, wenn die Frauen spielen. Jetzt werden natürlich viele sagen, die sich hier nicht auskennen, meckern und nicht, wenn die Männer spielen. Das merkt man doch sehr wohl. Und bei den Frauen habe ich immer das Gefühl, dass die auch eher so, wie soll ich das sagen, nahbar ist das falsche Wort, aber
man sieht die schon ab und zu mal in der Stadt und so. Ich habe Kuhn Kastel jetzt auch schon bei Edeka getroffen, so ist nicht. Aber es ist halt schon so, dass man, ne, die einfach mal Alex Pop einfach stellen, was auch mal hier auf der Straße getroffen hat und so. Also das ist irgendwie so ein bisschen, würde sagen, ist vielleicht ein bisschen herzlichere Beziehung zum Frauenteam, weil man einfach denkt, wie man sagt, die Mädels, sagt das mit denen ich spreche, also gerade aus der Hunderunde morgens, die öfter dahin gehen, für sie sind das halt die Mädels, und ich habe noch niemanden getroffen, der über die Wölfe gesagt hat, ja, das sind unsere Jungs oder so. Also, aber naja, es ist toll, diese erfolgreiche Verbindung, einfach auch da natürlich, muss man ja klar sagen, von Profisport und gleichzeitig eben auch eine Perspektive für diese Frauen, die ja längst nicht jeder Club bieten kann. Die ist, glaube ich, auch die Grundlage für diese über Jahre dann, ne, ja, gelaufen oder dominante Exzellenz, die sie da haben. Mittlerweile gibt es andere Teams, die ja auch da echt viel reinstecken, von der Konkurrenz größer geworden, aber das ist echt wahnsinnig gut, was die hier machen, muss man ganz klar sagen.
Keine Frage. Wo, wenn überhaupt, werden wir dich an diesem Wochenende bei der Zone hören? Hast du Einsätze?
Nee, dieses Wochenende ist ja All-Star-Weekend.
Ah, natürlich.
Und
dödelig, ja.
In der Regel, ja, habe ich das ja auch mitkommentiert und fand es auch ganz schön, da muss man sich ja nicht drauf vorbereiten. Aber nee, ich bin danach ja auch erstmal in Florida unterwegs. Hoffe, dass ich ja natürlich mit den jeweiligen deutschen Protagonisten ein bisschen was machen kann Richtung Podcast. Aber das nächste Mal bin ich dann, glaube ich, erst Ende März wieder im Einsatz. Und da denke ich mal, dass wir davor sicherlich nochmal sprechen werden.
Davon gehe ich aus, da kommst du nicht aus. André Vogt, der große Dre, freut euch, freuen wir uns. Ende März ist avisiert Got Next, die Michael Jordan-Ausgabe. Das Cover kann man schon bei X sehen. Ich habe schon geliked, macht ihr das auch? Danke, Dre.
Sehr schön.
Kurze Pause in der Big Show 698.
Hey. Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360.
Dankeschön.
Big Show 698, Sportradio 360. Nicola ist wieder da. Er ist dabei geblieben. Neu in unserer kleinen, aber feinen Dreierrunde ist Jan Lüdecke, ProSieben Max, ihr Magenta-Sport, überall dabei. Servus, Jan. Jan, Frage an dich als Eishockey-Fan, bevor es losgeht mit Rugby. Wie groß ist dein Interesse an diesem Turnier, dass er gerade in Boston, meine ich, und die zweite Stadt, ist es möglicherweise Montreal, stattfindet, wo die Kanadier, die US-Amerikaner, die Schweden und die Finnen es sich untereinander geben und das in einer Aufstellung, die man schon sehr, sehr lang nicht mehr gesehen hat, nämlich in Bestbesetzung mit Sid Crosby und Connor McDavid in einer Linie. Holt dich das ab oder bist du mit deutschem und europäischem Sport zu sehr beschäftigt?
Ich beschäftige mich tatsächlich gerade eigentlich nur mit Rugby und habe deswegen davon fast gar nichts.
Okay, Rugby ist das Thema. Nicola, take it away, die Six Nations, die deutsche Nationalmannschaft. Es gibt einiges zu besprechen.
Six Nations statt Four Nations. Und dann fangen wir einfach weiter an bei unserem Krisenkind, das wir hier schon seit einem Jahr oder mehr regelmäßig ansprechen. Gefühlt neuer Tiefpunkt erreicht für Wales. Jan, im Regen von Rom setzte es wieder eine Niederlage und das, also auch wenn da am Ende irgendwie ein defensiver Bonuspunkt bei rausgekommen ist, weil die Italiener am Ende komplett undiszipliniert waren, schön war es nicht. Jetzt hat man sich an Montagabends mit zwischen Verband und Coach zusammen, also Ron Gatland zusammengesetzt, ist jetzt zum Ergebnis gekommen, dass man sich im gegenseitigen Einvernehmen trennt. Matt Sherritt soll übernehmen, das ist der Coach von Cardiff, der möchte aber Cardiff-Coach bleiben. Das heißt, der übernimmt nur für die drei Spiele, die noch übrig sind. Viel Spaß beim Einstand gegen Irland in 10 Tagen. Und der Verkehrsunfall nahe Wales will kein Ende nehmen, Jan, oder?
Ja, das ist wirklich katastrophal, was die jetzt spielen. Das war jetzt die 14. Niederlage in Folge. Die haben seit der Weltmeisterschaft kein Spiel mehr gewonnen. Das auch völlig zu Recht. Also sie sind gerade auf gar keinem Six Nations Level. Die waren auch chancenlos in Italien. Dann sagt die Italiener, haben sie zwar hinten raus irgendwie nochmal Schlagdistanz kommen lassen, aber das ist so, so schwach. Ich glaube auch, dass der Trainerwechsel nicht viel helfen wird, auch wenn Warren Gatland, habe ich schon viele Fehler gemacht hat jetzt hinten raus. Er ist ja
der größte Trainer der walisischen Geschichte bei seinem ersten Stint mehrfach den Grand Slam gewonnen bei den Six Nations. Sie ins WM-Halbfinale, ins WM-Viertelfinale geführt, aber jetzt gerade bei seiner zweiten Amtszeit 23% seiner Spiele nur gewonnen. Das ist desaströs. Und ja, die Frage ist, wann und wo und wie Wales überhaupt mal wieder ein Spiel gewinnen will. Also bei diesen Six Nations wird es nicht passieren. Die Gegner, die noch kommen, sind alle zu gut. Bin gespannt. Also ich hoffe zumindest, dass unter einem neuen Trainer oder vielleicht etwas passenderen Aufstellung jetzt etwas bessere Spieler abliefert, aber viel mehr wird auch nicht. Wales jetzt in der Weltrangliste auf Platz 12 hinter Georgien gefallen. Im Sommer nach den Six Nations, im Sommer haben sie zwei Auswärtsspiele in Japan. Und das habe ich jetzt irgendwie nur am Rande mitbekommen, aber da hat man wohl auch gesagt, da hält man dran fest. Letztes Jahr im Sommer hat man einen Plan vorgestellt, wo man sich das Ziel setzt, als Wales bis 2029 wieder in den Top 5 der Welt zu sein. Ich denke mir halt, ja, und auf welchem Unterbau? Also Jan, siehst du das irgendwie nur ansatzweise?
Gar nicht. Also du musst von unten aufbauen, um da irgendwie wieder irgendwie in Schlagdistanz zu kommen. Aber wenn ich mir auch die Ergebnisse anschaue bei den U20 Six Nations, so ja, da haben sie jetzt in Italien gewonnen mit der U20, aber insgesamt sind das keine Ergebnisse, die jetzt drauf hoffen lassen, dass da irgendwie tolle neue Generation nachkommt. Also ich glaube, dass Wales sehr, sehr lange Zeit brauchen wird, um wieder besser zu sein als, sage ich mal, Platz 6 in Europa.
Zwischenfrage des nicht wissenden Rugby-Fans. Wenn Wales immer schlechter wird und wenn Georgien immer besser wird oder irgendeine andere Nation, wird dann das Teilnehmerfeld der Six Nations verändert oder ist Wales einfach so wichtig für die Rugby-Welt, dass Wales immer dabei ist?
Das ist eine geschlossene Veranstaltung.
Schon, okay.
Es ist eine geschlossene Veranstaltung. Es gab ja diese Schreie nach einer Relegation oder Auf- und Abstieg schon viele Jahre. Die Italiener haben ja mal 7 Jahre oder so am Stück, weiß ich gar nicht, wie viele Spiele das waren. Die haben natürlich 36 Spiele hintereinander verloren bei den Six Nations, bis sie dann in Wales endlich mal wieder was gewonnen haben und jetzt regelmäßig ihre Siege holen. Diese 6 Nationen, die da dabei sind, werden alles dafür tun, dass die Six Nations in dieser Besetzung bleiben.
Okay.
Das ist eine Cash-Cow. Da kriegst du so viel Geld mit raus durch diese Six Nations. Alleine, wenn du dir auch anschaust, es ist ja das Sportturnier weltweit, sportartenübergreifend, mit dem höchsten Zuschauerschnitt. Da geht nichts drüber über die Six Nations, weil die alle ihre Stadien voll machen. In Dublin sind jedes Mal, weiß ich nicht, gute 50.000. In England sind es, weiß ich nicht, 80.000. In Wales sind 70.000, 80.000. Alle Spiele ausverkauft. Die TV-Produktionen sind riesig. Wenn du dir jetzt das Rugby Europe Championship anschaust, wo Deutschland spielt, das ist ja quasi der Wettbewerb Liga drunter, wenn man so will, wo Georgien jetzt Seriensieger ist. Wenn man sich alleine die Stadien anschaut, wo da gespielt wird, Deutschland jetzt kürzlich in Bukarest, in einem zwar netten Stadion vor, aber weiß ich nicht, 2000 Menschen. Letztes Wochenende haben wir in Portugal gespielt, in einem Stadion vor, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Menschen. Wir haben jetzt ein Heimspiel in Kassel im Aue-Stadion vor, es werden so 5.000, 6.000 Leute erwartet. Da ist einfach nicht annähernd das Geld zu holen, was bei Six Nations zu holen ist. Und deswegen werden diese 6 Nationen und dieser ganze Verbund zusehen, dass das für immer so bleibt. Wenn sie irgendwas verändern, dann wird es eher so sein, dass Südafrika damit reinkommt. Diese Gerüchte gab es ja auch schon lange, weil du damit einfach wieder viel Geld verdienen kannst. Aber Georgien, ich sehe schwarz für Georgien in der Hinsicht. Die wollen alle, die wollen nicht nach Tiflis reisen, um da zu spielen.
Wer kann es ihnen verdenken, Jan? Wer kann es ihnen verdenken?
Es ist wunderschön in Georgien. Tiflis ist eine sensationelle Stadt, also ich würde da sofort hinfliegen.
Ich habe vor kurzem beim Georgier in München gegessen. Es ging mir danach nicht gut, aber vielleicht hat der Koch nur einen schlechten Tag erwischt. Und ich höre, dass georgisches Essen fantastisch sein soll. Also vielleicht ist es auch an mir gelegen. Weiter mit Rugby, Nicola.
Ja, also die Waliser weiterhin in der Krise. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Es soll ja auch. Also ich bin gespannt, wenn dann in diesen Also man will ja auch hier so eine Nations League aufmachen, Jan, und so weiter. Also die Frage ist halt, wie geht's weiter, wenn der Wales auch permanent verliert? Aber gut, wir werden sehen. Aber im Augenblick sieht's nicht gut aus. Überhaupt die Spiele gegen Japan, ist Wales da noch Favorit?
Ja, wahrscheinlich schon, weil wenn du dir anschaust, wie die Japaner gespielt haben jetzt im November, da hatten sie auch ein paar Tests. Einmal gegen Neuseeland und dann aber auch, glaube ich, gegen England hatten sie gespielt und ich weiß gar nicht, gegen wen noch, da waren die so weit weg. Also es ist sicherlich ein Gegner, den Wales schlagen kann und auch schlagen sollte. Müssen wir mal abwarten. Also ich glaube schon, dass das japanische Rugby, das hatten so einen kleinen Knick, wieder besser werden wird, aber Stand jetzt würde ich sagen, da wäre Wales super.
19 zu 64 gegen Neuseeland, 12 zu 52 gegen Frankreich. Ich suche gerade die weiteren Ergebnisse. Ja, das war teilweise 36-20 gegen Uruguay und 14-59 gegen England. Ja, das waren die Ergebnisse.
Not great, sag ich hier als unwissender Beteiligter.
Gut, dann kommen wir zum zweiten Spiel. Der Crunch, Frankreich in England. England gewinnt das mit einem Versuch in der letzten Minute und Jan, ich sage es ganz ehrlich, nach 25 Minuten war ich hier am Kopf und dachte mir so, ja, du kannst natürlich Chancen liegen lang ganz Frankreich, aber irgendwann wird es dich beißen und am Ende hat es dich irgendwie gebissen, oder?
Ja, das waren, also ich will die Leistung von England nicht schmälern, du musst dieses Spiel
erst... Nee, man muss es am Ende gewinnen, ja, aber du hast sie halt leben lassen.
Aber es war ein geschenkter Sieg von Frankreich, also wenn Frankreich nur die Hälfte der Bälle fängt, die sie haben fallen lassen, dann gewinnt dieses Spiel so haushoch. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, Frankreich steckt gerade in so einer kleinen Basic-Krise. So, das war die Leistungen der Iren, um da mal einen Quervergleich zu ziehen, im letzten November waren ja nicht so zufriedenstellend. Also für diese Nation, die als WM-Mitfavorit galt. Und diese Spiele waren einfach nicht so überzeugend. Und dann hat Calen Doris, jetzt Kapitän, gesagt, wir waren so gut in unserem System, dass wir so sehr in die Details gegangen sind, dass wir aber dann vielleicht die Basics vergessen haben. Und ich ziehe da auch immer einen Vergleich. Für mich die beste Rugby-Mannschaft aller Zeiten waren die All Blacks, also Neuseeland, die 2011 und 2015 Weltmeister geworden sind. Da hat man immer wieder gehört, das offene Geheimnis war, dass die immer, obwohl es die besten Spieler der Welt waren, die Basics trainiert haben. Die Basics, Basics, Basics. Passen, fangen. Passen, fangen. Das haben die immer wieder trainiert. Und kann mir vorstellen, dass das gerade das Problem bei Frankreich ist. Die sind auch so gut geworden, dass die, glaube ich, die Basics vergessen haben. Weil, also ja, der Ball war glitschig, aber das passiert nicht in dem Spiel normalerweise. Du lässt nicht so viele Bälle fangen. Du hast gesehen, was das für eine aufregende Mannschaft ist. So, also die haben ja vor 2 Jahren, war es glaube ich, in England mit, weiß ich nicht, 5-10 oder so gewonnen. Und mal ganz ehrlich, dieses Ergebnis hätten wir am Samstag wieder sehen können. Aber es ist anders gekommen. England hat das Ding gewonnen. Wie gesagt, auf der einen Seite geschenkt von Frankreich, aber hinten raus dann von England natürlich sensationell. Also dieser letzte Versuch von Daly war phänomenal rausgespielt. Finn Smith, den sie jetzt neu als Verbinder da in die Startformation gestellt haben, der hatte einen schwierigen Start ins Spiel, hat sich aber mega gut reingefunden und dann England so die Struktur gegeben, um das Ding am Ende zu gewinnen. Also da war viel Positives dabei aus englischer Sicht, aber man darf diesen Sieg, glaube ich, nicht überbewerten, weil, wie gesagt, mit ein paar anderen Szenen in eine ganz, ganz andere Richtung.
Und die Engländer, die ja in der 70. in Führung gehen, die Franzosen erzielen einen Versuch in der 75. Dann denkt man so, okay, aber die Engländer, da hatte ich so das Gefühl wie letztes Jahr gegen Irland, so, okay, wir haben noch ein paar Minuten, wir können es hier noch gewinnen und dann wurden die Jungs, dann waren die Jungs da. Also Props an England auf jeden Fall. Du hast die Frage schon halb beantwortet, was machen wir mit diesem englischen Sieg? Also ist das jetzt der Durchbruch für Steve Borthwick oder nicht? Du sagst ja, na, mal abwarten, ne?
Ja, abwarten. Also bisher richtet Steve Borthwick ja seine Aufstellungen auch immer sehr nach dem Gegner. Und schön wäre aber, wenn England mal wirklich eine Formation finden würde, mit der man einfach nur auf sich schaut. So, ist es jetzt die Formation mit Finn Smith auf der Verbinderposition und Marcus Smith dafür auf der Schlussposition? Ich weiß nicht, ob das die Dauerlösung ist, weil es gibt auch Gegner, dann wird Marcus Smith auf der Schlussposition untergehen. Also wenn sie so gegen Irland spielen, die kicken denen die Bälle da hinten rein und kommen dann mit ihren schnellen, großen Wings und dann werden die einige Bälle klauen aus der Luft. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ist jetzt Finn Smith der große Lösung auf der 10er-Position? Ich weiß es nicht. Man muss es abwarten. Ich bin gespannt, wie Wardrick die nächsten Spiele angeht, auch aufstellungsmäßig. Ich glaube aber insgesamt, dass England gerade trotzdem ein bisschen was fehlt zu den zwei ganz großen, sage ich mal, mit Irland und Frankreich in Europa, weil auch die Liga, glaube ich, ein bisschen zu schlecht ist. Aber sie sind zumindest dran und bringen sich in die Position, solche Spiele auch zu gewinnen.
Ja, und dann gab es am Sonntag noch das Spiel von Schottland gegen Irland und wir haben das gesehen, was wir die letzten zehn Spiele davor auch gesehen haben. Einen irischen Sieg, ja, und ich sag mal so, ich sehe jetzt nicht, wie Irland das nicht gewinnt, das Turnier, aber ja, ich lasse mich gern überraschen, Jan.
Ja, schauen wir mal. Also Frankreich wird kein Selbstläufer, ne? Also Frankreich an einem guten Tag kann Irland definitiv schlagen.
Ist aber, es halt in Dublin, ne? Das kommt nochmal dazu, aber ja klar.
Aber die Franzosen können auch in Dublin gewinnen. Also das auf jeden Fall. Aber ganz klar, Irland ist spätestens jetzt der Riesenfavorit. Irland ist die einzige Mannschaft, die den Grand Slam holen kann. Irland würde ja auch Historisches schaffen. Es hat noch nie gegeben, dass einmal eine Nation hintereinander die Six Nations gewonnen hat. Wenn sie jetzt den Grand Slam holen sollten, dann wären zwei dieser Siege Grand Slam, also alle fünf Spiele in einem Jahr gewonnen. Das haben sie vor zwei Jahren geschafft. Letztes Jahr haben sie dann eben diese Last-Minute-Niederlage in England gehabt. Dieses Jahr könnte es wieder der Grand Slam werden und entscheidend ist da eigentlich nur noch das Frankreich-Spiel, weil Wales und Italien werden sie problemlos besiegen, da bin ich mir ziemlich sicher, also vor allem Wales. Und ja, die sind gerade, ich glaube immer noch, dass die auch nicht auf der Form sind, die sie Richtung WM 2023 hatten, aber sie sind gerade die konstanteste und beste Mannschaft in Europa.
In 10 Tagen geht's dann weiter. Irland in Wales, da halten wir uns alle fest. Ich weiß nicht, das könnte böse enden. Schottland in England und Frankreich in Italien. Das sind dann die drei Spiele. Italien gegen Frankreich war vor 2 Jahren in Italien ganz spannend. Bin gespannt, wie das dann wird. Und England gegen Schottland. Die Engländer wollen endlich mal wieder gegen Schottland zu Hause gewinnen, ne?
Ja, wäre jetzt halt auch wichtig nachzulegen, weil wenn die Engländer jetzt gegen Schottland wieder verlieren, ist ja schon auch irgendwie so ein bisschen Angstgegner geworden die letzten Jahre, dann ist Wirkung dieses Siegs gegen Frankreich halt direkt verpufft. Also dann, aber es ist halt so viel Feuer jetzt drin, weil die Schotten seit Jahren wird immer wieder gesagt, ja, die könnten doch jetzt auch mal die Six Nations gewinnen. Und in den letzten Wochen diesmal waren sie aber eine Chance gegen Irland. Ja, nee, hatten sie überhaupt nicht. Und wenn du jetzt auch hier nochmal verlierst, ne, dann redest du auf einmal davon, dass die im Endeffekt den Netz abwandern müssen. Dann schickt die Spitze, glaube ich, schon auch ordentlich.
Also viel drin, wie gesagt, erstmal ein Wochenende Pause in den Six Nations und dann geht's direkt wieder weiter. Jetzt.
Ist viel drin. Herrlich. Die Stimmung kippt, aber nicht bei uns und nicht bei Jan Lüdecke und bei Nicolas Martin. Gut, dann danke ich herzlich. Bitte, Jan.
Ich will noch loswerden, weil wir haben über die Six Nations geredet, aber ganz wichtig, Sonntag, deutsches Heimspiel im Rugby Europe Championship. Deutschland spielt in Kassel. Das ist nämlich der Gründungsort des Deutschen Rugbyverbandes im Aue-Stadion. Am 20-jährigen Bestehens ist der dritte und letzte Gruppenspieltag Deutschland gegen Belgien. Sonntag 15.30 Uhr in Kassel. Und wer sich für Rugby interessiert, hin da. Möglichst viele Leute im Stadion. Deutschland hat es die ersten 2 Spiele verloren. Wir hoffen, dass es gegen Belgien einen Sieg gibt. Und würde mich freuen, wenn der ein oder andere oder die ein oder andere noch ins Stadion.
Bist du vor Ort, Jan?
Wir kommentieren aus dem Studio für ProSiebenMax.
Alles klar. Also Sonntag 15.30 Uhr. Wer es nicht ins Stadion in Kassel schafft, ProSiebenMax mit Jan Lüdecke. Danke euch beiden. Eine kurze Pause in der Big Show 698.
Bonjour, c'est Pierre Gerbert, vous êtes sur Sport Radio 360.
Fick Teufel will.
Big Show 697. Wir schließen ab mit Tennis. Wir schließen ab mit Stefan Hempel von Sky. Servus, Stefan.
Servus, Jens.
Stefan, wer dich in den letzten Jahren beim Kommentieren bei Sky gehört hat und wenn dann die Rede darauf kam, dass die Linienrichter ja bei manchen Turnieren schon länger nicht mehr am Start sind, weil das elektronische Hawkeye funktioniert, hoffentlich gut, auf Hartplatz, auf Rasen. Jetzt ist es soweit, dass alle Turniere dieses Hawkeye haben, zumindest auf der ATP-Tour. Und ich habe dir am Montag sehr ergriffen gelauscht beim Spiel von Dusan Lajovic gegen Pablo, Caballes-Baena, so war es, genau. Und irgendwie habe ich das Gefühl bekommen, dir ist ein bisschen unwohl bei diesem Hawkeye auf Sand. Stimmt das?
Ach, schon länger. Ich bin ja einer derjenigen, der ein großer Kritiker auch ist bezüglich dieser Entwicklung. Immer wenn sich die Technik über den Menschen stellt, finde ich, und so der Technik quasi das Feld überlässt, dann habe ich große Zweifel, ob das der richtige Weg ist. Die Technik zu nutzen als Hilfestellung, ja, aber da sträuben wirklich alle Nackenhaare sich bei mir, wenn ich das so sehe. Es geht ja auch um die Akzeptanz und Transparenz, gerade was die Technik angeht, auf Sand. Ich erinnere nur ans French Open Finale Alcaraz gegen Zverev, legendärer Ball. Bis heute wissen wir nicht, ob der Aufschlag von Alcaraz gut oder aus war. Da bin ich mir ganz sicher, weil Renno Lichtenstein hat sich da mit der Maschine angelegt, dass dann im Nachhinein da noch ein Abdruck eingeblendet wurde, war ja fatal, auch für den Schiedsrichter an sich, den du ja da quasi komplett an der Nase rumführst. Also da stelle ich sich vor, beim Fußball würde ein Schiedsrichter auf dem Platz was entscheiden und dann nach dem Schlusspfiff kommt eine Einblendung, dass er, keine Ahnung, das Tor zu Unrecht gegeben hat oder umgekehrt, was da los wäre. Also das war fatal, finde ich. Und es ist halt nun mal so, wenn du auf der Asche spielst, dann gibt es eben Abdrücke durch diesen körnigen Untergrund, die länger geraten, die wegrutschen, die durchrutschen. Da gibt es diese Unebenheiten. Und ich weiß nicht, also ich bin nicht in der Technikentwicklung mit dabei, ob die Maschine schon so weit ist, um das ganz klar abzubilden, weil so längere Abdrücke habe ich beim Hawkeye Live noch nicht gesehen. Und man hat ja auch am Montag mitbekommen, dass Roberto Caballes bei Jena immer mal wieder zum Schiedsrichter geguckt hat und sagt, ey, zeig mir das nochmal. Hm. Wobei natürlich in der Wiederholung immer dann keine Chance besteht, irgendwie da eine andere Entscheidung herbeizuführen, weil die Technik ja logischerweise so entschieden hat und dabei bleibt es dann auch, aber es kommt ja immer nur quasi die Ballbreite zum Vorschein, was auf Hartplatz und auf Rasen logischerweise transparent ist, auf Sand nicht. Das ist die eine Komponente. Ich finde, da gibt es mehrere Sachen, die ich noch ins Feld führen darf, wenn die Zeit da ist. Also das andere ist, dass viele Menschen durch Linienrichtertätigkeiten zu diesem Sport gekommen sind, wie ich zum Beispiel in den 80er, 90er Jahren beim Quelle Cup Challenger-Turnier in Fürth. Da hat man eine Stunde früher von der Schule weggehen dürfen, war ein großes Highlight, Carsten Brasch dann auf dem Center Court zu erleben als Linienrichter. Und danach mit der Kippe im Mund seinen Sieg genossen hat, ja. Aber ich sag bloß mal, du gehst in eine Richtung, machst das Spiel komplett steril. Diese Challenges waren noch super, dass die Schiedsrichter auch eine Aufgabe brauchen, ist doch klar. Der sitzt ja bloß noch oben und muss schauen, dass sich die Herren und die Damen da unten vernünftig benehmen. Was hat er denn sonst für eine Aufgabe? Alles wird digital geschiedst. Und jetzt haben wir doch die Situationen schon gehabt. Ich erinnere an den Feueralarm im Hawkeye-Haus bei den US Open, konnte nicht mehr gespielt werden. In Mallorca haben die Lautsprecherdurchsagen nicht funktioniert. Da mussten alle Spiele gestoppt werden. Es sind ja dann keine Ersatzlinienrichter plötzlich da. Also, das finde ich abenteuerlich. Ich weiß übrigens, was die Investition angeht, dass Linienrichter und Linienrichterinnen in einer Woche genauso viel kosten würden wie die Installation eines Hawkeyes. Das deckt sich, ja. Und du bringst doch da Leute zu diesem Sport, ja. Und die Zuschauer, denen hat, glaube ich, die Challenge doch extrem gefallen. Es war doch ein Spannungsmoment, ja. Und die Spieler haben auch noch eine gewisse Selbstverantwortung und können selber dann entscheiden, nehme ich jetzt hier eine Challenge, ja, nein. Und wenn ich dann Blanko bin am Ende des Satzes, dann spielt das im Match auch noch eine große Rolle und. Also es gibt so viele Argumente, dass man das Hawkeye anders verwenden sollte und auf Sand sowieso nochmal eine spezielle Komponente. Ich bin nach wie vor strikt dagegen. Nutzen ja, aber über den Menschen, über das Spiel stellen nein.
Jetzt hast du mich fast umgedreht, weil ich finde, dass es auf Rasen auf jeden Fall seine Berechtigung hat, aber auf Sand auch, wie dieser Abdruck eingeblendet war. Stefan, du sagst es ja, man sieht nur den Ball, aber um diesen Ball herum war auch noch ein kleiner, so ein hellerer Bereich, ja, so wie eine Art Schatten, wo ich auch nicht wusste. Zählt das jetzt noch zum Ball dazu oder will uns das sagen, dass es die Linie nicht berührt hat? Also auf Sand habe ich auch ein schlechtes Gefühl, trotz allem. Und wie du richtig, ja, bitte.
Aber nicht, wenn ich falsch verstehe, Jens, ich bin ja für die Technik als Hilfsmittel, um dann letztendlich zu einer guten Entscheidung zu kommen und zu einer richtigen Entscheidung zu kommen. Aber lass doch erstmal die Spieler auch ein bisschen in der Verantwortung sein. Wenn es eng ist und du hast die Challenge, kannst du sie nehmen, dann siehst du doch, ob es richtig oder falsch war. Und mein Gott, wenn 3 Challenges im Satz nicht ausreichen, ja, dann bist du halt blanko und dann hat es nochmal eine Komponente. Alles Spektakel, alles unterhaltungswert für den Tennisfan. Sowohl im Fernsehen, wenn dann dieser Bogen diese Ballbogen, diese Flugbahn eingeblendet wird, ist doch super spannend, wo landet der Ball und die Zuschauer gehen mit in der Arena. Jetzt ist alles clean, keiner rührt sich mehr. Ja, und ich hab Spaß daran gehabt, als Jugendlicher, als Linienrichter beim Turnier dabei sein zu dürfen und diesem Sport dann auch näher zu kommen.
Überhaupt keine Frage. Und ich meine, Norbert Peik, der große deutsche Oberschiedsrichter, hat mir vor 1-2 Jahren schon in Stuttgart mal gesagt, natürlich die Rolle des Schiedsrichters wird immer kleiner, aber B, über diese Linienrichter ist ja auch der Schiedsrichternachwuchs gekommen und den gibt's jetzt im Grunde so gar nicht mehr.
Nochmal ein Aspekt.
Ja. Gut. So, nicht gut. Wir müssen das jetzt mal sacken lassen. Wir können es eh nicht ändern, aber wir können konstruktive Kritik anbringen. Alexander Zverev, wir nehmen am Mittwoch auf, der Stefan und ich. Alexander Zverev spielt in diesem Jahr den Golden Swing, wie er heißt, mit Buenos Aires, mit Rio de Janeiro. Jetzt wird das gerne so verkauft, Stefan, in manchen Publikationen, als dass das schon die Vorbereitung für die French Open wäre. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, der macht das, weil er gern auf Sand spielt, weil er 3,50 € noch extra bekommen hat. Wie erklärst du dir die Reise von Alexander Zverev nach Südamerika?
Ich finde schon gut, ne? Also in beide einen finanziellen Hintergrund gibt's immer, ja, aber wo gibt's das nicht? Schau in die Entry-List von Doha demnächst, ja, also so. Da ist dann das Turnier besser besetzt als teilweise in Grand Slam in der Dichte. Naja, aber du weißt, was ich meine an der Stelle. Er war noch nie dort, wollte es mal kennenlernen, war jetzt auch bei den Boca Juniors und hat beim Fußball zugeguckt. Er ist beeindruckt gewesen von der Kulisse anscheinend, war da ja mit seiner Freundin, mit Sofia Tomala dort und so und hat viele Erzählungen quasi schon von anderen Spielern bekommen, die ihn quasi ein bisschen Appetit gemacht haben auf diesen Golden Swing. Und er spielt einen neuen Schläger, beziehungsweise hat er ihn verändert, ne? Also die neue ist er nicht. Jetzt ist er ja auch neugierig, wie der auf Sand funktioniert. Das hat er bisher noch nicht gehabt. Insofern, also es gibt schon ein paar Aspekte, die da Sinn machen. Und ich sehe ihn auf Sand auch am stärksten. Also er hat jetzt wirklich auch feststellen müssen, dass er in Matches gegen Fritz bei den US Open, wenn die Spieler dann relativ hart und so glatt durchrutschende Schläge haben, tut er sich einfach schwer. Das hat Zinner auch, ja. Jetzt bei den Australian Open war er chancenlos. Am nächsten war er für mich dran. Ich würde dieses US Open Psychofinale gegen Thiem ein bisschen ausklammern wollen. Das war von der Qualität her eh nicht so. Da war er noch gar nicht auf der Höhe seines Schaffens, ja. Ich finde, am nächsten dran war er in Paris gegen Alcaraz. Das war absolutes Weltklasse-Niveau. Er hat dann auch auf Sand die Zeit für seine großen Schwünge, die er ja braucht. Er ist ja keiner, der beim Return wie Sinner den Return einfach kontern kann. Er braucht diesen Bogen bei der Ausholbewegung und da kommt mir die Analyse dann immer zu kurz, habe ich auch schon mal erzählt. Aus meiner Sicht kannst du nicht sagen, ey komm, nehme einfach eine andere Position beim Hardcourt und stelle dich an die Linie. Nein, das geht bei ihm nicht. Er ist ja nicht so aufgestellt. Er muss sich diese Position im Ballwechsel erarbeiten. Aber ihn kannst du nicht an die Linie stellen beim Return, wenn der Fritz dann aufschlägt. Dann würde der ja nur teilweise Rahmentreffer präsentieren beim Return. Also das ist schon eine Rantastphase. Und ich finde es schon legitim, auch jetzt den Sand schon mal zu checken mit seinem neuen Material und auch diesen Golden Swing mal einfach wirken zu lassen. Mal schauen, was da passiert. Da kommt ja dann auch ein Hartplatzturnier übrigens noch mit dazu, ne?
Ja,
Rio und genau, Rio, Buenos Aires sind ja auf Sand und Acapulco ist dann auf Hartplatz. Also diese Umgewöhnung wird er dann schon hinkriegen, wenn es Richtung Indianapolis und Miami geht.
Ja, und ich meine, Rafael Nadal hat diesen Golden Swing 2-3 Mal gespielt, Alcaraz hat die letzten Jahre gespielt, spricht da überhaupt nichts dagegen. Dominic Thiem hat beide Turniere gewonnen, Buenos Aires und Rio de Janeiro, wenn auch nicht im selben Jahr, aber immerhin. So, jetzt gibt's auf der anderen Seite ein Thema, Stefan, ich weiß nicht, ob dir das irgendwie durchgerutscht ist auch, aber diese Geschichte, ich weiß, es ist ganz, ganz weit weg, aber dass die US Open gesagt haben, Freunde, am Ende eines Turnieres, eines Grand Slam Turniers, interessiert das Mixed Doppel niemanden. Und deshalb spielen wir das Mixed-Doppel in der Woche der Qualifikation, also vor Beginn der Hauptfeldmatches bei den US Open 2025, wird schon soweit sein. Trifft dich dieses Thema kalt oder hast du zu diesem Thema eventuell schon eine Meinung bilden können?
Ja, ich habe es gelesen, aber das geht ja in die Reihe weiter mit den ganzen Rumdoktoreien bezüglich auch Doppel. Wie machst du es Doppel auch attraktiver? Ne? Wann sind die Terminlichkeiten? Sie ändern ja an den Regeln. Was probieren andere Zählweisen aus? Und. Und da kommt das Mix natürlich auch noch irgendwie um die Ecke. Also ich glaube erst, wenn ich sehe. Ja, also muss ich ehrlich sagen, weil da gibt's ja schon einige Proteste, weil du wirst es ja terminlich dann auch nicht mehr so hinbringen, dass die guten Leute da spielen. Da schadest du dir als Turnier selber, weil du hast ja immer mal die Hoffnung, dass sich irgendein Promi-Pärchen da findet. Ja, ich sag nur Tsitsipas und Badosa, die werden dann bei den US Open im Mix nicht antreten können, weil dafür müssten sie ja dann deutlich früher anreisen. Ne? Also so mein Empfinden. Und ich glaube, so das eine oder andere, die eine oder andere spezielle Kombination bei Mixed hat ja auch im Grand Slam immer gut getan, oder?
Freilich, ich meine, gut, da müssen wir können zu Martina Hingis zurückgehen. Es ist natürlich so, wenn es wirklich so ist, dass die das Freitag, Samstag spielen, bevor das Turnier losgeht, da sind schon viele Topspieler dort und Topspielerinnen. Könnte funktionieren. Ich habe heute gelesen, Taylor Fritz sagt, naja, würde sich vielleicht überlegen, aber gut, der ist auch ein US-Amerikaner, vielleicht ist ihm das ein Anliegen, das voranzubringen. Aber ja, ich bin...
In der Regel, Jens, ist es doch so, dass diese Doppelwettbewerbe den absoluten Topstars im Einzel eigentlich nur für ein bisschen Gefühl dienen und so, ne? So ehrlich muss man ja sein, weil am Ende des Tages ist es doch so, wenn ein Einzelspieler oder eine Einzelspielerin in der Kernkompetenz ja auch logischerweise im Hauptfeld dann weit kommt, ja, dann ziehen die irgendwann raus, weil die Belastung zu groß wird. Mhm. Also das ist ja wahrscheinlich die Idee, dass du sagst, okay, du hast vorher schon mal einen Titel vergeben, ja, bevor das Mixed einem guten Turnier im Einzel quasi in die Quere kommt.
So ist es. Ja, also diese Woche gespannt, bei Sky zu sehen Delray Beach, bei Sky zu sehen Buenos Aires und bei den Frauen. Ganz, ganz spannend, das Turnier in Doha, wo Arina Sabalenka, Coco Gauff schon rausgeflogen sind. Ganz, ganz schaut es euch einfach an.
Auch Paula Badosa auch raus.
Badosa gegen eine unglaublich spielende Paar, teilweise Amanda Anisimova, die heute gegen Leila Fernandes ran muss. Aber Stefan, man kann dich natürlich nicht gehen lassen ohne deinen, ich habe das heute schon ein paar Mal gefragt in der Big Show 698, aber du bist die letzte Instanz, die oberste Instanz, wenn es um die zweite Liga geht.
Rebbe.
Warum kann in Gottes Namen Magdeburg kein Heimspiel gewinnen? Bitte erzähl mir dann auch noch was anderes, aber was ist da in Magdeburg los?
Ja, das ist ja ganz einfach zu erklären, ja, weil Magdeburg auf des Gegners Platz mit dem Spielstil, den sie haben, also viel Ball am Fuß, einfach viel mehr Platz kriegen. Das brauchen wir den Kars mal fragen auf Schalke. Die Heimmannschaften müssen einfach auch ein bisschen was anbieten, können sich nicht hinten reinstellen. Und in Magdeburg, so hat es der Club ja jetzt auch gemacht, verteidigst du halt sehr stabil defensiv und dann sind die mit ihrem Latein am Ende. Also wenn ich mit den Trainern und Spielern nach Magdeburg Heimspielen spreche, was ich jetzt schon zweimal getan habe, dann haben die auch eine falsche Wahrnehmung. Die denken immer, dass viel Ballbesitz dafür dann auch sorgt, dass sie die überlegenen Mannschaft war in der Partie. Das stimmt ja gar nicht. Also zwei Drittel waren sie in der ersten Halbzeit wieder am Samstag gegen Nürnberg und Artig sagt zu mir, wir müssen zur Halbzeit schon 3-0 führen. Dann sage ich zu Barisch, du, ihr wart aber 1-3 hinten. Da kannst du nicht sagen, ihr müsst eigentlich 3-0 führen. Ihr hattet doch außer dem Freistoß fast keine Torchance. Ach doch, wir hatten doch so und so viele Torchancen. Das fühlt sich für die so an, weil sie dauernd den Ball am Fuß haben. Aber in der Box total harmlos und die Mannschaften haben das mittlerweile raus. Der Club hat jetzt mit dieser Taktik übrigens schon zweimal in Magdeburg gewonnen. Beim letzten Mal, sensationelles Tor von Brown und Uso, und du erinnerst dich vielleicht, war Topspiel am Samstagabend, 0-1. Mhm. Da haben die sogar zu 0 verteidigt über 90 Minuten. Und jetzt, der Club ist ein bisschen grün hinter die Ohren, was das Alter angeht, deswegen haben sie dann, wenn sie in der Druckphase auch geraten, im zweiten Durchgang auch zittern müssen. Und es war am Ende auch glücklich, der Erfolg, keine Frage. Aber Magdeburg braucht ein bisschen Plan B. Die müssen ihr Spielprinzip ein bisschen verändern zu Hause. Die sagen dann immer, oh ja, wenn wir unsere Chancen machen und hinten keine Fehler, dann gewinnen wir da auch. Aber sie haben halt seit einem Jahr jetzt nicht mehr gewonnen, da kommt schon ein bisschen mehr zusammen. Also es ist ganz klar, die Gegner von Magdeburg im heimischen Stadion, die müssen was anbieten, müssen auch ein bisschen offensiver spielen, dann kriegt Magdeburg die Umschaltmomente, nutzen die geschickt über ihre schnellen Spieler, auch mit einer super Technik und diesen kleinen Jungs, die den niedrigen Schwerpunkt haben und so. Und daheim müssen sie gegen tiefstehende Gegner, da musst du individuell schon so gut besetzt sein, dass du wirklich Mannschaften auch auseinander nimmst. Aber welche Mannschaft in den letzten Jahrzehnten hat das in der zweiten Liga geschafft,
Also da kann ich mich einmal an eine Saison mit dem VfB Stuttgart erinnern, dann wird es aber schon echt eng. Und die hatten wirklich kaum was abgegeben nach dem Bundesliga-Abstieg. Aber dafür reicht die Qualität auch nicht. Ich will Magdeburg gar nicht zu nahe treten, ich spiele einen super Fußball. Aber wenn sich Mannschaften in der zweiten Liga in Magdeburg hinten reinstellen, dann gibt es halt keine Räumlichkeiten. Und so gut sind sie dann auch nicht, dass sie die dann auseinander spielen. Das gilt ja teilweise nicht mal dem FC Bayern. Die tun sich ja auch schwer, wenn sie daheim gegen eine Werder-Mannschaft spielen, die hinten drin steht, oder? Also ja, bis zum gewissen Zeitpunkt. Und irgendwann muss dann Dosenöffner kommen, dann lockern sie es vielleicht, die meisten lockern es gar nicht und das ist die Erklärung. Also.
Und dann aber, weil du es selbst schon ansprichst, Olaf Rebbe ist nicht mehr, ja, zumindest ist er nicht mehr in Nürnberg. Ist das, hat man sowas kommen gesehen oder kommt das komplett überraschend?
Ich hatte jetzt echt viel Kontakt mit ihm, weil auch vor dem Transferfensterschluss nochmal ein Interview und so und immer mal wieder mit ihm telefoniert. Also Joti, Schatzi Alexo und Olaf Rebbe, das hat nicht mehr so gepasst. Da gehen es um fehlende Wertschätzung und Olaf Rebbe hat das dann auch immer wieder eingefordert und so. Einer, der super Deals gemacht hat, ohne Zweifel. Aber jetzt ist er anscheinend zu unbequem geworden, so muss man sagen. Ja, Vertrag wäre sowieso ausgelaufen. Das wussten auch viele, dass da keine Weiterverpflichtung im Raum steht. Und jetzt hat man es vorzeitig dann auch schon beendet. Ist natürlich krass, aber um den muss man sich keine Sorgen machen, weil der ist echt gut vernetzt und hat wirklich ein Transferfenster hingelegt. Das ist historisch für Nürnberg, wahrscheinlich sogar für die zweite Liga. Der hat einfach mal 40 Millionen Euro über die Isar, in dem Fall über die Pegnitz, gehen lassen. Auch wenn da noch ein bisschen was abgezogen wird für andere Teilhaber und Optionen, aber das war schon krass und tut natürlich dem Club gut und da hat er den Hauptanteil, so ehrlich muss man schon sein, ne? Also das ist schon er und nicht dann andere Scouts oder so, also, aber ja, spannend, damit wächst der Druck auch ein bisschen auf Joti Schatzi Alexo an der Stelle, der wird mit Sicherheit jemanden holen, der Rebbe ersetzt, ob der den Rebbe dann ersetzen kann auf dem Niveau, das schauen wir uns an.
Niemand spricht den Namen, und ich versuch's gar nicht, schöner aus als du. Und ich meine nicht Olaf Rebbe. Das war's, der große Stefan Hempel. Schaut ihm zu, hört ihm zu, vielmehr. Schaut ihm gerne auch zu, wenn er selbst Tennis spielt. Aber wenn er bei Sky Tennis kommentiert, beziehungsweise wenn er dann wieder in der zweiten Bundesliga unterwegs ist. Das war's, die Big Show 698, Sportradio 360. Morgen das Daily mit dem Anchorman, am Sonntag Musikradio 360. Und, bis nächste Woche.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!